Shh, just quiet quickly, please.
Fast Live.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier!
Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw, and those were his own words.
Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg.
Winner takes it all. The loser standing small.
I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden.
Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world.
Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Herrschaften, die Big Show 662 von Sportradio 360. Picke, packe voll. So schaut's nämlich aus hier. Einen Tag bevor ich nach Paris fahre. Wir legen los mit Fußball. Andreas Renner und Sven Schröter über Leverkusen, Klopp, Toni Kroos zum Beispiel. Auch ein Thema. Danach haben wir schon länger nicht mehr von ihm gehört. Der Ruhrpoet David Nienhaus, der uns eine ausführliche Analyse geschickt hat, was derzeit beim VfL Bochum los ist. Vielleicht haben wir den David nächste Woche dann sozusagen live in der Show, wenn ihr schon feststellt, wo es für die Bochumer hingeht. Oben bleiben oder runter. Teil 3 dann österreichischer Fußball. Und im österreichischen Fußball gilt es natürlich, den glorreichen SK Bundesliga Sturm Graz zu feiern. Martin Konrad und Alfred Tatar sind da natürlich sehr, sehr objektiv in ihrer Beurteilung, aber auch die fällt dann zu Recht positiv aus. Im vierten Teil dann Stefan Koch, der Coach, nach längerer Zeit mal wieder gehen wir die BBL Playoffs durch mit dem Stefan. Part 5, Eddie Milke und Stefan der Voice Heinrich, die DTM fährt an den Lausitzring, wir haben Motorrad, also MotoGP am Sonntag, der nächste Grand Prix und dann ein Solo für The Voice, wenn es um die Formel 1 geht, am Wochenende ja in Monte Carlo zu Gast. Wir haben schon länger nicht mehr mit Tobias Drews gesprochen, was schade ist, aber heute ist es soweit, wir sprechen über Alexander Usyk gegen Tyson Fury und eben das Boxen. Danach Gregor Biernat, da ist die Aufnahme bisschen mit Echo von Gregor, wofür er nichts kann, das ist an meinem Aufnahmegerät gelegen, aber trotzdem zwingend reinhören, denn Scotty Scheffler in Valhalla, da war ja einiges los. Dann Schmido in Los Angeles, unter anderem zum Roast of Tom Brady, könnte man sich anschauen bei Netflix. Schmido und ich sprechen darüber, Part 10, der Büchner Franz zum Thema Eishockey-WM, auch ein kleines bisschen NHL. Danach im 11. Teil, Sepp Dumitru, NBA-Chefkoch, Dallas führt damit 1-0 jetzt gegen die Wolves. Und hinten raus noch Franz Büchner und Uwe Semrau zum Tennis. Die French Open stehen an. Und außerdem widmen wir auch noch einer echten Tennislegende ein kleines Wort. Das alles in der Big Show 662. Gerne uns unterstützen. Zum Beispiel bei PayPal producer@sportradio360.de. Ansonsten gerne eine Mail an steilpass@sportradio360.de. Dort bekommt ihr alle Infos. Und so geht's halt los. Die Big Show 662, Sportradio 360. Wie immer mit dem Fußball und ich möchte sagen, wie immer auch mit Andreas Renner. Guten Morgen, lieber Andreas.
Hallo und guten Morgen.
Und diesmal auch mit dabei, weil er auch ein Mann ist, der seine Fühler in der zweiten Liga, der ersten Liga sowieso, aber auch in England hat. Das ist Sven Schröter von Sky. Servus, Sven.
Servus, grüß dich.
Es soll ein paar Vorsred werden durch verschiedene Themen, die wir angehen wollen. Aber Andreas, ich glaube, Man muss jetzt schon besprechen, zu Beginn die Serie der Leverkusener, die zu Ende gegangen ist, auf beeindruckende Art und Weise, wie ich finde. Atalanta Bergamo, ich habe mir das, glaube ich, von dir, ich habe es mir auch von Christian Bernhard erzählen lassen, dass die eine richtig unangenehme, sehr gute Mannschaft sind. Hat dich das, die Vorstellung gestern Abend, Andreas, in Dublin überrascht, wie dominant, wie lästig Atalanta Bergamo und wie effizient sie dann auch waren?
Es hat mich insofern nicht überrascht, als ich weiß, dass die das können, ne? Und man muss niemand anders fragen als Jürgen Klopp und den FC Liverpool, wo die ja auch auswärts 3-0 gewonnen haben und den Gegner quasi komplett überrannt haben. Was jetzt an der Ausgangslage ein bisschen interessant war, war, dass Bergamo in der letzten Woche das italienische Pokalfinale gespielt hat gegen Juventus Turin. Und üblicherweise ist Juventus Turin eigentlich eher eine Mannschaft, die passiv agiert. Und Bergamo, was die können, wenn die den Gegner unter Druck setzen, haben wir ja gestern gesehen. Aber tatsächlich haben sie das im Pokalfinale überhaupt nicht auf den Rasen gebracht. Und da hat Juventus Bergamo mit den eigenen Waffen geschlagen und mit einer Aggressivität den Gegner angelaufen, wie man das von Juventus halt auch nicht gekannt hat. Und das Endergebnis war nur 1-0, aber es war trotzdem eine relativ klare Angelegenheit. Deswegen war ich mir halt nicht sicher, in welchem Zustand diese Mannschaft gerade ist, weil die haben jetzt stressige letzte Saisonwoche, die haben sich jetzt auch für die Champions League qualifiziert und dafür mussten sie eine ganz gute Serie am Ende hinlegen. Aber ja, also das, was wir gestern gesehen haben, das war prototypisch Atalanta. Wahrscheinlich die beste Version von Atalanta, die man sich vorstellen kann. Und ja, es ist halt schade aus Leverkusener Sicht, dass die da nicht so richtig dagegen halten konnten. Der Plan war offensichtlich, dass Leverkusen sich gedacht hat, dieses hohe Pressing von Atalanta, das können wir mit unseren spielerischen Möglichkeiten aushebeln, indem wir den Ball schnell über die Positionen laufen lassen. Aber das hat halt nicht wirklich funktioniert. Und bei Bergamo, was halt so nervtötend ist, das ist quasi die, auch wenn es Italiener sind, alte niederländische Schule, wo man auf dem ganzen Platz den Gegner attackiert und wirklich bei jedem einen Mann zugeordnet hat, der sofort bei Ballannahme auf den Füßen steht. Und ich glaube auch nicht, dass man das als Leverkusen zum Beispiel trainieren kann oder bei irgendeiner anderen Mannschaft in der Fußball-Bundesliga so extrem sieht, wie die das durchziehen. Und die ziehen das dann halt 90 Minuten durch im Zweifelsfall und nicht nur eine Viertelstunde, wie man manchmal hat, dass dann ein Team sagt, wir wollen jetzt heute mal am Anfang Zeichen setzen, wir rennen mal 15 Minuten mit allem, was wir haben und attackieren den Gegner früh. Die können das halt über 90 Minuten durchziehen und da ist Leverkusen gestern quasi voll in die Amerikaner sagen, da in die Motorsäge reingelaufen.
Tja, muss sich Leverkusen, Sven, muss sich Xabi Alonso irgendwelche Vorwürfe machen? Also beim ersten Tor fand ich, das war natürlich sehr, sehr unaufmerksam von der Abwehr. Lookman kommt da wie aus dem Nichts, aber irgendwie hätte man vielleicht doch auf dem Zettel haben sollen. Es war ja während der Saison auch oft so, dass Leverkusen eine Partie schon verloren hatte, dann spät zurückgekommen ist. Zum gestrigen Mittwochabend irgendwas, was man Leverkusen vorwerfen könnte, Sven?
Leverkusen vorwerfen ist so eine Sache. Also was mich von Anfang an auch in der Aufstellung ein bisschen überrascht hat, gerade gegen auch eine Mannschaft, die so physisch stark ist und die dich ja auch in Zweikämpfe zwingt und so weiter, ist, dass zum Beispiel Andrich nicht von Anfang an gespielt hat. Er hat dann in der Zentrale mit Xhaka und Palacios, ich meine, das hat bis jetzt immer alles richtig gemacht. Eigentlich waren auch seine Moves im Bereich der Mannschaftsaufstellung immer zielführend und richtig. Der Gedanke, ohne echte Spitze zu spielen und dann eher über die schnellen Flügel zu kommen, sicherlich kein Fehler. Andrich hätte ich mir vorgestellt in so einem Finale, bei seiner Form, bei seiner Präsenz, bei seiner auch physischen Präsenz. Aber ansonsten, man hat ja von der ersten Minute an eine gewisse Unsicherheit oder zumindest eine gewisse Nachlässigkeit bei Pässen und bei eigenem Ballbesitz gespürt. Und ich glaube, das war entscheidend für alles Weitere. Man hat alles gewusst über Atalanta, man hat gewusst, wie sie spielen. Andreas hat es wunderbar klar gemacht und sie waren sicherlich auch, obwohl man weiß, welches Niveau sie haben können, auf besonders hohem Niveau gestern. Und Leverkusen hat eines der schwächsten Spiele sicherlich gemacht in dieser Saison. Und wenn das dazukommt, dann endet so. Alonso war ja selbstkritisch auch. Was er genau der Mannschaft mitgegeben hat, ist schwer. Ich gehe davon aus, er hat ihm das Richtige mitgegeben. Sie konnten sich auf den Platz bringen. Atalanta hat für zusätzliche Unsicherheit gesorgt. Und wenn dann so Leute wie Xhaka in den ersten paar Minuten zwei Fehlpässe spielen, dann ist es halt schwierig. Dann kommt keine Ruhe rein und dann hast du überhaupt nicht dein Spiel. Also in der ersten halben Stunde, das war nicht Bayer Leverkusen, wie man es kennt. Und dann ist es gegen so eine Mannschaft unglaublich schwer. Und dann kann es eben auch so ausgehen, wie es auch ausgegangen ist. Ich bin mir sicher, wenn, selbst beim Stand von 2-0 zur Halbzeit, wenn das Anschlusstor fällt, bin ich mir relativ sicher, dass es zumindest bis zum Schluss ein enges Spiel wird und dann wäre alles möglich gewesen. Aber das ist auch so ein Abend. Ich glaube, da hätten sie noch zwei Stunden spielen können und es wäre nichts passiert. Passiert, ausgerechnet im Finale. Das Gute, wenn man dem was Gutes abgewinnen kann, ist, dass du einen gewissen Resthunger für die neue Saison natürlich noch hast, weil es halt international mit dem Titel nicht geklappt hat. Und aus dem Nichts gleich das Triple zu schaffen, ja, ich hätte ihnen gegönnt und ich hätte ihnen gewünscht, ich hätte ihnen auch die perfekte Saison gewünscht. Aber gut, jetzt haben sie noch ein Pokalfinale vor der Brust und ich denke, und da bin ich mir relativ sicher, wer es jetzt ausbaden muss, ist der erste FC Kaiserslautern.
Ja, ich glaube auch, das ist keine gute Nachricht für den FCK.
Nein,
das
Spiel von gestern Abend. Also wenn sie gestern gewonnen hätten, wenn sie den Pokal hochgehoben hätten und so weiter, dann hätte ich dem FCK doch eine Außenseiterchance zumindest zugebilligt für Samstag. Ja. Nach dem Spiel gestern, glaube ich, wird das ein Gemetzel.
Wenn sie nach 120 Minuten und Elfmeterschießen
den
Pokal gewonnen hätten, dann.
Genau, dann hätte ich dem FCK eine kleine Chance von 20% gegeben, aber jetzt nicht.
A fighter's chance. Der erste FC Kaiserslautern im Pokalfinale. Andreas, macht das irgendwas mit dieser außergewöhnlichen Saison von Bayer Leverkusen? Sie haben fair and square gestern verloren, gegen das bessere Team verloren. Nimmt das irgendwas von dieser unglaublichen Saison weg, die Leverkusen gespielt hat?
Nö, aus meiner Sicht nicht, weil was halt steht und das wird sich auch nicht mehr ändern, ist, sie sind die erste Mannschaft in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, die unbesiegt durch eine Saison gegangen sind. Das hat noch niemand geschafft, noch nicht mal der großartige FC Bayern. Die haben tatsächlich mal mehr Punkte geholt, aber eben keine Saison ohne Niederlage abgeschlossen. Und das wird Leverkusen niemand mehr nehmen können, zumindest bis ein Team kommt, das Gleiche schafft. Und überbieten kann man es, dann, wenn man nicht verliert und noch mehr Punkte holt, aber das ist die beste Bundesliga-Saison aller Zeit. Das muss man halt jetzt mal ganz klar so aussprechen. Und insofern absolut historisch, und dass Bayer Leverkusen das geschafft hat und nicht Bayern München, macht's halt noch mal besonderer, weil beim FC Bayern hätte es vermutlich niemand groß gewundert, beziehungsweise der Schritt dahin wäre nicht so groß gewesen, wie das bei Leverkusen war. Die haben eine sensationelle Saison gespielt. Die haben in der Europa League das Finale erreicht, was ja jetzt dann auch schon mal fantastisch ist, weil deutsche Mannschaften stehen halt nicht jedes Jahr im Finale der Europa League. Auch das ist halt toll. Und dann haben sie noch im Pokal das Finale erreicht und sind da der große Favorit. Also wenn man das jetzt anhand davon schlecht reden will, ja, da muss man aber auch ganz schöner Miesepeter sein.
Oder Österreicher.
Und man muss immer bedenken, Entschuldigung, wo sie herkommen. Also ich erzähle es immer wieder gern, nehmen wir das Spiel von gestern jetzt mal raus, also diese 51 ungeschlagenen Spiele. Ich hatte das Vergnügen, in Anführungsstrichen, die letzte Niederlage, die sie hatten, nämlich am letzten Spieltag der vergangenen Saison, gegen den VfL Bochum in der Konferenz bei Sky zu kommentieren. Da haben sie gerade chancenlos auch mit 10 Mann in Bochum verloren. Und hätte man mir damals prophezeit, das ist das letzte Spiel, das sie verlieren, bis Ende Mitte Mai nächsten Jahres, hätte ich denjenigen für komplett verrückt erklärt und hätte es mir nicht im Traume vorstellen können. Das muss man ja alles in die Relation stellen. Also außer Stuttgart und gibt es ja keine Mannschaft, die sich dann auch so entwickelt hat. wie Bayer Leverkusen und deswegen nimmt es nichts von dieser großartigen Saison. Die wird historisch bleiben und die wird in den Geschichtsbüchern nicht nur bei Bayern 04 bleiben, sondern für die gesamte Bundesliga.
Wir machen rüber über den Ärmelkanal und wir halten uns gar nicht allzu lang mit Vincent Kompany auf, der ja Stand jetzt neuer Bayern-Trainer wird, aber das haben wir in den letzten 10 Wochen in jeder Big Show. Stand Donnerstag 10:10 war irgendjemand anderer Bayern-Trainer, sondern wir gehen weiter nach Liverpool, wo es einen elendslangen Abschied gab von Jürgen Klopp und das natürlich völlig zu Recht. Ich habe in der Süddeutschen viel dazu gelesen. Sven Heist hat ein Interview geführt mit dem ehemaligen Geschäftsführer. Michi Neudecker war beim Abschied dabei, ich glaube der Sven auch. Ab welchem Punkt werden denn solche Abschiede, jetzt fange ich mit dir mal an, Sven, ab welchem Punkt werden denn solche Abschiede dann anstrengend? Also ich hatte schon den Eindruck, dass Jürgen Klopp dann froh war, dass es wirklich vorbei ist am Ende des Tages. Weil jede Woche aufs Neue im Grunde genommen verabschiedet zu werden, könnte auch anstrengend werden.
Also ich glaube, es gab ja in der Geschichte des Fußballs, also korrigier mich, Jens, korrigier mich, Andreas, noch keinen Abschied von einem Trainer in dieser Intensität, über diesen langen Zeitraum, in dieser ungeteilten Form von Hingabe. Natürlich gab es einen Alex Ferguson und so weiter, es waren auch ein bisschen andere Zeiten, da gab es noch weniger Social Media, da gab es noch weniger Podcasts und so weiter und so fort. Also mit dieser medialen extremen Aufmerksamkeit und gleichzeitig mit dem, was wir da erleben durften, also ich war schon bewegt und sie kriegen es halt auch hin und er kriegt es hin und deswegen, also ich empfinde es als immer authentisch, ich empfinde es auch als im höchsten Maße ehrlich. Und deswegen auch nicht wirklich kitschig, obwohl man es natürlich auch von der Seite bewerten könnte, wenn man es nicht ganz so hält mit dem FC Liverpool oder auch mit Jürgen Klopp, weil da gibt es ja gar nicht so viele. Er hat den richtigen Zeitpunkt, glaube ich, gefunden. Obwohl die Saison am Ende nicht so beendet wurde, wie man sich das phasenweise noch im April gewünscht hätte und auch geglaubt hatte, ganz außergewöhnlicher Abschied und das ist wenigen Trainern vergönnt und man darf nie vergessen, Jürgen Klopp ist einer der wenigen absoluten Spitzentrainer, die noch nie irgendwo entlassen worden sind und ich glaube, das wird er auch immer schaffen, dass er das vermeiden kann. Ich glaube, das wird er nie erleben.
Tja.
Jetzt wenn er überhaupt nochmal zurückkommt.
Ich wollte gerade sagen, Andreas, Christian Heidel, mit dem du dich ja täglich austauscht, hat gesagt, er weiß schon oder er ahnt schon, was Jürgen Klopp machen wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er damit sagen möchte, dass Jürgen Klopp zurück zum FSV Mainz 05 kommt, was eher ein Outside-Shot ist. Aber wenn es das gewesen wäre für Jürgen Klopp, wäre das nicht absolut passend, dass er sich wie Bill Cowher dann irgendwann mal sagt, okay, das tue ich mir einfach nicht mehr an. Wozu auch?
Ich glaube, das tue ich mir nicht mehr an. Das klingt so wie, ich bin jetzt genervt und will mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben, ja. So auf die Tour. Ich glaube, das ist es nicht. Was aber tatsächlich wahr ist, ist mit der Menge an Spielen, mit der medialen Berichterstattung, du hast schon aufgezählt, oder Sven hat schon aufgezählt, was inzwischen alles existiert, was zum Beginn von der Karriere von Jürgen Klopp noch nicht existiert hat, womit man sich halt auch auseinandersetzen muss. Und auch mit der Art und Weise, wie auch Trainerarbeit immer detaillierter geworden ist und damit auch zeitaufwendiger und was für ein Trainerstab Top-Mannschaften heutzutage haben, wie viele Informationen da zur Verfügung stehen und wie sehr man dann halt auch gefordert ist, auf der emotionalen Ebene die Mannschaft noch mitzunehmen. Also all diese Sachen, die zusammengekommen sind, das ist, glaube ich, schon insgesamt in den letzten 15, 20 Jahren um einiges mehr geworden als das, was es war. Und ich ziehe da eine Parallele zu Christian Streich, weil ich glaube, das ist ja auch so, sagen wir mal eine Nummer kleiner, aber in der Fußball-Bundesliga, der andere Trainer, der jetzt mal unabhängig von den aktuellen Ergebnissen halt einfach ungeheuer populär ist beim Publikum und bei den Fans der eigenen Mannschaft vor allen Dingen. Ja, und der hat ja so ein ähnliches Problem, wo er sagt, ich bringe das einfach nicht mehr, die ganze Arbeit, die ich da reinstecken muss und das Engagement, das ich haben muss, das ist halt auch nicht ungewöhnlich, dass das im etwas höheren Alter, also wenn man dann mal über Mitte 50 drüber ist, vielleicht nicht mehr ganz so ist wie mit 35 und dann kommt man halt möglicherweise auch an Grenzen, wo man sagt, also was ich da jetzt rein investieren müsste, um am Ende das Ergebnis zu bekommen, was ich haben will, das schaffe ich jetzt im Moment gar nicht. Und dann ist es einfach nur von beiden übrigens konsequent dann zu sagen, hey, bevor ich hier nur mit 85% zu Werke gehe, mache ich da an der Front nicht mehr weiter. Und was jetzt Jürgen Klopp angeht und was da die Zukunft bringt, er hat ja auch gesagt, bevor jetzt alle kommen und spekulieren, vielleicht mache ich ja gar nichts mehr. Das sind alles Geschichten. Ich meine, der Mann hat als Spieler sehr intensiv arbeiten müssen, um auf dem Level zu sein, auf dem er war, mit unglaublich vielen Spielen in der zweiten Liga, die er bestritten hat. Und ist dann danach quasi direkt in den Trainerjob reingerutscht. Der hat jetzt vielleicht Lust, mal ganz andere Sachen auszuprobieren. Und was aber auch passieren kann, ist, dass der jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang surfen auf Hawaii ist und dann sagt, boah, jetzt fehlt mir aber Fußball wieder. Das kann auch passieren. Ich glaube, das weiß er selber nicht. Deswegen ist die Frage, was kommt da jetzt als nächstes auch falsch? Weil ich glaube nicht, dass es einen langfristigen Plan gibt. Der kurzfristige Plan ist, ich schnaufe jetzt erstmal durch und wenn ich im halben Jahr auf einmal wieder Bock habe, Trainer zu sein, dann werde ich zu Beginn der nächsten Saison bestimmt einen Job finden.
Also wenn ich dazu noch was sagen darf, ich glaube tatsächlich, und das ist eine Prognose von meiner Seite, gibt viele Prognosen, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass er auch nur im Entferntesten daran denkt, weil das ja immer wieder kolportiert wird, dann in einem Jahr oder in anderthalb Jahren Trainer zum Beispiel bei Bayern zu werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich diskutiere da mit vielen, die den Bayern nahestehen, die sich das wünschen würden. Vor 5 Jahren hätten sie sich noch nicht gewünscht. Jetzt wünschen sie sich alle und glauben das auch. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Zeit des Vereinstrainers Jürgen Klopp wirklich zu Ende geht. Weil das liegt an den Clubs, die er hatte, an der langfristigen Bindung. Und Liverpool ist eben nicht irgendein Verein, so wie er es gelebt hat. So wie er es aufgezogen hat in 9 Jahren. Ich kann es mir nur ganz, ganz schwer vorstellen. In der Bundesliga kaum. In England hat das ausgeschlossen, das sowieso nicht. Nach Spanien, ich glaube es nicht. Also ich denke, wenn auf die Trainerbank zurück, gibt es 2 Optionen. Entweder es läuft gar nicht beim FC Liverpool und sie kommen in einem Jahr und sagen, Jürgen, vielleicht, das würde ich nicht ausschließen. Also ich würde das nicht ausschließen, auch wenn es sicherlich nicht geplant ist. Und die andere Option, die sicherlich im Raum steht, irgendwann dann doch Bundestrainer. Ich glaube schon, dass ihn das reizen würde. Und das wäre natürlich auch was, wo du viele Dinge, die diesen Job als Vereinstrainer kompliziert und auch aufreiben machen, dann wegfallen würden. Und so ein bisschen drüber schwebend und gleichzeitig trotzdem der Mann zu sein, der den deutschen Fußball dann in eine goldene Zukunft führt. Ich glaube schon, dass ihn das reizen würde. Hab ja jetzt dann auch ein Haus in Wiesbaden, ist ja nicht weit vom DFB.
Tja, 2026 noch mit Julian Nagelsmann in die USA, nach Kanada und nach Mexiko und danach Jürgen Klopp. Sounds like a plan. Einen haben wir noch, der es ganz anders gemacht hat als Christian Streich, von dem ich übrigens letzte Woche noch ein ganz, ganz wie immer nettes Interview gehört, wo er gesagt hat, ich bin einfach müde. Ja, das muss man ihm einfach mal zugestehen. Aber ein Mann, der das jetzt ein bisschen überraschend, weil ich zuerst nicht ganz kapiert habe, Andreas, ob sich das nur auf die Nationalmannschaft bezieht, aber es bezieht sich auf seine gesamte Karriere, der jetzt gesagt hat, ich lasse es gut sein im Sommer nach der Europameisterschaft. Das ist Toni Kroos und ich war jetzt nie, persönlich kenne ich ihn nicht, alle, die ihn persönlich kennen, wenn man glaubt, das muss nur ein nämlich netter Kerl sein. David Alaba nennt ihn Anton, was ich schon wieder großartig finde. Aber ich bin in den letzten Jahren fußballerisch Toni Kroos sehr, sehr viel näher gekommen, weil ich dann schon finde, ich habe das nie gesehen, dass der schon ein extrem wichtiger Teil einer Mannschaft ist. Halt vielleicht kein allzu spektakulärer Teil, aber dieser Pass allein auf Vini im Hinspiel gegen die Bayern war natürlich ganz grandios. Hat Toni Kroos in seiner Karriere irgendwas falsch gemacht, Andreas?
angesichts der Tatsache, dass ich glaube, dass wir, wenn wir, sagen wir mal, morgens um 8 aufstehen, bis mittags um 12 wahrscheinlich alle schon 3 Sachen falsch gemacht haben. Ja, Toni Kroos hat bestimmt im Lauf seiner Karriere auch schon mal was falsch gemacht. Aber wenn man das jetzt so im großen Ganzen betrachtet, lief, glaube ich, ganz gut für ihn. Und ja, es ist halt, ich glaube, die Beurteilung von Toni Kroos, und das ist ja dokumentiert, dass er beim FC Bayern weggeschickt wurde, so nach dem, und die Granden des Vereins haben so mit den Schultern gezuckt und gesagt, wozu brauchen wir den? Ich habe das auch von Bayern-Fans, die ich persönlich kenne, gehört, so von wegen, auf den kann ich verzichten, der spielt ja immer nur quer und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss halt ganz klar sehen, dass Toni Kroos eine bestimmte Sorte von Mittelfeldspieler ist. Eine bestimmte Sorte von Mittelfeldspieler, die perfekt ist für eine Mannschaft mit viel Ballbesitz und sehr viel Passqualität. Was er nicht ist, ist ein Kampfschwein. Und je nachdem, er ist keiner, der dir im Spiel 12 Zweikämpfe vor der Innenverteidigung gewinnt. Und deswegen sind wir ja auch am Punkt, wo wir der Nationalmannschaft sagen, wir haben Toni Kroos und wir haben jetzt mal nur als Beispiel Robert Andrichs. Nicht der einzige Spielertyp, der so ist wie er, und auch Toni Kroos ist als Spielertyp, gehört er halt in eine bestimmte Gruppe von Spielern rein. Und diese beiden Spielertypen können sich gut ergänzen. Aber wenn ich von Toni Kroos erwarte, dass er Robert Andrich ist, werde ich enttäuscht. Und wenn ich von Robert Andrich erwarte, dass er Toni Kroos ist, werde ich enttäuscht. Also ob ein Spieler für eine Mannschaft perfekt passt oder nicht, kommt drauf an, was für eine Erwartungshaltung ich habe. Und Toni Kroos war beim FC Bayern sehr gut, der war perfekt in diesem Guardiola-System. Toni Kroos war bei Real Madrid sehr, sehr gut. Toni Kroos wäre auch ein guter Spieler für Manchester City gewesen. Ne? Das sind die Mannschaften, in die er reinpasst. Und wenn du jetzt halt eine Mannschaft hast, die nur kompakt verteidigen will und auf Konter setzt, wirst du Toni Kroos vermutlich, also wirst du seine Stärken einfach nicht ausnutzen können. Und ich denke, so muss man das sehen. Und für das, was er ist, ist er aber einer der allerbesten auf der Welt, vielleicht der Beste auf der Welt.
Sven, füge noch an, wenn es noch was anzufügen gibt.
Nein, Andreas hat es richtig gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass seine Karriere eigentlich weitestgehend perfekt verlaufen ist. Also er hat ja so ziemlich alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Er ist immer oder über weite Strecken so ein bisschen unterm Radar gelaufen, zumindest in Deutschland. In Spanien sieht man ihn noch positiver als in Deutschland. Gut, in Deutschland gab es immer diese Experten, die ihn Querpass-Toni genannt haben und so weiter und so fort. Ich habe das nie mitgemacht. Ich war eigentlich immer ein Anhänger seiner Spielkultur. Natürlich gab es auch Spiele, wo man gesagt hat, Mensch Junge, komm jetzt mal. Aber er ist ein außergewöhnlicher Fußballer, und was ich sagen muss, was seine Karriere vielleicht wirklich perfekt machen könnte, ist die Entscheidung, jetzt Schluss zu machen. Er hat es ja selbst gesagt, und es stimmt auch, den richtigen Zeitpunkt zu finden und Schluss zu machen, das verpasst der ein oder andere. Und auch zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht nochmal nach Saudi-Arabien und hol mir nochmal zig Millionen ab, oder ich gehe nochmal für ein Jahr in die Major League Soccer oder keine Ahnung, sondern nein, ich höre jetzt mit einem Champions League Finale, einer Meisterschaft und natürlich einer Europameisterschaft auf, und das war's dann für mich. Das finde ich sehr, 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 sehr intelligent, genau richtig, und wenn er zurückschaut, wer kannst du nicht gewinnen, als Toni Kroos gewonnen hat?
Hashtag Word. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, aber nicht ohne die Frage, die wöchentliche Frage an Andreas Renner, was wir am Sonntag bei Musikradio 360 hören werden.
Ja, wir befassen uns mit einer Band aus den 80er Jahren, die Lieblingsband des britischen DJs John Peel, mit dem wir uns in den letzten Wochen schon zweimal befasst haben. Nämlich The Fall, die damals ein totales Underground-Phänomen waren und von Peel extrem gefördert wurden. Und heutzutage hört man ihren Einfluss bei ganz vielen jungen Bands.
Schön. The Fall am Sonntag um 12 Uhr im Musikradio 360. Danke Andreas, danke Sven. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 662.
Hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball, und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 662. Weiter geht's mit einem kleinen Special, möchte ich sagen. Ich habe aus gegebenem Anlass nach längerer Zeit mal wieder. Das ist natürlich mein Versäumnis, aber er hat sich mittlerweile ja auch sehr auf die Fotografie konzentriert. Die Rede ist von David Nienhaus, dem Ruhrpoeten, der aber natürlich dem VfL Bochum immer noch ganz, ganz tief verbunden ist. Wie tief, das könnt ihr gleich hören. Also David habe ich eingeladen für diese Woche. Er ist allerdings am heutigen Donnerstag schon in Paris. Da fahre ich dann morgen hin, aber David gibt dort einen Fotografie-Workshop. Gut für ihn, gut für alle, die beteiligt sind, aber auch gut für uns, dass er trotzdem ein paar Minuten Zeit gefunden hat, um einen Ausblick auf die Relegation zu geben. Denn wie wir wissen, David war derjenige, der hier bei Sportradio 360 live in person als erster gesagt hat, dass Leon Goretzka ein guter Junge ist. Seitdem weiß ich, dass Leon Goretzka ein guter Junge ist. Denn der ist ja mal bei Bochum gewesen, bevor er dann irgendwann mal zu FC Bayern gekommen ist. Ja, jedenfalls David ist, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber ist nicht so, als ob er zu 100% davon überzeugt wäre, dass der VfL die Relegation schafft. Es sind ein paar Minuten, hört ihn an, der Ruhrpoet David Nienhaus, wir haben ihn schon länger nicht mehr zu Gast gehabt.
Ja, lange nicht gehört. Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer des Sportradios 360. Ich freue mich und Grüße von der Kastropa. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es tatsächlich vorhergesagt. Manchmal ärgere ich mich darüber, dass ich offensichtlich ein ganz kleines bisschen Ahnung von Fußball, auf jeden Fall aber von meinem VfL habe. Ich habe mit einem Kumpel auf Sardinien gehockt und habe ihm gesagt, es wird so laufen. Wir werden das Spiel verlieren und die anderen werden die Hausaufgaben machen und die Dinger gewinnen. Und dann hatten wir trotz der besseren Ausgangslage ja leider denn die schlechtesten Karten. So, und so ist es eingetreten und ich ärgere mich sehr darüber, über diese Nichtleistung. Es war ein Spiel, was ich voller Entsetzen verfolgt habe, denn es war nicht nur schlecht gecoacht, wir haben viel zu offensiv agiert, es hätte uns ja ein Punkt gereicht gegen die Bremer. Für die ging es ja um eigentlich nichts mehr, muss man ganz ehrlich sagen. So, ich habe ein paar Kollegen in Bremen und die haben gesagt, Conference League wollen wir eigentlich nicht mit dem Kader und das haut dann die ganze Saisonvorbereitung auch irgendwie durcheinander. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, der Coach wollte das auch nicht. Und naja, lauer Sommerkick und wenn jeder Pass in die Offensive übers Mittelfeld dann brandgefährlich wird, dann hast halt irgendwann auch Bock zu spielen. Und so ging es den Bremern. Die haben gemerkt, dass da einfach die Tore offen waren und dass sie mit wenigen Pässen, mit wenig Aufwand einfach immer brandgefährlich vors Tor kommen konnten. Und so nahm das Spiel dann leider seinen Verlauf. Also es war nicht nur so ein bisschen vercoacht. Ich habe auch die Aufstellung nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Es war einfach auch eine katastrophale Leistung der Mannschaft. In allen Bereichen, sowohl offensiv als auch defensiv, ganz, ganz, ganz schwach und völlig zu Recht auch in der Höhe verloren. Wir hätten schon zur Halbzeit 3-0 zurückliegen müssen. Und da stelle ich mir die Frage, wenn wir nochmal übers Coaching sprechen, warum du vorne mit zwei großen, bulligen Stürmern spielst, bei denen du weißt, dass sie relativ wenig Torgefahr ausstrahlen, bei denen du weißt, dass du über die Außen kommen musst und die Außen öffnen musst, das ist für mich einfach nicht in den Kopf gegangen, anstatt dort mit schnellen Außenstürmern zu spielen und auf Konter zu hoffen, weil du brauchst ja nur einen Punkt, dann wäre die ganze Sache gegessen gewesen. Egal, das Spiel ist vorbei, es macht mir aber umso weniger Hoffnung, wenn ich auf die Relegation achte, denn wie ihr wahrscheinlich ja auch mitbekommen habt, gab es dann noch richtig Knautsch mit dem Torwart Manuel Riemann. Auch das habe ich schon vorher bemängelt, immer wieder dieses aggressive Verhalten von Riemann gegenüber seinen eigenen Vorderleuten. Und was mir tatsächlich auch völlig neu war, ist, dass er offensichtlich während der Spiele immer wieder auch zur Trainerbank rübergerufen hat, dass er Vorderleute auswechseln lassen wollte. Ich habe gelesen, dass er in einem Spiel Ivan Ordez zum Beispiel auswechseln lassen wollte. Und das ist ein gestandener Nationalspieler, ein gestandener Innenverteidiger, der sowas natürlich nicht auf sich sitzen lässt. In der Mannschaft hat Riemann sowieso den Respekt verloren. Und das ist natürlich in einer Situation, in der die defensive Stabilität vor allem auch über das Zusammenspiel zwischen Defensivreihe und Torwart wichtig ist, eine Katastrophe, wenn dann einfach da schlechte Stimmung herrscht und dann da auch kein Zusammenhalt und kein Miteinander mehr ist. Und das ist leider auf den Mist von Manuel Riemann gewachsen. Jetzt haben sie ihn dann suspendiert, ohne ihn suspendiert zu haben, laut Pressemitteilung, für die beiden Spiele. Jetzt kommt Andreas Lute, für den sich ein Kreis schließt, denn vor 13 Jahren hat er schon mal Relegation gespielt, damals gegen Borussia Mönchengladbach. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Und jetzt schließt sich der Kreis für ihn. Eigentlich wollte er seine Karriere beenden. Also er wäre jetzt tatsächlich schon in Rente, würde der VfL die Klasse gehalten haben. Das ist kein richtiger Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt muss er noch mal ran, muss noch mal die Handschuhe anziehen und komplett ohne Spielpraxis. Ich halte große Stücke auf Andi Lute, aber nun, ein Torwart braucht eben auch Praxis. Die kriegst du nicht nur übers Training, sondern die kriegst du über Spiele. Jetzt ist er plötzlich der Spieler, der da irgendwie den VfL retten muss. Und dann gehst du mit dieser psychologischen Geschichte jetzt in das Spiel heute Abend, muss im Ruhrstadion performen. Ich weiß, die Fans werden Gas geben, aber das ist auch das letzte Mal, dass die heute jetzt dann nochmal Gas geben, weil eigentlich sind alle richtig, richtig sauer. Ja, und dann triffst du auf eine Mannschaft mit Fortuna Düsseldorf, die seit weiß ich nicht wie viel Spielen ungeschlagen sind, die die beste Offensive der zweiten Liga haben, wenn ich das richtig gesehen habe, mit 72 Buden, die heiß sind wie Frittenfett, die sich jetzt gegen Magdeburg auch nochmal einschießen konnten auf die Relegation. Die wussten ja, was sie erwartet. Und die gehen einfach mit erhobenem Haupt, mit richtig Bock, mit einem guten Coaching da rein und treffen auf einen niedergeschlagenen VfL, der nie erwartet hat, dass er nochmal Relegation spielen muss. So. Also, wenn ihr Wetten platzieren wollt, dann setzt die wahrscheinlich eher nicht auf Bochum. Kein Gewehr an dieser Stelle, denn das mache ich nicht. Denn es ist ja immer noch ein Fußballspiel, was bei 0-0 losgeht und 90 Minuten dauert und vier Halbzeiten hat. Aber ich setze tatsächlich leider kein Pfifferling auf den VfL und ja, hoffe, dass ich mich da endlich mal täusche. So, jetzt könnt ihr weiter gerne drüber diskutieren. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß, Glück auf und vielleicht hören wir uns ja nächste Woche etwas positiver. Ciao.
Ja gut, dass David das jetzt gesagt hat. Ich hätte Haus und Hof schnell zum Wettbüro meines Vertrauens gebracht, um auf den VfL zu setzen, weil ich die Relegation in den letzten Jahren ja immer eigentlich als lockeres Auslaufen, naja, ganz so schlimm war es nicht, für den Erstligisten immer als dann doch sehr lösbare Aufgabe wahrgenommen habe. Schön, David, danke. Wir werden versuchen, ihn tatsächlich nächste Woche zu erreichen. Jetzt gibt's eine Pause in der Big Show 662.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Moment. Big Show 662. Weiter geht es mit Fußball, mit dem österreichischen Fußball. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich mein Auswärtstrikot des SK Bundekammer Sturm Graz für die Europacup-Saison anhabe. Mir aber ein bisschen kalt war und ich deshalb meine Sweatjacke vom SK Bundekammer Sturm Graz mir drüber angezogen habe, um würdig zu erscheinen nach diesem Finale am vergangenen Sonntag, das mir meine letzten grauen Haare gekostet hat. Die sind jetzt alle weiß. Ich freue mich sehr, dass Martin Konrad wieder ein paar Minuten Zeit hat. Servus, Martin.
Der SK-Sturm ist wieder Meister. Da.
Warst du am Hauptplatz?
Könntest du einspielen? Nein, aber ich habe dieses Schlager Trauerspiel mit dem Mann. Aber du könntest das in deiner Sendung einspielen, vielleicht noch im Nachhinein von den White Stars, dieses Medley. Der SK Sturm ist neuer Meister.
Das werde ich
das
machen.
Das würde vielleicht das Ganze auflockern. Bitte darum.
Die White Stars, dass es die überhaupt noch gibt. Und apropos die White Stars, nein, ich weiß, ich kann keinen Bezug herstellen zu Coach Alfred Tatar. Servus, Alfred.
Ja, begrüße euch alle.
Jetzt hat die Süddeutsche Zeitung geschrieben, der Felix Haselsteiner war es, Alfred, die Kopie schlägt das Original. Und das war natürlich bezugnehmend auf den Spielstil, den der Martin und du die ganze Saison auch schon beschrieben habt, dass eben Sturm im Grunde genommen ja Salzburg insofern kopiert hat, zum einen, was eben diese Aggressivität des Anlaufens angeht, aber natürlich auch ein kleines bisschen im Geschäftsmodell der Spieler entwickeln und die dann teuer weiter zu verkaufen. Diese Intensität, die Sturm das ganze Jahr gezeigt hat, Alfred, war das jetzt erstaunlich, dass man die wirklich bis über die Ziellinie getragen hat? Oder waren meine Zweifel, ich war ja in Linz dabei, waren meine Zweifel doch berechtigt, dass das gegen Klagenfurt vielleicht doch hätte schief gehen können?
Ja, zum einen, ich glaube nicht, dass es die Kopie, das Original geschlagen hat in dem Zusammenhang. Spielstile, Spielanlagen hin und her, sondern für meinen Geschmack war der Unterschied im Team-Performance versus Individual-Performance. Salzburg mittlerweile, wissen wir immer noch, haben im Kader die besten, in Anführungszeichen, Spieler individuell gesehen. Hm. Aber die haben über die Saison hinweg nicht ihre Top-Leistungen abrufen können, während das Team von Sturm keinesfalls diese großen, sage ich mal, individuellen Qualitäten in der Truppe hat, mit zwei, drei Ausnahmen vielleicht, aber dort hat das Team funktioniert. Daher, es hat nicht die Kopie das Original geschlagen, sondern das Team, das Individuum oder das Individuelle. Daher, man muss Sturm gratulieren, über die Saison, wie du gesagt hast, diese Intensität hochzuhalten, als Team permanent auf Druck zu agieren und den Gegner unter Druck zu setzen und so weiter und so fort, all diese Zutaten für diesen Meistertitel, das ist schon eine große Nummer und das hat das Team geschafft und zum Team zähle ich natürlich Christian Ilzer und Andreas Schicker, den Sportchef, auch dazu. Wenn ich Christian Ilzer sage, bitte gleich das Trainerteam dazu denken, ja, weil ohne dieses wäre das auch nicht gelungen.
Ja, so, was wird Andreas Schicker, Martin, in diesem Sommer machen, / machen müssen? Ist die Aussicht, im kommenden Jahr fix in der Champions League zu spielen mit 4 Heimspielen gut genug, dass Leute wie, nehmen wir mal Alexander Prass zum Beispiel, in Graz bleiben? Oder ist das eigentlich, oder auch jemand, der nur ausgeliehen ist, wie Mika Bierez, der nicht viel Tore geschossen hat, aber glaube ich schon immens wichtig war. Was ist mit dem Torwart, mit dem Jarosch, der sehr, sehr gut ist? Wie viel Arbeit kommt da auf Andreas Schicker zu?
Na, zunächst ist einmal die Frage, was Andreas Schicker macht. Das wird in diesen Stunden entschieden. Das heißt, wir werden es noch in diesen Tagen, möglicherweise heute, morgen, wissen, ob er bleibt oder ob er geht. So, das ist einmal das Erste. Und ich sag mal so, weil der Alfred ihn erwähnt hat, für mich ist dieser Erfolg in erster Linie, natürlich haben alle daran einen großen Anteil, aber den Hauptanteil hat Andreas Schicker. Ohne Andreas Schicker in den letzten 4 Jahren hätte es nicht Christian Ilzer und sein Trainerteam gegeben. Ohne Andreas Schicker hätte es nicht die vielen Spieler gegeben, die er mit seinem Scouting-Team auch gefunden hat, die eben zu dieser Spielidee, die der Christian Ilzer da unwiderstehlich und auch kompromisslos durchführt und durchsetzt, gegeben. Das heißt, das ist der Architekt und sein Abgang wäre, glaube ich, das Schmerzhafteste, was dem SK Sturm passieren kann. Insofern ist das die große Überschrift, bleibt Andreas Schicker oder nicht? Ich würde es dem SK Sturm wünschen. Ich glaube auch, dass es für ihn sehr schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen, weil er weiß, was er an Sturm hat. Er ist als Steirer natürlich da zu Hause und er weiß auch, ein Jahr Champions League, es wird auch im nächsten Jahr noch Angebote geben. Aber mal sehen, ob Hoffenheim interessanter ist als eine der Optionen. Und auf deine konkrete Frage der Spieler zu antworten. Also Jarosch ist geliehen, Bierev ist geliehen, die sind wieder weg. Da ist ein Verbleib nahezu ausgeschlossen. Kitaschwili und Affengruber, da laufen die Verträge aus. Bei Kitaschwili gibt es ganz gute Gespräche, aber das gilt dann irgendwie ähnlich auch wie für Affengruber, der schon mehr weg war, aber jetzt vielleicht eben durch die Champions League, dass eine neue Herausforderung ist, dass man hier bleibt. Nur bei Kitaschwili kommt das dazu, was auch bei Prass dazu kommt, der im Übrigen noch einen Vertrag beim SK Sturm hat. dass sie aber beide bei der Europameisterschaft sind. Mhm. Und ich glaube, davon auszugehen, und auch Sturm und nicht nur Sturm, auch andere Teams werden davon ausgehen müssen, dass es möglicherweise dann im Juli und im August, also dann schon, wenn auch die Meisterschaft praktisch begonnen hat oder schon im Laufen ist, noch den ein oder anderen Abgang geben kann, wenn zum Beispiel einer gut performt und wenn Georgien mit Kitashvili überrascht, wenn Brass plötzlich, weil er vielseitig auf der linken Seite in der österreichischen Nationalmannschaft einsetzbar ist, tolle Spiele macht, dann wird das erst später ein Thema sein und nicht jetzt, Ende Mai, Anfang Juni.
Ja, so, ich bin gespannt. Das Double, ich antizipiere für nächstes Jahr einen gewissen Leistungsabfall. Wie soll man diese Intensität auch hochhalten? Aber vielleicht passiert da ja was. Und schön, dass du gesagt hast, Martin, dass du Hoffenheim mal aufs Tableau gebracht hast, weil wir wissen ja, dass Andreas Schicker bei Werder Bremen im Gespräch war. Und ich glaube, dass Werder Bremen einen Fehler gemacht hat, Andreas Schicker nicht zu
nehmen. Aber da wollte auch er nicht, weil er sich nicht in der Rolle sieht, dass es ein Sportdirekt ist und dann gibt es noch einen Sportvorstand.
Ah, okay.
Andreas Schicker weiß mittlerweile auch, wozu er in der Lage ist, was er glaubt, was er machen kann. Also nicht, dass er ist ein Teamplayer, aber ich glaube, er weiß eben auch, dass er nicht eine Rolle einnehmen muss, wo er dann, ich sage einmal, gerade in Deutschland gibt es ja für eine Position in Österreich 4 bis 5 Positionen. Da gibt es einen Sportvorstand, einen Sportdirektor, einen Kaderplaner und Alfred, hilf mir, dann vielleicht auch noch einen, da gibt es noch so schöne Bezeichnungen, weiß ich nicht, noch eine vierte
Funktion. Ich weiß, was du meinst, aber ich ignoriere das mittlerweile, weil...
Ja, also ich sage nur, da gibt es ja viele Funktionen. Ja, eben. Und Andi Schicker braucht jetzt nicht nur, damit er in Deutschland ist, eine Funktion. Ja, da kann er in Österreich mit diesem Verein, wie wir gesehen haben, auch vieles bewirken und ist dann sogar in der Champions League.
Leiter der Lizenzspielabteilung.
Danke, Alfred. Leiter der Lizenzspielabteilung. Das ist für mich das Schönste. Leiter der Lizenzspieler und Kaderplaner finde ich besonders gut, weil was macht der Sportdirektor und der Sportvorstand? Machen die keine Kaderplanung?
Kaffee trinken.
Nein, ich finde großartig, aber okay. Wie er glaubt, scheint viel Geld vorhanden zu sein.
Das passt sehr gut. Wir kommen gleich auf die österreichische Nationalmannschaft zu sprechen, aber Alfred, ich habe nach Abschluss dieser Bundesliga-Saison und jetzt machen wir einen ganz harten Cut zum einzigen Verein, der wahrscheinlich mehr Fans hat als Sturm in Österreich, nämlich der SK Rapid. Ich habe diese gesamte Saison zusammengefasst gesehen in einer Statistik, dass Rapid angeblich, aber wer bin ich daran zu zweifeln, nur 4 Heimspiele gewonnen hat. Jetzt verlieren sie das letzte Spiel gegen Hartberg auch noch zu Hause und das nicht mal knapp. Was ist passiert mit Rapid? Weil früher mal ist niemand gerne ins Hanapi-Stadion gefahren und jetzt scheint es so, als ob man einigermaßen gerne tatsächlich in das neue Stadion fährt, weil die Punkte dort relativ billig zu haben sind.
Na, man muss das noch präzisieren. Diese Heimsiege, da war einer dabei gegen Salzburg, ja, mit einer VAR-Entscheidung, die eigentlich nicht akzeptabel war. Nach dem On-Field-Review hat der Referee keinen Elfmeter für Salzburg gegeben. Das war eine klare Situation. Das heißt, dieser Heimsieg war dabei. Dann dürfen wir nicht vergessen, noch in dem Grunddurchgang der Heimsieg im Wiener Derby gegen Austria Wien. Wäre das nämlich schief gegangen, wäre ja Rapid in den unteren Bereich gelandet, in der Qualifikationsgruppe und Austria Wien im oberen Bereich. Das zeigt also schon einiges, dass es bei Rapid, vor allem auch in Heimspielen, wirklich hinten und vorne nicht klappt, obwohl immer wieder 15, 20, 25.000 Zuseher und Unterstützer und Fans im Stadion sind, immer für gute Stimmung sorgen, aber das Team bringt es einfach nicht auf die Reihe. Und jetzt ist das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, das ist eine Wiederholung einer Wiederholung einer Wiederholung einer Wiederholung einer Wiederholung einer Wiederholung einer Wiederholung ad infinitum. Irgendwo muss dort doch jemand endlich munter werden. Oder sind die Schlaftabletten so gut, dass man in den Träumen Rapid zum Meister hat, aber in der Realität weit weg ist.
Ja, aber Martin, im Frühjahr hat doch Rapid eigentlich zumindest solide gespielt. Okay, dann verlieren sie die beiden Partien gegen Sturm. Gewinnen wir aus dem Nichts gegen Salzburg?
Wann haben Sie solide gespielt?
Na, ich hatte den Eindruck, dass...
In der Saison meinst du?
Nein, ab Winter, damals für ein paar Wochen, hatte ich schon den Eindruck, dass es okay ist zumindest. Nicht toll, aber okay.
Jana Klaus hat die Mannschaft insofern defensiv stabilisiert. Das war, ich muss sagen, unter Barisic hat der Rapid feinen Fußball gespielt. In der sogenannten XG-Tabelle, und der Alfred wird mich jetzt dann hoffentlich unterstützen oder korrigieren, war Rapid, das ist dem Alfred auch wichtig, war Rapid, und das, man muss immer nur aufpassen, was man mit diesen Zahlen macht, aber in dieser XG-Wertung war Rapid ganz vorne. Das heißt, was kann ich daraus lesen? Rapid hat Fußball gespielt, hatte Chancen, hatte aber wenig Tore draus gemacht, und deswegen musste Barisic, wenn man dann auch noch Spiele verloren hat, noch dazu zum Beispiel gegen Hartberg sehr unglücklich, musste dann Barisic im November gehen. So, was hat der neue Trainer gemacht? Er hat natürlich versucht, die Stabilität in der Defensive, in der Gesamtorganisation zu finden, damit man weniger Gegentore erhält. Und das ist ihm gelungen am Beginn des Frühjahrs. Und das Spiel nach vorne ist jetzt meines Erachtens nicht besser geworden. So, und im Gegenteil. Da kommen dann auch noch andere möglicherweise Faktoren dazu, wenn Spieler verletzt sind oder gesperrt sind aufgrund eines Verhaltens, das halt auch bestraft wurde nach dem Wiener Derby. Aber der Punkt ist, dass diese Mannschaft wahrscheinlich nicht besser ist als Hartberg. So einfach ist es. Hm. Und sie wären ja eigentlich, wenn es um die direkten Duelle gehen würde, hinter Hartberg, nur aufgrund des Sternchens waren sie vor Hartberg, und dann wäre eigentlich jetzt Hartberg fix im Europacup, und Rapid würde gegen die Austria in zwei Davis, was natürlich auch wieder eine Brisanz hätte, um diesen fünften Europacup-Platz spielen. Also ich wollte nur sagen, Rapid, finde ich, ist nicht besser, da muss man das auch akzeptieren, oder, Alfred?
Kann ich alles genauso unterschreiben. Ich erinnere noch an eine Aussage von Anton Tanninger, einen der ganz großen Rapid-Spieler in den 80er Jahren und tschechischer Nationalteamspieler mit Europameisterschaftstitel, der einmal gesagt hat, unlängst auch in einem Interview, er hat den Eindruck, bei Rapid ist keine herausragende Qualitätsspieler drinnen. So kann man jetzt natürlich Krüll hervorziehen. Letzte Saison war es Burgstaller, der ebenfalls mit 22 Toren eine gute Saison geliefert hat. Aber wenn wir jetzt genau den Kader anschauen, hat der Anton nicht recht. Rapid hatte immer, in jedem Jahrzehnt eigentlich, bis zu Anfang 2000 oder Mitte 2010 herum, hatte Rapid immer Spieler im Kader, die waren fantastisch. Granča, Brucic, Panenka, Kranki, was auch da, Weber, Schöttl können wir dazu nehmen und einige andere auch noch. Aber jetzt schau in den Kader hinein, und wo ist der Unterschied zu Hartberg oder zu anderen Mitbewerbern von der Kaderstruktur her? Ich sehe da keinen. Also bei Rapid, glaube ich, ist es endlich an der Zeit, Geld in die Hand zu nehmen, das vielleicht gar nicht da ist, und einmal Spieler zu holen, die das Team auch mitreißen. Ähnliche Qualität halt, wie es teilweise Sturm hat mit Goran Stankovic oder Wüttrich in der Verteidigung und bei Salzburg sowieso die Stürme mit Fernando etc. Das braucht einmal Rapid auch. Es genügt nicht, das, was jetzt da ist. Die würden übrigens mit solchen Führungsleuten und Superspielern enorm wachsen. Diese viele talentierten Spieler, das streite ich ja nicht ab, ein Sattelberger, wie sie alle heißen, Strunz und, da ist ja was da, Oswald. Aber die brauchen einen Stamm drinnen, an dem sie sich entlang handeln können, und das sehe ich einfach nicht.
Ja, und mit dem Abgang von Krüll zu Bremen wird es natürlich noch viel schwieriger, weil der war einer der Keyplayer. Und man muss jetzt auch gar nicht Rapid krank jammern. Im Gegenteil, man muss nur akzeptieren, das wollte man eigentlich sagen. Ich glaube, das ist das, was der Alfred und ich betonen wollen, ist, man muss es akzeptieren, dass es mit Salzburg oder mit der Reihenfolge Sturm, Salzburg und dem LASK auf alle Fälle drei Teams gibt, die qualitativ höher einzuschätzen sind. Punkt. So, und wenn man das akzeptiert, dann weiß man, dann kann man eigentlich bestenfalls Vierter werden. So, und das ist im Moment genau der Fall.
Genau das, was du jetzt so in schönen Worten fasst, denke ich mir.
Dann lasst uns ganz kurz noch auf den Europameisterschaftskader, der noch nicht ganz fix ist. Es sind also einmal nur für diese beiden kommenden Länderspiele einberufen worden von Ralf Rangnick. Alexander Schlager ist da noch raus. Martin und ich haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Aber Alfred, du hast ja vor Monaten schon hier gesagt, nachdem sie David Alaba verletzt hat, dass Real Madrid das wahrscheinlich nicht besonders spannend findet, wenn derjenige Spieler, der angeblich am meisten verdient in dieser Mannschaft, nach einer Kreuzbandverletzung sofort wieder dann eine Europameisterschaft spielt. Jetzt hat Ralf Rangnick einen interessanten Schachzug gemacht, aber vielleicht ist er auch gar nicht so interessant. Da würde mich deine Einschätzung jetzt wirklich interessieren. Alfred, hat sich Ralf Rangnick, was hat er sich dabei gedacht, dass er David Alaba als, keine Ahnung, als Berater, als Teil des Betreuerstabes mit zur Europameisterschaft nehmen möchte, / wird?
Na schau, jedes Team, Vereinsteam, aber auch Nationalmannschaften haben ja eine interne Hierarchie und Struktur auch zugegen, weil dann funktioniert er das am allerbesten. Und diese Struktur beinhaltet im Fall des österreichischen Nationalteams David Alaba ganz oben, Marcel Sabitzer, Marco Arnautovic auch in diesem Bereich anzusiedeln und dann einen großen Bulk darunter, die alle irgendwie von der ganzen Sache her äquivalent sind. Ja, aber die drei oben sind an und für sich die sogenannten Leader, die Stimmführer, diejenigen, die aufgrund ihrer sportlichen Erfolge und ihres Könnens und ihrer ganzen Persönlichkeit das Team auch intern sozusagen führen können. Und deshalb glaube ich, dass dieser Ansatz, jetzt David Alaba mitzunehmen und im Team weiterhin dabei zu sein, ein sehr guter ist und den unterstütze ich auch, weil man wird jetzt mit diesen Ausfällen, die auch noch da sind, jede Unterstützung auch brauchen mentaler Natur und die wird David Alaba liefern in diesem Zusammenhang. Weil wenn jetzt Schlager ausfällt und Xaver Schlager ausfällt und Karl Leitschitz ist nicht dabei und noch ein paar andere Verletzte, also dann ist das schon ein wenig mühsamer und schwieriger und da ist es gut, wenn einer da ist wie der David, der ja eine unumschränkte Figur ist im Team, immer positiv auf das Team einwirken kann und sagen wird, Burschen, wir werden das auch ohne unsere Mitspieler, die jetzt leider nicht können und auch ich kann es nicht, wir werden das trotzdem schaffen, wir müssen positiv sein, nach vorne schauen, der Trainer hat die richtigen Ideen, wie wir das Ganze angehen werden und. Also ich glaube, der Zugang von David zu den Spielern ist natürlich noch näher und noch intensiver, als es der Teamchef Rangnick haben kann.
Darf ich ein kleines bisschen Wasser in diesen Wein gießen, was ich natürlich mit allerhöchstem Respekt mache. Martin, aber ich meinte gehört zu haben, dass 2016, als Marcel Koller noch Teamchef war und Österreich zumindest im Verständnis einiger sehr, sehr euphorischer Fans sogar als Favorit, als einer der Mitfavoriten nach Frankreich gefahren ist, ich war keiner davon, aber habe ich da nicht gehört, dass diese Chemie Alaba Arnautovic im österreichischen Nationalteam möglicherweise vor 8 Jahren nicht ganz so positiv war?
Naja, die Chemie, wie die Chemie untereinander war nicht immer positiv im Zuge der Vorbereitung, ja. Da gab's dann, aber das sind die Spieler, die du genannt hast, waren damals die Jüngeren und die Älteren, die sind ja mittlerweile nicht mehr dabei. Da gab's Reibereien, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Aber diese Spieler, diese Generation ist ja nicht mehr da, weil da auch, ich sage mal, mit zweierlei Maß gemessen wurde. Da ging es dann auch um Werbeverträge und um Tage für Werbespots-Drehs, die man frei hatte oder nicht hatte und. Also das ist jetzt nicht der Fall. Ich finde gerade momentan ist es ja so, jetzt unabhängig von den Verletzungen, die natürlich das Ganze ein bisschen, sage ich einmal, dämpfen die Erwartungshaltung, auch selbst bei den größten Optimisten, weil es eben mit Schlager und mit Alaba zwei entscheidende Spieler sind. Da muss man sagen, das eines der Assets des österreichischen Teams ist im Moment natürlich der Team Spirit. Ja. Ja. Und ich glaube, der funktioniert enorm und das hat einerseits damit zu tun, dass die Spieler sich verstehen, hat aber, so höre ich es auch heraus, damit zu tun, dass es eben Ralf Rangnick versteht mit seinem Team, da sind ja auch einige Menschen dabei, das Ganze noch zu befeuern im positiven Sinne. Unabhängig davon, dass er akzeptiert wird als unumschränkte Persönlichkeit, als der Boss und zwar von allen, auch von Alaba und dadurch und von Arnautovic. Und dadurch funktioniert das auch. Und jetzt überhaupt, dass er den Bayern abgesagt hat und beim Nationalteam bleibt, das wird ja von vielen noch einmal als besonderes Zeichen gesehen. Insofern ist ja sein, wenn jetzt eine Umfrage wäre oder wenn jetzt eine Wahl wäre, also dann würde er ja Bundespräsident auch werden, Alfred, oder? Und wahrscheinlich auch Bundeskanzler. Ne?
Naja, besser wird EU-Kommissionspräsident.
Auch das ist eine Möglichkeit, aber bitte erst nachdem wir diese Gruppe überstanden haben und dann wie ein heißes Messer durch Butter durch dieses Turnier in Deutschland gegangen sind. Sehr, sehr schön. So, ihr beide werdet vielleicht von mir mal belästigt werden in den kommenden Wochen. Ich hoffe aber, dass ihr nicht erreichbar seid. Für euch hoffe ich das, weil ihr im wohlverdienten Urlaub seid. Alfred Tata und Martin Konrad, danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause.
Wir sind noch nicht im Urlaub.
Warum?
Ja,
warum?
Wir sind noch nicht im Urlaub. Ja, weil ja noch Finalspiele sind, national und international.
Ja. Also, ach so.
Der Alfred und ich zum Beispiel machen zum Beispiel Conference League Finale, nur um ein Beispiel zu nehmen.
Ja. Ist das nächsten Mittwoch das Conference League, oder? Ja, okay. Okay.
Ah, Olympiakos gegen Fiorentina. Also so fleißig sind wir und dann natürlich lassen wir uns die Europameisterschaft nicht entgehen, da hast du recht.
Ja, da werde ich wieder lästig sein. Danke jedenfalls, danke Coach, danke Martin, kurze Pause, der Big Show 602.
SK Sturm ist neuer Meister. SK Sturm ist neuer Meister. Wir haben einen neuen Meister. In Graz regiert der SK Sturm. Wir waren oft die Nummer 2 und 3 und 4. Doch das ist jetzt vorbei. Wir feiern unseren neuen Meister. Wir feiern unseren SK Sturm. Und darum singen wir jetzt 1 und 2 und 3 aus vollem Rohr. SK Sturm ist neuer Meister.
Sportradio 360, es geht weiter in der Big Show 662 mit einem Mann, den ich nur zu hohen Anlässen belästigen möchte. Aber das tue ich dann umso lieber und dieser Mann ist Stefan Koch. Servus Stefan.
Servus Jens, 662, wow, das ist erstmal eine Zahl und zweitens muss ich natürlich sagen, du belästigst mich nicht. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Du belästigst mich natürlich nicht. Es ist immer wieder eine Freude, bei dir dabei zu sein.
Das ist lieb von dir, dass du das sagst. Ich habe eine Frage an dich, die geht auf eine Kolumne zurück, die du vor ein paar Wochen geschrieben hast. Wenn man jetzt Stefan Koch sagen würde, kommentierst du heute das Spiel der Baskets, in welche Stadt würdest du dann fahren? Wer sind für dich die Baskets? Weil ich entnehme dieser Kolumne, dass es in der Basketball-Bundesliga einfach zu viele Baskets gibt.
Ja, gibt es. Und ich finde diesen Namen auch, und da bin ich ja nicht der Einzige, ich finde dieser Name birgt wenig Originalität. Gibt es auch nur in Deutschland, gibt es in keinem anderen Land der Welt, dass sich Clubs Baskets nennen. Ich glaube, die Bonner waren die Ersten und ich glaube, die Telekom Baskets waren tatsächlich die Ersten, die diesen Namen verwendet haben. Und deswegen wären für mich die Baskets eigentlich dann in erster Linie immer die Bonner.
Okay, da machen wir den Haken dran an die Bonner. Die zweite Frage, die ich auch noch habe, wir gehen gleich direkt nach Würzburg. Und der liebe Kollege Michael Körner, der hier auch ab und zu Gast ist, sagt mir, er kann dieser Würzburger Halle bei bestem Willen nicht viel abgewinnen. Aber bringt diese Halle, die den Charme einer Hauptschule haben muss, bringt diese Halle auch einen Heimvorteil, den die Würzburger gerade in diesem Jahr, Stefan, gut zu wissen nützen. Zu nützen wissen, so rum ist richtig.
Diese Halle bringt einen Heimvorteil. Diese Halle ist aber nicht der entscheidende Faktor für den Würzburger Erfolg in diesem Jahr. Denn die Würzburger haben tatsächlich trotz dieses großen Heimvorteils in dieser Saison auswärts genauso gut Ergebnisse abgeliefert wie zu Hause. Das ist erstmal per se extrem beeindruckend für ein Low-Budget-Team, was die Würzburger sind. Es ist diese Konstanz, die mich bei Würzburg beeindruckt in dieser Saison, dass sie das, was sie zu Hause sicherlich mit dieser Halle im Rücken schaffen, auswärts auch präsentieren können. Und sie haben, glaube ich, was Exzellentes vor der Saison schon gemacht. Sie haben sich früh auf ihr Personal festgelegt, auf Spieler, die andere vielleicht auch genommen hätten, aber wo andere gesagt haben, zu dem Zeitpunkt warte ich lieber nochmal, es könnte was Besseres kommen. Und sie haben wie schon im Jahr davor, glaube ich, sehr gut ihre Spieler ausgewählt, sowohl sportlich als auch charakterlich. Und deshalb Chapeau, großen Respekt vor dem, was Würzburg geleistet hat.
Würzburg führt jetzt in der Serie gegen den regierenden Meister, gegen Ratiopharm Ulm mit 2-1, haben die erste Partie in Ulm gewonnen, die zweite dann verloren, jetzt am Mittwoch wieder gewonnen und das, wenn ich es richtig gesehen habe, Stefan, ohne ihren besten Spieler, was ja genau dafür spricht wahrscheinlich, was du gerade gesagt hast, also wenn der MVP nicht dabei ist und Würzburg trotzdem gegen Ulm gewinnt, dann muss diese Mannschaft oder muss auch der Coach sehr viel richtig machen.
Der Coach ist sicherlich auch exzellent, ist ein ganz hervorragender Coach, Sascha Filipowski. Du hast angesprochen, ich habe das trotz allem, was ich Positives über Würzburg gesagt habe, nie erwartet. Für mich war, sage ich offen und ehrlich, diese Serie nach der Verletzung von Otis Livingston durch. Auch wenn die Serie mit 1-1 nach Würzburg gegangen ist, bin ich davon ausgegangen, dass eine, Entschuldigung, im Moment komplette Ulmer Mannschaft, wie sie sich darstellt, wo alle Spieler da sind, beide Spiele in Würzburg gewinnt, dass Würzburg nicht in der Lage sein wird, diesen Verlust von Otis Livingston zu kompensieren. Das waren sie in Spiel 2 ja auch überhaupt nicht. Da haben sie eine Klatsche bekommen. Dass sie es jetzt geschafft haben, in Spiel 3, für mich wirklich völlig überraschend, Ulm zu schlagen. Erstens, alle anderen Leistungsträger, also außer Livingston, der nicht gespielt hat, haben ihre Leistung abgerufen. Dann Heimvorteil, was wir angesprochen haben. Dann Intensität. Und letztendlich hat Darius Perry in diesem Spiel als in Anführungszeichen Livingston-Ersatz 40 Minuten gespielt. Und das ist jetzt für mich die große Frage vor Spiel 4, was ja schon am morgigen Freitag stattfindet. Die Playoffs sind so eng getaktet in diesem Jahr mit immer nur einem Tag dazwischen. Wie weit schafft dieser deutlich dünnere Würzburger Kader das Thema Belastungsmanagement zu regulieren?
Weil ich es wirklich nicht weiß, aber Otis Livingston, ist der ganz raus jetzt aus den Playoffs oder ist er nur für diese Serie raus? Wie ist der Stand bei ihm?
Es ist davon auszugehen, dass er komplett raus ist für die Playoffs. Die Diagnose, die ich vernommen habe, ist ein Innenbandriss im Knie. Okay. Es war sogar kurzfristig, musste sogar abgeklärt werden, dass es sich sogar um einen Kreuzbandriss handelt. Also nach allem, was ich weiß, wäre es eine große Überraschung, wenn er in diesen Playoffs überhaupt nochmal zurückkäme. Ich gehe nicht davon aus.
Jetzt sprichst du an, dass die Würzburger einen eher schmalen Kader haben. Ich glaube, für den FC Bayern München Basketball ist genau das Umgekehrte der Fall. Die Bayern, ich weiß nicht, ob sie aus dem Vollen schöpfen, aber wenn ich schon so sehe, die Namen, die hier auch gestern gescored haben in Ludwigsburg beim 84-73 für die Bayern, die sind auch mir zum Großteil bekannt. Ist das für die Bayern A, der große Vorteil auch in diesen Playoffs mit dieser engen Taktik, dass sie einen wirklich großen Kader haben? Und B, die Frage anschließend, bist du auch da ein bisschen überrascht gewesen, dass die Ludwigsburger überhaupt einen Stich machen konnten in diesem Duell?
Ja, also sowohl als auch. Erstmals die Stärke des Kaders, die Tiefe des Kaders. Der Bayern ist natürlich ein absoluter Vorteil, auch wenn sie nicht aus dem Vollen schöpfen im Moment. Nick Weiler-Bepp und Silver Francisco sind im Moment raus. Dennoch ist dieser Kader immer noch so extrem tief und es ist natürlich die größte Stärke der Bayern und das macht sie auch zum Favoriten auf die Meisterschaft. Ja, und ich war extrem überrascht, auch dass Ludwigsburg ein Spiel gewonnen hat, vor allen Dingen dieses erste Spiel in München, was für mich bislang das absolute Highlight-Spiel dieser Playoffs war. Das war ein solch unglaubliches Spiel. Ludwigsburg mit ganz großartigen individuellen Leistungen, vor allem von Deschobui und Silas Melson, hat das Spiel fast schon gewonnen, führt mit 3 Punkten am Ende der regulären Spielzeit, fault nicht und Andi Obst, wer sonst, schießt einen Wahnsinns-Dreier über Jonathan Dere rein zur Verlängerung und alle denken, jetzt ist das, was man neudeutsch Momentum nennt, komplett auf Seiten der Bayern. die Ludwigsburger schütteln sich mal kurz und gewinnen das Ding in der Verlängerung. Also ich glaube, dass diese Partie war, wir haben sehr viele gute und interessante Playoff-Spiele gesehen, aber diese Partie war für mich bislang das Highlight. Und ja, es war auch für mich eine große Überraschung, dass Ludwigsburg das Spiel gewonnen hat, vor allen Dingen in München.
Wenn man die BBL nur so aus der Ferne betrachtet und natürlich dann auch in den Zeitungen das schon ein bisschen liest, und ich bekomme immer diese Mail zugeschickt von der Easy Credit BBL, wo ich dann auch ein bisschen auf den Boxscore schaue, aber ich hänge halt doch auch an großen Namen, und Serge Ibaka, ich weiß nicht, ob er der größte Name in der Easy Credit BBL ist, aber sicherlich Top 3. Und ich habe mich halt gefragt, der kommt nach Deutschland, mit wie viel Effort wird der über das ganze Jahr dabei sein? Ab wann, wenn überhaupt, Stefan, hat dich Serge Ibaka vom ersten Augenblick an überzeugt? Ist er jetzt in den Playoffs überzeugender als davor? Wie hat sich Serge Ibaka, der ja doch in der NBA seine Sporen gesammelt hat, in seiner ersten Saison in Deutschland geschlagen?
Also er ist, denke ich, der größte Name. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich war mir nicht ganz sicher, als die Bayern ihn geholt haben, weil ich mich gefragt habe, wie viel Benzin hat er noch im Tank? Hm. Ist das so ein bisschen eine Chance, seine Karriere noch ausklingen zu lassen? Wenn Serge Ibaka spielt, und das war von Anfang an so, dann spielt er mit 100%. Er braucht sicherlich ein bisschen Pause. Es war klar, dass er bei dieser Taktung mit Euroleague und BBL, sprich mit 68 Hauptrunden spielt, nicht in jedem Spiel dabei sein würde. Das ist auch so gekommen. Das war zu erwarten, aber in den Spielen, in denen er gespielt hat, da war er immer intensiv, da war er immer da. Er spielt jetzt in den Playoffs nicht besser als vorher oder intensiver, weil er das vorher schon gemacht hat zu 100%. Und ich muss sagen, mich hat er überzeugt. Mich hat er überzeugt mit seinem Auftreten, komplett ohne Starallüren, als jemand, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Mich hat er überzeugt mit seinem Rebounding, seiner Defense. Das war das, was man erwartet hat. Aber auch hat er durchaus auf Scoring geliefert, nicht nur innen, sondern auch in dieser Saison in Phasen wichtige Dreier getroffen. Also Serge Ibaka, da kann man einfach ganz großes Pluszeichen, großen Smiley, den kann man ganz positiv vermerken für den FC Bayern München Basketball.
Die, also aus meiner Sicht, größte Überraschung oder erfreulichste Erscheinung in der Easy Credit BBL zu Beginn der Saison, dann haben die Bayern sie zwar überholt, aber ist das Team aus Chemnitz, du hast ja auch sehr nett für unser Jahresmagazin Jonas Richter gebührend gelobt, jetzt steht es hier zwischen Chemnitz und Vechta 2-1 für die Chemnitzer. Ist das im Rahmen der Erwartungen? Ist den Chemnitzern ein bisschen der Sprit ausgegangen hinten raus? Wie siehst du hier die Gemengelage?
Also ich würde nicht sagen, dass Chemnitz hinten raus der Sprit ausgegangen ist. Wir müssen sehen, diese Mannschaft ist Dritter geworden, hinter zwei Euroleague-Teams, hinter München und Berlin. Und das mit einer insgesamt sehr dünnen Decke. Sie haben im Prinzip nur drei deutsche Spieler, die fest in der Rotation spielen. Jonas Richter, den du schon angesprochen hast, Kevin Jebo und Dominik Lockhart. Und dafür haben sie halt eine Unzahl an Spielen auch absolviert, denn sie haben ja auch europäisch gespielt, zwar nicht im allerhöchsten Wettbewerb, sondern im Anführungszeichen nur vierthöchsten Wettbewerb, den FIBA Europe Cup. Aber den haben sie gewonnen. Und diese Serie jetzt gegen Vechta war für mich im Vorfeld die Serie, die ich am knappsten erwartet hätte. Und diese Serie hat jetzt so ein bisschen den Geschmack bekommen, wie die Serie zwischen Würzburg und Ulm. Weil bei Vechta der Spieler, der hinter Otis Livingston Zweiter in der MVP-Wahl war, Tommy Cousy, sich auch verletzt hat, okay, im zweiten Spiel in Chemnitz, und sein Ersatz, Ryan Schwieger, in Spiel 3, was Vechta jetzt ja zu Hause verloren hat gegen Chemnitz, sich in Spiel 3 verletzt hat, am Kopf, und dieser Spieler hatte vor der Saison schon eine Gehirnerschütterung. Deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er zurückkommt. Das heißt, es fehlen jetzt der Spielmacher und sein Backup, sehr voraussichtlich bei Vechta. Und damit kann man eigentlich davon ausgehen, dass dass Chemnitz diese Serie für sich entscheidet. Auf der anderen Seite, das habe ich auch gedacht, dass Ulm beide Spiele in Würzburg gewinnt, und es ist nicht so gekommen.
Und einen haben wir noch, du hast die Berliner schon angesprochen, das ist die einzige Mannschaft, die mit einem 3-0 in die Halbfinals schon eingezogen ist. 3-0 gegen die Telekom Baskets, wohlgemerkt Bonn.
Ja.
Diese enge Taktung ist also für Alba jetzt mal, die haben jetzt mal ganz kurz Pause. Kauft Ihnen das schon was für ein etwaiges Finale gegen die Bayern? Wo siehst du denn Alba im Moment?
Also es kauft ihnen erstmal nur was für das Halbfinale gegen Chemnitz oder Vechta. Für ein etwaiges Finale kauft ihnen das noch gar nicht. Wenn sie da über 5 Spiele gehen und der Kontrahent geht über 3 Spiele, ist das dafür gar nichts wert. Das ist erstmal nur was fürs Halbfinale wert. Ich habe erwartet, dass die Berliner diese Serie relativ sicher gewinnen würden. Bonn war das ganze Jahr über eine offensiv wirklich talentierte Mannschaft, hat aber defensiv nie wirklich über längere Strecken auf hohem Niveau verteidigt. Und ich glaube, das muss für den Playoffs können. Diese Pause tut Berlin gut. Berlin hatte extrem viele Verletzungsprobleme am Ende der Hauptrunde. Umso beeindruckender war es für mich, was die Mannschaft am Ende der Hauptrunde noch für eine Serie hingelegt hat. Sie haben Spieler, die so verletzt sind, dass sie definitiv nicht zurückkommen werden in den Playoffs. Dennoch wirken sie auf mich im Moment so, dass sie ja sich ein gutes Stück weit gefunden haben, wieder Selbstvertrauen aufgebaut haben. Aber wenn man alle Faktoren in die Waagschale legt, bleiben trotzdem die Bayern der Top-Favorit.
Und du weißt, lieber Stefan, eine Frage muss doch kommen. Folgende Situation. Mein Sohn hat vor Beginn der eben abgeschlossenen Fußball-Bundesliga-Saison mit einem Kumpel jene folgende todsichere Wette abgeschlossen. Er hat 20 Euro mit seinem Kumpel gewettet, dass Borussia Mönchengladbach ganz sicher vor dem FSV Mainz 05 in der Tabelle abschließen wird. Was soll ich meinem Sohn sagen? Ich habe gesagt, das ist eine gute Wette, die kannst du nicht verlieren. Wie konnte mein Sohn diese Wette verlieren?
Du willst ja eher aus Gladbacher Sicht
ausgezeugt. Ja, bitte, also bitte.
Ich zeug's jetzt erstmal aus Mainzer Sicht auf. Bo Henriksen ist im positiven Sinne der verrückteste Trainer, den ich seit längerer Zeit erlebt habe. Ja, aus Gladbacher Sicht, diese Saison ist eine solche Enttäuschung und für mich nicht greifbar. Ich muss auch ehrlich sagen, wir reden viel über Borussia Mönchengladbach, aber ich bin ja eigentlich nicht mehr in dem klassischen Sinne Fan. Fan war ich in den 70er Jahren als Kind, als Günter Netzer und Allan Simonsen meine Idole waren, und seitdem sympathisiere ich immer noch so ein bisschen mit diesem Club. Aber diese Saison war sowas von schrecklich ernüchternd. Ich weiß auch nicht, wie du es deinem Sohn erklären kannst. Du kannst ihn auch nicht an mich weiterleiten. Du kannst einfach nur sagen, shit happens.
Okay, ich werde ihm den 20er auslegen. Vielleicht hilft ihm das was. Stefan Koch von Magenta Sport, Easy Credit BBL. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 662.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 662. Weiter geht es mit dem Motorsport. Eddie Mielke werden wir gleich dazu holen, aber schon in der Leitung ist Stefan der Voice Heinrich. Und der Voice, du hast mir gerade gesagt, du bist eigentlich schon wieder auf dem Sprung, was ich Wahnsinn finde. Es ist diesmal nicht Australien, aber es ist dennoch ein großer Teich. Wo wird es am Wochenende für dich hingehen?
Dorthin, wo es relativ viel unlimitierten Speed in den USA gibt, die schnellste Stadt der Welt, sieht wohl so aus, als gäbe es tatsächlich eine freundliche Einladung für den Brickyard für das klassische Rennen 500 Meilen von Indianapolis. Ich war hatte das Glück, ja, in meiner langen Fernsehkarriere da vor Ort sein zu dürfen und zu kommentieren. Unter anderem, ich erinnere mich, mein erstes Mal bei den 500 Meilen war tatsächlich der engste Zieleinlauf aller Zeiten. Das war eine halbe Fahrzeuglänge nach 800 Kilometern. Und wir hatten ausgerechnet als Kommentatoren für den damaligen Sender Premiere, die das Rennen zum ersten Mal übertragen haben, der Manfred Jantke, mein Co-Kommentator und ich, das Glück, direkt eine Kabine exakt neben der Ziellinie zu haben. Die amerikanischen Kollegen vom US-Fernsehen waren etwas versetzt neben uns. Und so hatten tatsächlich wir als Einzige die Gelegenheit und die Chance, überhaupt zu erahnen, wer da gewonnen hat. Es war ein unglaublich enges Finish. Am Ende hat Al Unser Jr. gewonnen, den der Manfred Jantke persönlich auch aus gemeinsamen Porsche-Zeiten noch sehr gut kannte. Halbe Fahrzeuglänge vor Scott Goodyear. Unglaubliches Finale. Und es waren damals eben 400.000 Leute, die ich am Ende nicht auf den Sitzen hat sitzen lassen. Die sind aufgesprungen. Es war dermaßen laut. Es war die Hölle. Aber ich war schwerstens beeindruckt und habe gesagt, da muss ich wieder hinkommen. Inzwischen war ich, glaube ich, weitere 27 Mal da. Insofern werde ich jetzt mein 29. Besuch. Ich hoffe, das klappt in den nächsten Tagen.
Ja, wir versuchen, Eddie anzurufen. Wir gehen mal davon aus, dass die irgendwann die 30 in nicht allzu langer Zeit. So, Eddie, jetzt ist er da.
Höre ich euch besser und ihr hört mich besser.
Absolut. Perfekt. Eddie, du bist auf dem Weg zum Lausitzring, wie ich annehme, weil dort die DTM am Wochenende aufschlägt. Mit welchen Erwartungen, vor allen Dingen, wenn ich hier auch wieder mal, ich weiß, man soll nicht immer über das Wetter sprechen, aber in München ist das Wetter nicht so wahnsinnig toll. Wie ist es für ein Lausitzring am Wochenende?
Also das Wetter für die Lausitz ist so ein bisschen wechselhaft angesagt. Und aber nichtsdestotrotz, also das ist dann für alle gleich. Vielleicht kriegen wir ein paar Sessions, wo es nass sein wird. Das wollen wir mal gucken. 22, 23 Grad sollen es in der Lausitz werden. Aber gut, wir haben das Saison-Auftaktrennen in Oschersleben in guter Erinnerung mit dem, das muss man ja schon so sagen, Überraschungsgesamtführenden Luca Engstler. Da war nicht mit zu rechnen, dass er mit dem Liqui Moly Grasser Lamborghini die Führung übernimmt und direkt mal an seinem ersten Lamborghini-Wochenende direkt mal seinen allerersten DTM-Sieg landet. Papa Franz hat ja auch eine DTM-Historie. Der hat zum Beispiel nie ein DTM-Rennen gewonnen. Das hat der Luca Engstler jetzt geschafft, liegt in Führung, aber damit ist er natürlich der gejagte Porsche mit Thomas Preining, dem österreichischen Titelverteidiger. Der hat den Gebrauch des Wochenende in Oschersleben. Da mussten die beiden Mantel-Porsche ein bisschen besser performen jetzt an diesem Wochenende in der Lausitz. Aber schauen wir mal, wie immer, wir hatten in Oschersleben 20 Autos innerhalb von 1,1 Sekunden im Qualifying. Das wird auch am Lausitzring so sein. Also es wird ein spektakuläres, enges und hart umkämpftes DTM-Wochenende. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Der Voice jetzt in der Formel 1, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Aber in der Formel 1 sind immer diese legendären Updates, die manchmal gut, manchmal sogar sehr gut funktionieren. Was könnte sich, wenn überhaupt, in der DTM seit dem Saisonauftakt hinsichtlich der technischen Ausstattung der Teams geändert haben, der Voice?
Naja, so viel mit Updates kann da nicht kommen, aber klar ist, dass die BOP entscheidend ist. Die Balance of Performance ist unter Motorsportfans nun einer der Begriffe, der am meisten dafür sorgt, dass die Leute sauer sind. Aber es geht nicht anders bei unterschiedlichen Konzepten, wie es ja in den aktuellen GT3-Autos der Fall ist. Es ist eh ein Wochenende, bei dem es wirklich man gar nicht weiß, wo man hingucken soll. Eddie hat es gesagt, Lausitzring, DTM. In die 500, die 500 Meilen von Indianapolis als einer der drei Kronjuwelen des Motorsports. Wir haben den Formel 1 Grand Prix von Monaco, ebenfalls eine dieser drei Kronjuwelen. Wir haben MotoGP in Barcelona, wir haben die Formel E in Shanghai. Es ist ein Großkampfwochenende. Eddie wird ordentlich was zu tun haben. Da war ich in der Tat glaube, dass jetzt unter Zugzwang Porsche und Preining deutlich besser darlegen werden. Sie hatten kurz vor dem Oschersleben-Rennen eine unterschiedliche Fahrzeughöhe über die BOP zugesprochen bekommen. Und das war ganz offensichtlich das Hauptproblem, das sie da hatten. Da hatten sie in der Zwischenzeit jetzt Gelegenheit, sich darauf einzustellen. Und ich bin sicher, der Porsche wird deutlich besser gehen oder die Porsche werden deutlich besser gehen in der Lausitz. Aber das ist jetzt auch dringend notwendig. Ich glaube, Eddie, einen, den wir nicht unterschätzen sollen, ist auch einer, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt, den wir aber sehr hoch einschätzen, weil gutes Paket, nämlich Jack Aitken und der Ferrari.
Ja, definitiv. Das hat er ja schon gezeigt mit seinem Sieg am Samstag im ersten Saisonrennen in Oschersleben. Auch letztes Jahr in der Lausitz hat Jack Aitken sehr, sehr gut performt. Die beiden Emil Frey Ferrari von ihm und Jerry Vermeulen. Das sind super schnelle Autos. Die sind gut eingestuft. Also natürlich. Und Jack Aitken mit seiner Formel 1 Erfahrung, mit seinem Hintergrund, ein ganz, ganz schneller Mann, den muss man natürlich absolut auf dem Zettel haben. Aber wie ich schon sagte, in Neuschersleben waren 20 Autos innerhalb von 1,1 Sekunden. Da ist es wirklich ganz, ganz schwer, einen Favoriten auszumachen. Und da kommt es wirklich auch auf die Tagesform an oder aber auch auf die Vorbereitung. So hat man zum Beispiel im Hause Abt beim Audi von Kelvin van der Linde in der Zwischenzeit nach Oschersleben, weil Kelvin van der Linde überhaupt nicht zufrieden war mit dem Verhalten seines Autos, da hat man entdeckt, dass feine Haarrisse im Chassis zu entdecken waren an der Front. Das hat man mittlerweile behoben. Also DTM heißt Detailarbeit. Ja, und ich tue mich ja immer schwer, egal ob MotoGP oder DTM, auf einen möglichen Gewinner zu setzen. Die DTM macht das einem für Wettspielchen nicht leicht, weil das ist eine Wundertüte des Motorsports. Da kann alles passieren und jeder kann gewinnen.
Ist aber das ein Qualitätsmerkmal, Eddie, oder ist es nicht auch gut, dass wir so wie in der Formel 1 jetzt jemand haben, an dem sich alle reiben und wo wir jetzt aber feststellen, gerade die letzten Wochen, hoppla, der Lando Norris, die Ferraris kommen ja immer näher an Max Verstappen ran. Sind das zwei Dinge, die sich komplett, das eine besser als das andere ist, oder hat beides seinen Charme?
Also ich finde das ja immer klasse für die Zuschauer, wenn man das nicht vorhersagen kann, wer gewinnt, sondern wenn das wirklich offen ist. Das ist in der MotoGP so, das wird sicherlich in der MotoGP an diesem Wochenende in allen drei Klassen auch in Barcelona so sein. Und deswegen liebe ich die DTM, weil es so ausgeglichen ist und weil es auch wirklich tolle Charaktere hat. Und für mich hätte da auch jeder mal einen Sieg verdient. Die Emotionen, die frei wurden, als Luca Engstler dann wirklich weinend und heulend vor Glück in seinem Auto mit mir für ProSieben gefunkt hat auf der Auslaufrunde. Also das sind, glaube ich, solche Dinge, das sind so Emotionen, die begeistern letztendlich auch die Fans und die sorgen dafür, dass das Paket so unterhaltsam ist.
Sollte man vielleicht auch darauf eingehen, dass wir etwas andere Zeiten haben, Eddie. Weiß doch mal bitte darauf hin. Und das könnte eventuell auch die anderen Startzeiten aufgrund der Eishockey-WM, könnte auch natürlich ein bisschen bei der Form der Fahrzeuge reinspielen, weil wir vielleicht andere Außentemperaturen dann haben.
Ja, ganz genau. Das ist ein Aspekt. Für uns ist das ein positiver Nebeneffekt, dass wir Samstagmittag, so um die 13 Uhr, wie gesagt, wir sind da gekoppelt mit der Eishockey-WM in Tschechien. Also ein voller Sporttag, auch bei uns bei ProSieben mit der Eishockey-WM und der DTM. Also das Qualifying nicht wie sonst gewohnt früh morgens, sondern in den Mittagsstunden. Ja, und dann das Rennen 16:30 fangen wir dann an und legen los. Also am späten Nachmittag das Rennen. Das könnte die ganze Situation total verändern, weil es am Lausitzring mit diesen vielen, vielen Bodenwellen und dem doch sehr, sehr glatten Asphalt schon immer ein Problem war, die Reifen ins optimale Fenster zu bekommen. Das sind andere Voraussetzungen als zu einer normalen DTM-Startzeit und da bin ich auch jetzt tatsächlich wirklich schon mal ganz gespannt, was das für einen Einfluss auf das Feld haben wird, denn das ist eine neue Situation. Qualifying nicht früh morgens, sondern Qualifying in den Mittagsstunden. Damit geht's schon mal los und Lausitzring macht das Überholen sehr, 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 sehr schwer. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen bei dem Zweikampf zwischen Ricardo Feller, der schneller war, und Mirko Bortolotti im SSR Lamborghini. Aber Mirko Bortolotti hat sich einfach breit gemacht und hat den Feller nicht vorbeigelassen. Und so war es ein faszinierendes Duell bis zum Ende. Und deswegen ist das Qualifying von vielleicht entscheidender Bedeutung. Aber wie gesagt, nicht wie gewohnt am frühen Samstagmorgen, sondern in der Mittagszeit. Und dann das Rennen am späten Nachmittag. Sonntag ist dann wieder alles normal. Also da dann wieder das Qualifying morgens und auch zur gewohnten Zeit um 13.30 Uhr der Start am Sonntag.
Tja, die Eishockey-Weltmeisterschaft werden wir dann später mit Franz Büchner besprechen. Hoffen wir mal aus deutscher Sicht, dass die Deutschen an diesem Samstag auch noch eine Rolle spielen. The Voice Barcelona ist angesprochen worden. Das nächste Heimrennen für Marc Marquez. Werden wir schon langsam ein kleines bisschen ungeduldig, wann denn endlich der erste Sieg von Marc Marquez auf der Ducati, auch wenn auch mit dem Vorjahresmodell, vonstatten gehen wird. Ist es an diesem Wochenende realistisch?
Könnte gut sein, ist nicht auszuschließen. Wir haben ja schon letzte Woche gesagt, Eddie und ich, dass der erste Sieg in greifbarer Nähe ist. Ganz sicherlich Barcelona, Katalonien ist ja ganz besonders motiviert. Das gilt aber für viele der anderen Spanier auch. Wir müssen momentan eben auch sagen, dass wir tatsächlich einen überragenden Jorge Martin haben. Interessant, nicht nur das spannende Geschehen in Barcelona, sondern auch was hinter den Kulissen angeht. Denn es gibt gerade so ein paar Diskussionen beim Fahrermarkt. Denn ganz klar ist, aufgrund der bisher gezeigten tollen Form nach diesen langen Verletzungsjahren von Marc Marquez, will der natürlich nicht mehr auf dem Vorjahresmotorrad sitzen im nächsten Jahr. Der will natürlich ein aktuelles Motorrad haben. Und da gibt es tatsächlich in den Kulissen eine Menge Diskussionen. Eine der Thesen, der interessanten Thesen ist tatsächlich, wegen Superjungster Pedro Acosta braucht Ducati, weil Acosta für KTM Gas unterwegs ist, braucht Ducati denn im nächsten Jahr tatsächlich den Marc Marquez unbedingt im Werksteam neben Pecco Bagnaia? Und was ergibt sich daraus? Gibt es da größere Verschiebungen? Also ist es nicht nur auf der Piste in der MotoGP gerade unglaublich viel Spektakel und wahnsinnig viel Unvorhersehbares, sondern auch hinter den Kulissen wird ganz sicherlich in Barcelona weiter heiß diskutiert, weiter heiß verhandelt. Und alle warten im Grunde drauf, bis jetzt dann dieser Königszug gemacht worden ist, bis klar ist, wo dann Marc Marquez fährt. Klar ist, der wird ein aktuelles Motorrad haben wollen. Und ich glaube, Eddie, diese Forderung ist auch völlig legitim.
Natürlich, der Mann ist achtfacher Weltmeister, der ist wieder bei 100%, was seine körperliche Fitness angeht. Das hat er in dieser Saison schon gezeigt und es wäre alles andere als verständlich, wenn er diese Forderung nicht erheben würde, nämlich nach aktuellem Material. Das muss aber nicht unbedingt im Werksteam sein. Das kann ja auch sein, dass Gigi Dallinia da einen Weg findet und ihm eine aktuelle 2025er Ducati dann zum Beispiel in seinem Gresini-Team gönnt. Das ist ja bei den Pramac-Motorrädern auch so, was Jorge Martin fährt. Das ist ja auch aktuelles Material aus dem Jahr 2024. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und im Übrigen, diese Diskussionen auf dem Transfermarkt, das geht heute schon los in Barcelona, denn es wird eine außerordentliche Pressekonferenz am späteren Nachmittag geben von Aleix Espargaró, dem Ältesten im Feld, dem Vorjahressieger, der 5 Minuten von dem Circuit de Catalunya in Granollers groß geworden ist. Ich gehe eigentlich davon aus, dass Aleix Espargaró heute seinen Rücktritt erklären wird nach Ende dieser Saison, weil er ist mittlerweile stolzer Papa von 2 Kindern, Familienvater. Also ich glaube nicht, dass er sich den Stress weiter antun wird. Und damit kommt dann nochmal wieder Bewegung ins Spiel, denn dadurch wird dann mal mindestens eine der beiden Werks Aprilias auch frei. Wäre also eine gute Alternative zum Beispiel für Jorge Martin, wenn er Aprilia und die Performance richtig einschätzt, könnte das eine Alternative für ihn sein, wenn er denn das Werksmotorrad von Ducati nicht kriegen sollte. Und das hat Jorge Martin ja auch klar gesagt. Also da ist viel Bewegung im Spiel. Und dann letztes Jahr, ich habe es erwähnt, Aleix Espargaró auf der Aprilia in Barcelona nicht zu schlagen. Barcelona ist dafür bekannt, eine der reifenmordendsten Strecken im MotoGP-Kalender zu sein. Und die Fahrbarkeit der Aprilia, die ist wie gemacht für den Circuit de Catalunya und deswegen alle Augen auf Aleix Espargaró, auf Maverick Vinales, seinen Teamkollegen, aber auch auf Miguel Oliveira und Fernandes vom Trackhouse Racing Team, die auch mit Ergebnissen glänzen müssen. Also Aprilia für mich da ein großer Favorit fürs Wochenende. Gucken wir mal, ob ich recht habe.
Wir werden uns vierteilen müssen. Nicht lassen, aber müssen, denn es ist immer was los. Das Sprintrennen der MotoGP am Samstag um 15 Uhr, da müssen wir aber gleichzeitig noch Eishockey-WM schauen. Danach die DTM, das erste Rennen, davor das Qualifying. Am Sonntag dann das zweite das MotoGP-Rennen um 14 Uhr. Dann haben wir aber natürlich den Grand Prix von Monte Carlo, über den De Voice und ich gleich reden werden. Es ist Wahnsinn. Eddie, dir vielen Dank. Gute Weiterfahrt an den Lausitzring. De Voice und ich machen eine kurze Pause und plaudern dann noch ganz kurz über Imola und Monte Carlo.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Ja, The Voice ist dabei geblieben in der Big Show 662 und Ich weiß gar nicht, ja doch, ich weiß, wo ich anfangen soll. Ich bin ein kleines bisschen verwirrt, The Voice, dass Red Bull bei den letzten beiden Rennen in Miami und jetzt auch in Imola solche Probleme hatte, die Reifen irgendwie ins richtige, wie wir Experten sagen, Temperaturfenster zu bekommen. Was gibt's da Theorien darüber? Und das ist nur eigentlich der Superklasse von Max Verstappen geschuldet ist, dass der tatsächlich einen zweiten und einen ersten Platz eingefahren hat.
Das stimmt. Also das ist der Max-Faktor gewesen. Klar ist das die Überlegenheit von Red Bull. Das war aber auch so zu erwarten für 2024. Diese irre Überlegenheit von Red Bull nicht mehr so sich darstellen wird in diesem Jahr, weil die Kollegen vor allem natürlich McLaren und Ferrari wirklich aufgerüstet haben und offenbar die Ground-Effekt-Autos sehr viel besser verstanden haben. Natürlich haben sie auch ein bisschen geguckt, warum Red Bull letztes Jahr was wie konstruiert hat. Sie haben die richtigen Schlüsse rausgezogen. Und klar ist, dass wenn die Regeln gleich bleiben, der Spitzenreiter immer ein bisschen was von seinem Vorsprung verliert, weil die anderen smart genug sind aufzuholen. Klar ist auch, dass die B-Version des McLaren, die in Miami debütiert hat, ein Riesenschritt nach vorne war. Sollten aber nochmal sagen, McLaren hat quasi ein neues Auto hingestellt. In 11 Punkten geändert, Frontflügel, Seitenkästen, Kühleinlässe, Unterboden, Vorderachse, Hinterachse, Bremsbelüftung, vorne und hinten Heckflügel, neue Form bekommen. Also das ist ein neues Auto, was die da hingestellt haben. Alles im Rahmen des Budgetdeckels. Und klar ist ein Riesenschritt nach vorne, denn Lando Norris und auch Oscar Piastri ist eine fabelhafte Fahrerpaarung, die sich gegenseitig vom ähnlichen Fahrstil auch beflügeln und helfen. Und die haben natürlich ganz klar Witterung aufgenommen. Wir können ja quasi als Überschrift sagen, es gibt Hoffnung. Denn Red Bull hat jetzt schon zwei Rennen verloren, auch Ferrari, und die würde ich jetzt für Monte Carlo sehr stark einschätzen. Wir wissen, dass in Monaco das Qualifying von vorentscheidender Bedeutung ist. Und es ist ja sowieso ein Irrsinn, mit 1000 PS starken Rennwagen durch die Straßenschluchten da im kleinen Fürstentum an der Côte d'Azur zu brettern. Es ist ein Wahnsinn. Und dazu haben wir dann natürlich die klassischen Passagen wie Saint-Avold, wie Casino, wie Mirabeau, die Tabakkurve La Rascasse. Also der Klassiker, dieser Mythos Grand Prix mit wahrscheinlich auch wechselhaftem Wetter. Wie oft? Am Formel 1 Wochenende. Das macht natürlich den Reiz aus, und Qualifying wird von entscheidender Bedeutung sein. Da ist Ferrari aktuell noch ein bisschen stärker als McLaren. Aber klar ist, über die Renndistanz wird es spannend werden, und wir sollten auch an Sergio Perez, der jetzt mal ein mäßiges Wochenende hatte, zuletzt in Imola, aber der ist auf Straßenkursen immer stark. Also es ist ganz klar eine Riesengeschichte. Ich glaube tatsächlich, dass Red Bull mehr mit den Roten zu tun haben wird. Aber insgesamt müssen wir sagen, bisher alle Podestplätze in diesem Jahr, lieber Jens, sind an Red Bull, an Ferrari und McLaren gegangen. Das heißt, Mercedes und Aston Martin, die wir nach dem guten Saisonstart im letzten Jahr mit Alonso ja eigentlich für dieses Jahr auch etwas stärker eingeschätzt hatten, die haben zwar Sichtkontakt, aber das reicht einfach nicht. Die sind nicht dran, und die kämpfen quasi um Position 4 und 5 der Top-Teams. Vorne sind die drei unter sich, und das hängt auch von Tagesform ab, von der Reifennutzung, du sagst es, davon, wie tatsächlich die äußeren Bedingungen sind. Wird es im Qualifying regnen, wird es trocken sein? Wir wissen, dass auch der Max-Faktor in Monte Carlo schon zugeschlagen hat. Der hat da schon zweimal gewonnen. Also es wird sehr, sehr spitze auf Knopf sein. Über die Renndistanz ist es so, dass McLaren mit den Reifen sehr gut auskommt. Red Bull hat da zuletzt zweimal ein bisschen Probleme gehabt, in Miami und in Imola. Die haben die harten Reifen nicht richtig zum Arbeiten bekommen. Das ist ein völlig anderer Untergrund jetzt. Der Asphaltuntergrund in Monaco ist ganz anders. Und klar ist auch, dass es da noch ein bisschen mehr auf den Fahrer drauf ankommt. Aber diese Überlegenheit, die wir im letzten Jahr gesehen haben, mit dem Max quasi einen Radiosender hat einstellen können während der Fahrt und hat vielleicht noch Simracing spielen können, weil er überhaupt nicht angestrengt war. Das ist anders. Also die Konkurrenz macht Druck, und Red Bull muss deswegen auch strategisch reagieren. Die haben nicht mehr diesen halbe Sekunde bis Sekunde Puffer wie im letzten Jahr, sondern sie kommen unter Druck und können da dann auch Fehler machen.
Jetzt, wenn du sagst, dass McLaren da ein völlig neues Auto hingestellt hat am Ende des Tages mit Veränderungen an 11 Punkten in Miami. Ich glaube, es war Dr. Helmut Marko, der dann halt auch gemeint hat und sicherlich zu Recht. Naja, die Autos schauen sich ja auch immer ähnlicher. Mit anderen Worten, die meisten anderen Teams haben, die sich's leisten können und im Budgetdeckel bleiben. Das heißt, ich übersetze das so, der Voice, die haben einfach den Red Bull nachgebaut.
Das ist sicherlich in weiten Teilen richtig. Klar ist aber auch, dass Ferrari noch ein bisschen anderen Weg geht. Okay, und das ist ja bei Herrn Vasseur, müssen wir sagen, seitdem der da in Amt und Würden ist als Ferrari-Teamchef, ein guter Weg, den er da geht. Man muss sagen, dass sie sehr viel selbstbewusster wirken, dass diese Fehlerquote, die wir da in den letzten Jahren hatten, oft auch bei strategischen Entscheidungen oder bei Boxenstopps, die passieren nicht mehr. Und er geht auch konstruktiv tatsächlich jetzt so, dass er sagt, wir müssen ins Risiko gehen. Wenn wir einfach nur konservativ agieren, wird das nichts. Wir können Red Bull auf Dauer nur unter Druck setzen, indem wir agieren, indem wir selber Dinge entscheiden und selber Dinge versuchen. Das ist bei Ferrari der Fall. Die Fehlerquote ist deutlich gesunken und die sind tatsächlich dran. Und man muss sagen, die Frage wird auf Dauer bleiben, wer kriegt... Wie kommt dann Lewis Hamilton im nächsten Jahr mit den Roten zurecht, die sich dann wirklich gefangen haben dürften? War das eine ähnlich clevere Entscheidung, wie diese Entscheidung von McLaren vor vielen Jahren wegzugehen, als Niki Lauda ihn ja überredet hat, zu Mercedes zu gehen? Und die Fachleute haben damals alle gesagt, Riesenfehler von Hamilton. Riesenfehler. Das hätte er nie machen dürfen. Der hätte bei McLaren bleiben sollen. Es war eine richtige Entscheidung, wie wir inzwischen wissen. Vielleicht auch diese Entscheidung jetzt, Ende des Jahres zu Ferrari zu wechseln, eine richtige. Klar ist, dass er dann natürlich mit dem Platzhirsch Charles Leclerc sich abgeben muss. Und die nächste Frage ist in der Tat, wie entwickelt sich es in diesem Jahr? Carlos Sainz wird der Mannschaft dienlich fahren, wenn es mal sein muss. Das könnte in Monaco zum Beispiel mal der Fall sein. Oder fährt er auf eigene Rechnung? Er hat doch kein Cockpit fürs nächste Jahr. Es sind Verhandlungen hinter den Kulissen. Man ist wohl relativ weit, tatsächlich auch schon mit Audi. Dann könnte er als Teamkollege von Nicolas Hülkenberg im nächsten Jahr fahren für den deutschen Autohersteller aus Ingolstadt. Das wäre natürlich eine super Fahrerpaarung. Aber klar ist, momentan fährt er auf eigene Rechnung und solange noch nichts unterschrieben ist, kein Vertrag, muss der für sich werben und kann deswegen dann Ferrari intern keine größeren Rücksichten nehmen. Auch das ist ein spektakulärer und spannender Aspekt.
Ein Wort vielleicht des Lobes mal zu Yuki Tsunoda, der immerhin einen Punkt geholt hat. Am Sonntag, der jetzt, wenn man sich die Gesamtwertung mal anschaut, best of the rest ist eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen führt, wer da vor ihm liegt. Jetzt weiß ich nicht. Sind das auch Updates bei den Racing Bulls, die das Auto jetzt zumindest in eine Situation gebracht haben, dass es Spaß macht, bei einem Rennen mitzufahren?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Es ist die Frage, ob tatsächlich die Änderung in der Führungsstruktur da was mit zu tun hat, glaube ich nicht. Denn klar ist auch, dass das Auto für dieses Jahr bereits im letzten Jahr noch unter Franz Tost, dem Ex-Chef, entwickelt worden ist. Aber Yuki Tsunoda macht deutlich weniger Fehler. Du hast völlig recht. Er war jetzt in Imola auch besonders motiviert, weil tatsächlich das die Heimstrecke ja für sein Team war. Und er wohnt ja auch seit vielen Jahren in Italien, in der Nähe der Mannschaft, nur wenige Kilometer von Faenza und von Imola entfernt. Aber der ist jetzt nicht nur jetzt bei einem Rennen gut gewesen, sondern man muss sagen, das ganze Jahr hat er tatsächlich bis auf eine Ausnahme den hocheingeschätzten Daniel Ricciardo wirklich im Griff. Im Qualifying auf eine schnelle Runde, wie auch im Rennen. Er kann auch mit den Reifen gut umgehen. Und dieser letzte WM-Punkt in der Emilia-Romagna war wirklich toll, aber das zeigt nur, der hat eine ganz klare Formkurve nach oben. Sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus, aber wenn er weiter so fährt und eigentlich da oft best of the rest ist, dann muss man sagen, hat er für 25, 26 sicherlich keine Probleme, ein konkurrenzfähiges Cockpit zu finden. Das ist einer, ganz klar, der Gewinner des ersten Viertels der Saison 2024, der Yuki.
Und dann müssen und wollen wir natürlich auch noch das ewige, leidige Thema Andretti, Michael Andretti, ansprechen. Auf der einen Seite heißt es, dass Liberty Media kein Interesse daran hat, keine Lust auf Andretti hat. Auf der anderen Seite hast du mir lieber Stefan, ja zukommen lassen, dass ein wichtiger Mitarbeiter jetzt bei Andretti angeheuert hat. Der wird, dieser Mitarbeiter wird es ja nicht gemacht haben, ohne zu ahnen, oder vielleicht hat ihn Andretti einfach nur auch so gut bezahlt, dass er da 2 Jahre für nichts arbeitet. Aber wo stehen wir denn da deiner Ansicht nach im Moment gerade?
Na, es gibt ein Riesenproblem aktuell, denn ganz offenbar gab es in Miami ein Aufeinandertreffen zwischen Mario Andretti und dem Greg Maffei von Liberty Media. Und ganz verbürgt ist offenbar inzwischen tatsächlich, dass der Greg Maffei gesagt hat, Mario, ich will dir nur eins sagen, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit dein Sohn Michael mit seinem Team nicht in die Formel 1 kommt. Das ist A, höchst unprofessionell. B, zeigt es, dass das fast schon auf einer persönlichen Ebene jetzt ist. Vermutlich ist Greg Maffei ein bisschen sauer, dass tatsächlich die Andrettis den Druck jetzt auch über den amerikanischen Kongress erhöhen, also über die Politik.
Ja.
Denn Liberty Media ist ein großer Unterhaltungskonzern, der auch unter anderem einen der größten Sportticketverkauffirmen hat und auch Konzerttickets verkauft. Und die könnten mit amerikanischen nach amerikanischem Gesetz durchaus als amerikanische Firma in Probleme geraten, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Klar ist, Andretti rüstet weiter auf. Du hast völlig recht. Da ist gerade auch wieder ein großer, erneuter großer Schachzug gelungen. Aber klar ist auch, das ist noch nicht ausgestanden. Und das ist jetzt eine neue Qualität, auf die wir uns jetzt erstmal einstellen müssen. Ich hoffe vielleicht am kommenden Wochenende, dann, und der wird sicher da sein, in Indianapolis den Mario auch zu einem Gespräch zu treffen. Wir sind ja seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren befreundet. Und möglicherweise kommen wir da dann mal, kann ich dann mal ausführlich ein bisschen mit ihm reden, was es dann da auf sich hat und wie er das jetzt sieht. Er schien geschockt zu sein, der Mario, über diese Ansage von Maffei, weil es wirklich völlig unprofessionell ist.
Ja, absolut. Ja.
Und das kann sich im Grunde ein so großes Unternehmen überhaupt nicht erlauben, ob das nun der Geschäftsführer ist oder nicht. Aber klar ist, da ist also nach wie vor einiges im Argen. Bisher allerdings, trotz der Absage, und das hatten wir ja hier bei dir, lieber Jens, schon ein paar Mal besprochen, geht Andretti davon aus, dass sie mittelfristig in die Formel 1 kommen, mit General Motors, mit Cadillac. Sie stellen weiter Leute ein, haben hunderte von Mitarbeitern bereits unter Vertrag genommen. Ihr Hauptsitz ist jetzt auch so langsam am Fertigwerden mit Windkanal, mit allem drum und dran, mit Motorenprüfständen. Also die investieren Millionen und Abermillionen, weil sie davon ausgehen, dass sie ihren Platz in der Formel 1 finden werden, 2026 oder 2027.
Ob Sportradar 360 da noch gibt, man weiß es nicht. Aber The Voice wird 2026, 2027 schon über 30 Besuche bei den Indy 500 gesammelt haben. Ich wünsche dir eine gute Reise, The Voice. Danke für diese Woche. Stefan Ehlen ist im Urlaub, da wollen wir ihn auf keinen Fall stören. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 662.
Hoi, ik ben Robin Haase en jullie luisteren naar Sport 360.
Sportradio 360. Er ist wieder da und das ist nur meine Schuld, dass ich ihn so lange nicht bemüht habe, denn ich habe es immer sehr, sehr genossen und tue es weiterhin, mit Tobias Drews zu sprechen. Guten Morgen, lieber Tobias.
Guten Morgen, servus. Ja, Entschuldigung angenommen. Also
Tobias, als wir damals vor vielen, vielen Jahrzehnten sprachen, ja, warst du für mich ja die, und du bist es für mich immer noch, die deutsche Stimme des Boxens. Aber ich folge dir ja auch ein bisschen auf Social Media. Ich habe den Eindruck, dass du auch als Promotor, vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber wie darf man dich aktuell, deinen Bezug zum Boxsport aktuell darstellen?
Das ist eine ziemlich interessante Frage, die ich mir auch häufiger stelle. Es ist natürlich so, dass ich immer noch Boxen kommentiere. Es kriegt nur keiner mehr mit, so könnte man sagen. Denn es ist ja nicht mehr so, dass die Sender, für die ich gearbeitet habe, da noch viel machen. Und demzufolge ist es häufig mehr im, ja, mehr so Underground-Streaming-Bereich, könnte man sagen. wo ich mich noch so rumtummele. Und demzufolge habe ich keine Promotertätigkeit zusätzlich angenommen, sondern kümmere mich bei der Firma Octagon MMA um die Pressearbeit. Das ist schon ein bisschen jetzt die Hauptarbeit neben der Liebe zum Boxen, die natürlich immer Teil des Tobias Drews oder meiner DNA sein wird. Und demzufolge weiß ich gar nicht, wie ich mich jetzt offiziell so bezeichnen würde, wenn man mich fragt. Boxkommentator finde ich immer noch schön und ist halt nur blöd, wenn man dann nie sagen kann, wo man eigentlich gerade aktiv ist oder unterwegs ist. Das macht die Sache so ein bisschen schwieriger. Aber im Grunde im Herzen immer noch Boxkommentator, momentan gerade ausgeliehen in andere Bereiche, aber ich habe ja noch ein paar Jahre bis zur Rente und hoffe, dass ich da nochmal einsteigen kann, dass man auch wieder ab und zu sich an den Kommentaren reiben kann. Mir fehlt es fast ein bisschen, dass so in den Foren nicht wieder mehr so geschrieben wird. Wo ist er denn? Was macht er denn? Warum hat er denn das gesagt? Dann hätte er doch ganz anders kommentieren müssen. Ja, das ist schade, aber vielleicht kommt es ja nochmal. Mal sehen.
Na, du hast noch ein paar Jährchen bis zur Rente. Ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung auf unser Gespräch mit Schrecken gesehen, dass der neue unumstrittene Schwergewichtsweltmeister, nämlich Alexander Usyk, wenn man ihn denn so ausspricht, wahrscheinlich nicht, aus der Ukraine schon 37 Jahre alt ist. Fahren wir andersrum ran. Er ist jetzt Weltmeister nach diesem Sieg gegen Tyson Fury am vergangenen Samstag/Sonntag. In Saudi-Arabien hat dieser Kampf stattgefunden. Und ich habe am Tag danach, ich habe den Kampf nicht gesehen, nur Ausschnitte, am Tag danach in der Süddeutschen eine Rezension dieses Kampfes gesehen, wo ich mir gedacht habe, es war einer der ganz großen Kämpfe der Boxgeschichte, müsste es gewesen sein. Hast du das auch so gesehen?
Ich habe es auch so gesehen, ich habe es mir auch angeschaut natürlich, weil sowas darf man ja nicht verpassen. Also ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, weil das waren, glaube ich, mehrere Fragen.
Es waren 17 Fragen in einer.
Also fange ich 37 Jahre, das stimmt. Das ist aber so ein bisschen, glaube ich, der Entwicklung geschuldet. Ne? So 40 ist das neue 30, irgendwie sowas in der Art. Die Leute werden immer größer, also auch ne, zu Schmelingszeiten oder vor mehreren Jahren oder auch Alis-Zeiten, müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. War natürlich das Schwergewicht auch noch ein anderes Gewichtslimit. Die Leute haben so knapp über 90 oder 95 Kilo vielleicht gewogen. Also, sag ich mal, deutlich unter 100. Und heute bist du ja unter 100 Kilogramm im Grunde kein ernstzunehmender Schwergewichtler mehr, sondern du musst halt so 110, 115 Kilo mit dir rumschleppen. Und das ist natürlich die eine Entwicklung. Die andere hat dann mit dem Alter zu tun. Als Schwergewichtsweltmeister oder als einer, der in der Weltspitze des Schwergewichts sich da tummelt, kannst du ruhig ein paar Jahre älter sein. Das war schon immer so. Hier George Foreman, der ja nochmal im hohen Alter dann Weltmeister geworden ist, weil natürlich geht es auch um Schnelligkeit und natürlich geht es auch um Reflexe und natürlich geht es auch um diese Dinge, aber hat eben auch ein paar andere Gründe und eben die Schlaghärte, die so im Alter als letztes geht sozusagen und man kann sich da so ein bisschen länger auch an der Spitze halten. Also Alter kein Problem. So, dann ist er immerhin noch ungeschlagen, der war ja schon Weltmeister davor und das Besondere an diesem Kampf war, dass es eben ein Vereinigungstitelkampf war, das haben wir ja im Boxen nicht immer und in diesem Falle dann sogar der großen vier Verbände, also auch das hat es ja nicht so häufig gegeben, dann wurde mal die WBO nicht so ernst genommen und so weiter und jetzt waren eben alle Gürtel, die in irgendeiner Weise relevant sind, waren damit von der Partie und das war eben das Besondere, kann man nur noch finanzieren, wenn man einen Freund findet, der aus diesen Staaten kommt, die ja jetzt nicht unbedingt alle Mitglieder sind bei Amnesty International, was so die Menschenfreundlichkeit betrifft, aber eben irgendwo Geld haben, was sie dann gerne für solche Sportarten ausgeben. Und das war ja hier auch wieder der Fall. Es wäre, glaube ich, in anderen Ländern oder vor Jahren nicht möglich gewesen, diesen Kampf zu finanzieren. Jetzt hat es halt funktioniert. Und es war schon ein beeindruckendes Event, absolut. Also das war schon toll. Der Kampf war klasse. Ich fand auch, der richtige Mann hat gewonnen. Und das konnte man sich gut anschauen. Und ich glaube, das hat dem Boxen grundsätzlich geholfen.
Lass uns ganz kurz bei diesem Land bleiben, das bei Amnesty auf der Warteliste steht, aber sehr, sehr weit hinten. Es gibt seit Jahren dort einen Formel 1 Grand Prix. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Fußballweltmeisterschaft bald Halt machen wird. Die Frauen werden ihr Saisonfinale, das WTA-Finale im Tennis dort austragen, was ein absoluter Treppenwitz ist, weil es auch darüber hinaus von der Menschenrechtssituation abgesehen genau niemand interessiert wird. Aber ich entnehme deinen Worten, dass das Box-Event, und ich las von englischen Boxfans, die sich auch auf dem Weg nach Riyadh gemacht haben, also das Box-Event hat funktioniert dort.
Absolut, ja. Also die fahren richtig auf. Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, wenn man schaut, was in dieser Veranstaltung ansonsten noch alles geboten war, also an anderen Kämpfen. Wir haben ja noch den deutschen Agit Caballero gehabt, der da auch gekämpft hat, der sich da sein Herausforderungsrecht um den WM-Titel, also beim World Boxing Council, sprich, wäre jetzt also dann der nächste mögliche Herausforderer von Usyk, und viele andere WM-Kämpfe. Ich meine, die machen halt eine Riesenveranstaltung mit unzähligen WM-Fights, kümmern sich eben auch um ein sehr, sehr ordentliches Rahmenprogramm. Kleine Randnotiz, meine Frau, die ist ja Punktrichterin und Ringrichterin bei den großen Weltverbänden, war auch mit bei dieser Veranstaltung in einem Rahmenkampf als Punktrichterin aktiv. Klammer zu. Und von daher ist das beeindruckend einfach, weil sie eben nicht das, was vielleicht bei anderen Promotern manchmal zuletzt der Fall war, wir können mit Leo Not den Hauptkampf finanzieren und dann, egal was noch so im Rahmen passiert, Rahmenprogramm war nicht immer Top-Standard. Und das ist hier schon der Fall. Also man ist 4-5 Stunden sehr, sehr ordentlich unterhalten mit großartigen Kämpfen. Und ja, demzufolge, wenn man nochmal Amnesty International zu erwähnen, wenn man das für den Moment ausklammert, dann sind das tolle Veranstaltungen. Absolut.
Ist denn Alexander Usyk jetzt ein Bannerträger für den Boxsport? Ist es für den Boxsport gut, dass er gewonnen hat? Oder wäre Tyson Fury der Bessere gewesen? Wäre Anthony Joshua eigentlich immer noch derjenige, der das Banner tragen sollte?
Nein, also Alexander Usyk ist natürlich eine absolute Legende, ja schon vorher gewesen. Ich meine, ne, Olympia gewonnen und viele andere Dinge getan, Cruisergewichtsweltmeister gewesen, in allen Ländern der Welt gekämpft und da immer wirklich dahin gegangen, wo es schwierig wird, gegen die Champions in deren Heimatländern grundsätzlich häufig gekämpft, sich immer irgendwie durchgesetzt, immer einen Weg gefunden, das Ganze möglich zu machen. Ist ein absoluter Top-Boxer, der, wenn man jetzt mal schaut, was er zuletzt an Menschen ja geschlagen hat, also Tyson Fury musst du erstmal bezwingen, hat ja vorher auch noch keiner hinbekommen, Joshua zweimal geschlagen und dann geht's ja weiter, wenn man da guckt, in Brides, in Gassiev, hat die World Boxing Super Series gewonnen. Der hat im Grunde alles geholt, was man holen kann und immer einen Weg gefunden, auch wenn es mal schwierig war, da in irgendeiner Weise am Ende doch der Sieger zu sein. Dann mit der Situation, die ja die Ukraine gerade heimgesucht hat, am Anfang war er ja auch an der Front, hat da mitgekämpft und versucht es jetzt auf anderen Ebenen und in anderen Bereichen. Also das ist schon ein absoluter Bannerträger fürs Boxen in jedem Fall. Ich weiß nicht, ob man unbedingt sagen kann, besser als Fury, in jedem Fall anders. Ich meine, Fury muss man so ein bisschen mögen, sonst wird es schwierig mit der ganzen Art und Weise, wie er sich so gibt und wie sein Team da. Er ist, glaube ich, ein ganz netter und im Grunde auch eine gute Person, aber eben etwas schwieriger im Umgang vielleicht oder ihn zu mögen mit den ganzen Nebengeräuschen, die da so kommen. Aber immerhin auch einer, der seine Depressionen überstanden hat, damit sehr, sehr offensiv umgeht, versucht anderen Leuten zu helfen. Also es ist kein böser Mensch oder irgendwie so ein richtiges Arschloch oder sowas in der Art, wenn man das mal so sagen will, sondern schon auch einer, der viel fürs Boxen tut und getan hat, aber ja, natürlich auch ein bisschen mehr polarisiert und demzufolge vielleicht in der Darreichungsform für das allgemeine Publikum erstmal ein bisschen schwieriger erscheint. Aber im Grundsatz würde ich da nicht sagen, der eine ist besser fürs Boxen als der andere, sondern sind beide in ihrer Art und Weise besondere Figuren des Boxens, die man unbedingt braucht und die beide als Vorbild durchaus herhalten können.
So, jetzt dieser Kampf ist bei DAZN gelaufen. Man musste, glaube ich, 25 Euronen extra noch bezahlen, damit man ihn sehen konnte. Das ist ja alles legitim. Ja. Das ist aus den USA und in den USA gelernt, überhaupt kein Problem. Aber der Boxsport war in Deutschland ja auch da besonders populär. Ich muss gerade ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil du ja gesagt hast, Usyk hat in allen Ländern gekämpft und dort die Local Heroes geschlagen. Es war genau das Gegenmodell von Henry Maske. Das nur als kleine spitze Anmerkung. Aber egal, damals haben viele Leute und dann natürlich auch die Klitschkos, die du ja auch begleitet hast, das hat man bei RTL gesehen und die Leute haben eingeschaltet und das waren mehr als 10 Millionen Leute. Sind diese Zeiten, Tobias, absolut perdu? Gibt es irgendeinen Hoffnungsträger, einen deutschen Hoffnungsträger, wo man sagt, okay, es ist vorstellbar, dass diese Begeisterung für den Boxsport, der eben über die Box-Community hinausgeht, wieder aufkommt?
Ich habe natürlich, bin ein bisschen befangen, weil ich die Hoffnung natürlich durchaus habe und auch hege und demzufolge möglicherweise nicht ganz neutral auf so eine Frage antworten kann. Aber ich glaube ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich Talente haben. Ich meine, Agit Kabayel bereits angesprochen, das ist aber nicht der Einzige, der da rumläuft. Die grundsätzliche Frage ist natürlich, jetzt fangen wir mal bei zwei Punkten an, dass das Fernsehen muss wieder Interesse haben, also Free TV, weil ich glaube, im Pay TV wird es natürlich irre schwer, Boxer irgendwie aufzubauen auf Dauer, klar. Und wenn man dann noch eine extra Gebühr zahlen muss, dann wird es natürlich eng. Und das haben ja andere Länder davor gemacht, im Pay-TV einen Boxer aufzubauen. Hm. Eine relativ schwierige Aufgabe, die in den allerseltensten Fällen funktioniert hat. So, das ist Punkt eins. Das zweite ist natürlich, dass wir im Boxen, und da kann ich jetzt so ein bisschen die Brücke schlagen zu meiner Tätigkeit im MMA-Bereich, dass Boxen sehr auf diese Titel fokussiert ist, auf die zu Null-Rekorde und vielleicht da ein bisschen den falschen Schwerpunkt in den letzten Jahren gesetzt hat, dass es immer darum geht, ja, mein Boxer hat jetzt nicht viele Fans möglicherweise, aber er hat ja zwei Titel und dann weiß man gar nicht genau, welche Titel das eigentlich sein sollen oder welchen Wert die haben. Und das ist eben im MMA ja deutlich anders. Da geht es darum, dass die Besten kämpfen. Wenn du 8 Siege hast und 4 Niederlagen, bist du immer noch vorne mit dabei und niemand sagt irgendwie, jetzt hast du aber einen schlechten Kampfrekord, musst du erstmal irgendeinen komischen Titel gewinnen, damit das wieder besser wird oder so. Und das ist natürlich die Boxvariante, weil wir immer uns an der absoluten Weltspitze orientieren und glauben, wenn wir einen Weltmeister hätten, würden sich vielleicht die Probleme mit dem Publikum und mit den TV-Übertragungen von alleine lösen. Wir hatten ja zuletzt Weltmeister, Gualtieri zum Beispiel, der übertragend da den Titel geholt hat. Tolle Gewichtsklasse, guter Boxer, aber hat nicht dazu geführt, dass dann 4 Sender mit den großen Verträgen danach gewunken hätten. Und ich glaube, dass da eben der Knackpunkt liegt. Wir brauchen Sportler, die in der Lage sind, ein Publikum zu motivieren, sozusagen Karten zu kaufen. Einfach jemand ist, wo man weiß, ich gehe dahin, ich werde gut unterhalten, ich habe Spaß dran, mir wieder Boxen anzuschauen. Und dann ist es gar nicht so entscheidend, ob der Weltmeister werden kann, sondern einfach nur ein Boxer, der mir Spaß macht, wo ich Bock habe, dahin zu gehen oder einzuschalten. Und dann werden die Hallen auch wieder voller. Und dann geht es nicht darum, ob der Weltmeister werden kann. Ich glaube, du könntest mit einem guten Europameister oder mit jemandem, der Europameister werden kann, aber wo alle wissen, der wird niemals Weltmeister werden können, kannst du trotzdem Hallen füllen und kannst auch das Fernsehen wieder begeistern. Das Stichwort würde heißen Relevanz, dass man sieht, aha, das ist irgendwie ehrlich, das macht Spaß, das ist okay, was da passiert. Und es ist eben auch irgendwie nachvollziehbar. Und das haben wir im Boxen irgendwie über die Jahre immer wieder vergessen und Promoter haben es nicht richtig umgesetzt und haben irgendwie gar nicht gewusst, wie man das eigentlich machen soll, eine Halle voll zu machen, weil das dann damals der Fernsehsender für sie organisiert hat und wenn sie es selber machen müssen, merken sie, oh, als Promoter bin ich ziemlich blank, weil ich gar nicht mehr weiß, wie das Handwerk eigentlich funktioniert. Und da sind viele Fehler gemacht worden. Die Talente im Boxen, die Stories im Boxen sind auch jetzt noch da, aber es ist natürlich auch viel drumherum passiert und du hast eben nicht nur diesen Blick ins Boxen, wenn du so ein bisschen in Sportarten reinschauen willst, die vielleicht nicht so Mainstream sind, da hast du eben jetzt auch Martial Arts und andere Dinge, die da passieren. Und demzufolge hat Boxen da einiges an Boden verloren, der, glaube ich, immer noch mal wieder gut gemacht werden könnte, aber das wird jetzt eine Zeit dauern und da muss man auch schauen, ob die richtigen Hebel dann bedient werden. Aber Sportart wird es natürlich auch in 10 Jahren noch geben und vielleicht ist so eine Delle auch mal wieder ganz gut, denn das hat es im Boxen ja immer gegeben. Schmeling und dann Bubi Scholz-Zeiten und dann war ein paar Jahre nix und dann kommt vielleicht ein Eckhard Dagge und ein René Weller und dann ist wieder ein paar Jahre nix und dann kommt auf einmal ein Henry Maske und ein Klitschko und dann ist wieder ein paar Jahre nichts und dann gucken wir mal, wer dann noch kommt. Und das, glaube ich, ist der normale Weg.
War es jemals realistisch? Und wir haben schon so lange nicht mehr gesprochen, aber ich glaube, damals, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dachte ich allein aufgrund des Namens Vincent Feigenbutz, großartig finde ich diesen Namen für den Boxer, war es jemals realistisch, dass der gute Vincent, ich weiß gar nicht überhaupt, ob er überhaupt noch boxt, in irgendeiner Art und Weise den deutschen Boxsport wieder zumindest auf halbe Höhe eines Henry Maskes bringen kann?
Absolut, absolut. Guter Junge, der eben ja auch sehr spät Boxen gelernt hat und da eben dann auch noch immer viel gut machen musste. Und ich glaube, das lag so ein bisschen an der Promotion oder an den Problemen, die natürlich dann mit dem Fernsehsender damals, für den ich ja auch gearbeitet habe. Man wollte schnell einen Weltmeister präsentieren, weil man eben zeigen wollte, ja, dass da eben ganz viel nachkommt. Und vielleicht hat man das eben dann auch ein bisschen falsch gemacht, zu schnell zu viel zu wollen und dem Jungen dann die Entwicklungszeit gar nicht gar nicht zu geben, die er gebraucht hätte. Er hat sich gegen gute Leute richtig gut aus der Affäre gezogen, auch das hat man ja zuletzt vielleicht gar nicht mehr so mitbekommen, als er noch in Amerika um den IBF-Titel gekämpft hat und gegen einen ungeschlagenen Mann, Caleb Plant, sich toll verkauft hat, in der 10. Runde dann zwar verlor, aber da eben wirklich gezeigt hat, dass er einiges auf dem Kasten hat. Es ist schwierig, wenn man da einfach, wie gesagt, zu schnell dran war, hätte man den aufgebaut, der hat ein paar Fahrten verkauft, das war einer, der irgendwie die Menschen so ein bisschen mitgenommen hat, weil er eben die Schlaghärte auch hatte, dass das interessante Kämpfe geworden sind, dann hätte man den auf diesem Europa-Level ganz gut präsentieren können. Stattdessen wollte man ihn schnell zum Weltmeister machen, hat dann einen eigenen Verband gegründet, so mehr oder weniger, der ja auch in dem Gym von Vincent Feigenbutz seine Hauptadresse hat und die Global Boxing Union. Und das ist natürlich ein bisschen, ich meine, ja, weiß ich auch nicht, da kann ich jetzt im hohen Alter auch noch sagen, ich mache eine Modelagentur auf und werde Vorzeigemodel, zumindest in meiner Agentur, aber jeder, der von draußen drauf schaut, wird schnell erkennen, dass da vielleicht doch so ein paar Dinge zum richtigen Männermodel George Clooney eventuell fehlen könnten. Also nur vielleicht beim zweiten Blick immerhin. Und das ist beim Boxen eben, jeder kann irgendwas machen und dann hast du so einen Gürtel umhängen und aber es fehlt eben diese Relevanz, dass die Leute auch die auch wirklich abnehmen. Und wenn du nicht Weltmeister werden kannst, dann bist du halt nicht Weltmeister. Also wo ist das Problem eigentlich? Denn du kannst natürlich auch als Europameister, um es nochmal zu sagen, die Leute begeistern, den Titel regelmäßig verteidigen, ordentliches Geld verdienen, all diese Dinge. Aber da lag der Fehler im System und da hat man dem Jungen, glaube ich, keinen großen Gefallen getan. Der hat letztes Jahr noch gekämpft, der ist, glaube ich, im Grundsatz noch aktiv, aber es ist natürlich die Frage, ja, was sind da jetzt für Möglichkeiten davon? Leben kannst du momentan nicht, wenn du einen Kampf im Jahr machst. Hm. Also so gute Sponsoren kannst du fast nicht finden. Und das ist das Problem. Aber der ist auch noch jung, der ist noch keine 30, ich glaube, ich weiß gar nicht, der müsste jetzt
27 sein oder so.
Ja, 27, 28. Ist ja noch dem Gewicht mit Mittel, Supermittel kann der ja locker nochmal angreifen. Also das wäre definitiv einer, wenn man da nochmal sagt, okay, wir starten nochmal durch, ist das einer, der sofort mitmachen kann. Die Frage ist halt immer, dass dann ist ein neuer Henry Maske, ist halt ein völlig anderer Typ und dennoch einer, den man mögen kann, den man gerne zuschaut und der einfach ein Typ ist und das ist ja das, um was es am Ende geht.
So ist es. Tobias, ich entschuldige mich nochmal jetzt on air. Nein, ich bitte um Entschuldigung nochmal on air. Es ist immer so großartig, mit dir zu plaudern. Ich weiß gar nicht, warum ich so scheu war in den letzten Jahren. Es war, glaube ich, meine natürliche Scheue, die mich da zurückgehalten hat, mich bei dir zu melden. Aber es war fantastisch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine Pause in der Big Show.
Ja, sehr gerne.
662, der große Tobias Drews.
Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaft, weiter geht's in der Big Show 662 und wir schalten, glaube ich, nach Mallorca. Ist das richtig, Gregor Biernat? Guten Morgen.
Guten Morgen, Jens. Ja, ich bin ein paar Tage in Palma und vor lauter Golf gucken und kommentieren bleibe ich jetzt selber mal ein paar Tage.
Wie ist es gelaufen in den letzten Tagen? Fühlst du dich auch immer animiert, nach so einem großen Turnier zu Höchstleistungen aufzulaufen?
Das ist so ein Mittelding. Ich gehe jetzt irgendwie seit 25 Jahren spreche ich über sagen wir mal, nahezu perfektes Golf, also so wie es eigentlich funktionieren soll. Und wenn du das dann, was du ja automatisch machst mit deinem eigenen Vergleich, dann kann das hier und da auch irgendwie eher frustrierend sein. Aber nein, es macht einfach Spaß und gerade die vergangene PGA Championship war für mich eines der besten Golfturniere, das ich je kommentiert habe, von der Konstellation her, vom Platz her und von allem. Und das ist dann schon auch Motivation für das eigene Spiel und für das Golfspielen an sich.
Ja, lustig, dass du das erwähnst, weil ich denke mir, Xander Schaufele hat gewonnen die PGA Championships mit einem Score von minus 21. Und ich frage mich halt, ist das... Und der ist ja nicht der Einzige, der weit, weit, weit unter Par gespielt hat. Bryson DeChambeau Zweiter mit minus 20, Viktor Hovland minus 18. Ist das ein Ausweis der Qualität der Spieler? Oder, ich erinnere mich daran, dass du mir mal auch gesagt hast, die US Open sollen immer so gespielt werden, dass möglicherweise nur der Sieger unter Par ist und der Rest dann über Par. War der Kurs zu einfach in Valhalla?
Ich finde nicht, dass das so einfach war. Also wenn man sich anschaut, das sind einfach die Top 3, Schaufele, DeChambeau und Hovland, die sind 21, 20, 18 runter, die haben einfach auch echt in der eigenen Liga gespielt und so die Ergebnisse danach und der Schnitt 15 runter sind die nächsten Ergebnisse und dann sind schon einige zweistellig unter Paar. Das ist in Ordnung, das passt zum Platz, es hat relativ viel geregnet, die Grüns waren eher weich, das heißt, die Spieler können die Fahnen immer noch direkter anspielen und dagegen kannst du nichts machen, wenn es nun mal einfach nass war in der Vergangenheit, in den letzten Tagen davor, dann kriegst du die Grüns nicht hart und schnell hin, was das Ganze immer auch bei einer US Open, wo sie wirklich darauf hintrimmen, teilweise aus gewissen Lagen unmöglich macht, anzuspielen. Und das war einfacher, aber naturbegeben, sage ich mal. Es ist dann einfach so der Fall gewesen. Sie hatten das Rough immer noch hoch, da hatten sie auch wirklich Probleme. Und jeder hat mal Bogie und Doppelbogie gespielt, selbst der Schaufeler hat hier und da mal zwei abgeben müssen. Aber es sind die Besten und die haben auch sensationell gespielt. Also diese Qualität von Schlägen. Schaufeler hat eine 65 gespielt, Deschambeau eine 64 am Schlusstag, wo wirklich die Fahnen auch am kompliziertesten stecken. Und die haben einfach auf so hohem Niveau Golf gespielt, dass man sich daran gewöhnen muss, dass die Jungs mittlerweile auch die vermeintlich schwierigen Plätze nicht auseinandernehmen, aber da eben noch besser performen als vor 10 Jahren vielleicht.
Jetzt hat Schaufeler am ersten Tag, wenn ich es richtig gesehen habe, eine 62 gespielt und es gab noch eine zweite 62 von Shane Lowry, glaube ich. Sind wir immer noch, na Moment, was war in Urzeiten? 59 war mal das Maß aller Dinge. Oder war es eine 61er Runde? Hilf mir, wie nah an was wirklich Historischem ist so eine 62er Runde?
Also die 62, die Schaufel gespielt hat am Donnerstag, das war zum Beispiel die niedrigste Runde, die je in der Geschichte der PGA Championship gespielt wurde. Und die hat jetzt zum 106. Mal stattgefunden. Und bei Shane Lowry war es so, dass er mit einem Birdie, und er hatte einen Birdie-Putt auf der 18 am Samstag, mit einem Birdie die niedrigste je gespielte Major-Runde gespielt hätte. Und dann hat er leider diesen Birdie-Putt aus 2-3 Metern daneben geschoben, aber das war zweimal quasi Geschichte, weil es auch die geteilten besten je gespielten Major-Runden waren von Schaufeler und Shane Lowry, die 62er. Und wenn man sich das angeguckt hat, die haben einfach, ich meine, Golf kann leicht sein, du haust den Ball geradeaus und die Längen stimmen, dann liegst du an der Fahne und hast deine Birdie-Chancen und so haben die gespielt. Die haben einfach nahezu perfektes Golf gespielt und dann kann sich irgendwann kein Golfplatz der Welt mehr adäquat verteidigen.
Wie viel Deutsch steckt in Xander Schaufeler? Ich meine, er hat natürlich mit diesem Nachnamen, ich habe es irgendwo gelesen, also mich dünkt, er kommt aus dem Schwäbischen. Ist das in der 8. Generation jetzt schon ein Amerikaner oder darf sich die deutsche Golfszene ein ganz, ganz kleines Scheibchen von Xander Schaufeler abstellen?
Würde ich mal klar verneinen, weil er selber spricht, glaube ich, kaum Deutsch. Sein Vater Stefan ist Deutsch-Franzose, seine Mutter ist, meine ich, in Taiwan geboren worden und in Japan aber groß geworden. Also mit Deutschland hat er relativ wenig zu tun und sein Vater Stefan, weiß ich gar nicht ganz genau, der war jetzt, glaube ich, auf Hawaii, als Sender dann in Louisville, Kentucky gewonnen hat. Die ganze Familie hat, glaube ich, mit Deutschland, sagen wir mal, relativ wenig am Hut. Also da müssen wir andere eigene Jungs nachzüchten oder rankommen lassen, die für Deutschland mal wieder einen Titel holen. Aber dazu gehört Alexander Schaufele leider nicht.
Das ist wirklich ein Drama, ja, leider, leider. So, wir kommen natürlich auch gleich zum großen Topic du jour oder der Woche, aber weil du sagst Deutschland und Stefan, für Stefan Jäger ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Gregor, bis auf die letzte Runde dann, leider mit einer 78.
Ja, genau. Stefan Jäger hat 71-70 gespielt. Da sieht man aber auch einfach schon mal den Unterschied dann wirklich zu den Jungs da ganz oben. Also Schaufeler in den ersten drei Tagen 62-68-68. Der hat alle vier Runden in den 60ern gespielt. Und Stefan Jäger halt nicht eine. Und er hat immer noch nicht schlecht gespielt. Er hat das Turnier bei 5 über beendet, hat einen Cut geschafft. Ist aber am Ende 76. geworden, Martin Keimer geteilter 73. Der hat auch am Schlusstag nur eine 76 gespielt. Die haben einfach auch nicht so eine große Rolle gespielt. Ich habe dann noch nicht ganz genau, muss ich gestehen, verfolgt, woran es dann gelegen hat. Aber dann war es einer von diesen Finaltagen, wo dann offensichtlich nicht ganz so viel lief, weil dass solche Runden 6 und 4 über natürlich auch nicht deren Erwartungshaltung entsprechen, ist klar. Und dass die an sich auch nicht toll gewesen sein können, sieht man, wenn man sich die ganzen anderen Finalrunden in den 60ern anschaut. Also ja, one of those days, abhaken, aber haben für dieses Turnier einfach keine Rolle gespielt, die beiden Deutschen.
Wo kommt Martin Keimer plötzlich her? Ich weiß, er spielt auf der Lift-Tour, hat er in den letzten Wochen viel gespielt. Ich war komplett überrascht, wie ich den plötzlich am Leaderboard gesehen habe.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht genau beantworten kann, weil mich nach wie vor diese Lift-Tour nicht interessiert. Ja,
okay.
Das ist für mich im Moment einfach ein mit unfassbar viel Geld implementierter Wanderzirkus im Golf, ohne da jetzt zu despektierlich zu sein. Natürlich können die alle Golf spielen, ist auch keine Frage. Aber mich interessiert im Moment noch an dieser Lift-Tour wenig und ich verfolge sie nicht, weil ich einfach auch mit meinem Job PGA Tour, DP World Tour, wir zeigen bei Sky die Ladies European Tour, die total spannend ist. Da hat gerade Alexandra Försterling gewonnen in Berlin, aber zu Hause in Berlin. Das sind die Geschichten, die mich interessieren auf den traditionellen Touren. Ich bin da vielleicht ein bisschen konservativ unterwegs, aber das beansprucht auch für mich und mein so Berufsleben so viel Zeit. Da ist für die Lift-Tour einfach tatsächlich noch keine Zeit. Und deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie viel Martin Keimer trainiert und wie der so performt auf der Tour. Kann sein, dass sich das mal ändert, aber im Moment bin ich da ganz ehrlich und kann immer sagen, Wesenschnitt.
Weißt du nicht? Ja, nee, man ist auch bemerkenswert, dass John Rahm zum Beispiel den Cut versäumt hat, wie auch Ludwig Aberg, was ich natürlich schade finde. So. Sepp Straka übrigens auch, hat auch nicht gut gespielt. So, jetzt allerdings vor ein paar Wochen waren wir bei den BMW Open, es hat geregnet, es hat die ganze Woche geregnet und wir zeichnen also ein Segment auf und dann steht plötzlich Flo Bauer neben mir und ich sage, Flo, komm mal schnell her, bitte. Und da sage ich ihm, Scotty Scheffler ist doch unfassbar langweilig, oder? Und ganz schlecht. Und er sagt, nein, überhaupt nicht, Scotty Scheffler ist überhaupt nicht langweilig, guter Typ, passt schon. Und Scotty Scheffler hat jetzt, ich weiß nicht, ob er stolz drauf sein darf, Gregor, aber hat einen Mugshot. Und ich finde es ja erstaunlich, wie schnell so ein Gefängnisfoto im orangen Oberall die Runde macht. Offenbar ist es dann öffentliches, für die Öffentlichkeit zugänglich. Wie hoch ist diese Leistung von Scotty Scheffler, der ja dann doch in den souveränen Top Ten gelandet ist, einzuschätzen, nach dem, was da passiert ist? Ich glaube, am Freitagabend war es.
Also genau, der hat mit einer 67 angefangen, dann ist er ja kurzzeitig festgenommen worden aufgrund dieses Vorfalls bei der Zufahrt auf den Golfplatz, wo er dachte, ein Polizist hätte ihn durchgewunken, hatte aber nicht. Der wollte eigentlich, dass er stehen bleibt, weil er ihn auch nicht erkannt hat. Und das muss wohl ein ziemliches Missverständnis gewesen sein. Die Amerikaner sind da, glaube ich, auch immer relativ schnell die Festgenommenen dann auch ein bisschen zu demütigen und ihnen schon mal zu zeigen, wer da Chef im Haus ist, denn wegen so eines Vorfalls die Leute dann in diesen orangen Overall zu pressen und diese Gefängnisfotos zu machen. Okay, ist brauchen wir gar nicht anfangen darüber zu diskutieren, für mich völlig behämmert, aber okay, das ist die USA. Und dann ist er zurückgekommen und hat auf dem Platz mal eben eine 66 gespielt. Also das hat ihn, und er ist, das muss man auch noch dazu sagen, ist zum ersten Mal Vater geworden am Montag. Also da war wirklich viel los in der Woche. Diese 66 fand ich schon echt irre. Da musst du dich erstmal von allem dermaßen erholen und so performen auf so einem Platz. Ich glaube aber, dass die das ganze Verarbeiten bei ihm tatsächlich einfach einen Tag später kam. Denn der Samstag hat er eine 73 gespielt. Das waren zum Beispiel 11 Schläge mehr als Shane Lowry. Ich glaube, da hat ihn so ein bisschen gepackt, denn das war so die Ausreißerrunde der Samstag. Er hat 67, 66 gespielt, dann die 73, als er wahrscheinlich eine Nacht drüber geschlafen hat und ihm irgendwie erstmal aufgefallen ist, dass da alles los war die Woche. Und ich glaube, dann hat er sich wieder so ein bisschen gefangen, weil er hat dann auch wieder mit einer 65 aufgehört. Also ich glaube, diese 73, das kam bei ihm einfach echt ein bisschen zeitversetzt. Und das war dann aber auch genau die Runde, die ausschlaggebend dafür war, dass er am Schluss nicht oben um den Sieg mitspielen konnte.
Und du weißt, ich schaue immer gerne auf die Europäer im Allgemeinen. Am liebsten schaue ich auf Rory McIlroy, der jetzt auch seit mehr als einer Dekade kein Major gewonnen hat. 12. Platz, 12 unter. Naja, ist das naja, was man von ihm erwarten kann? Ist er wahrscheinlich wieder angefressen, abgezogen vom Golfplatz.
Ja, da bei ihm kursiert man auch so ein bisschen Gerüchte, beziehungsweise eins ist kein Gerücht, also der wird sich von seiner Frau Erika Stolz wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit trennen, da sind die Scheidungsunterlagen eingereicht worden. Mitte letzter Woche lässt sich auch nicht ganz kalt. Dann kursieren tatsächlich irgendwie Gerüchte in Richtung zu einer Beziehung mit einer sehr prominenten Dame auf der PGA Tour. Ist komplettes Gerücht, habe ich aber jetzt von so vielen Seiten gehört, dass man es vielleicht auch mal nur erwähnen kann. Ich glaube, da ist der Kopf einfach irgendwie dann doch nicht frei genug. Auf der anderen Seite hat er am Sonntag vorher die Wells Fargo Championship mit einer totalen Fabelrunde gewonnen. Auch damals noch an dem Sonntag vor Sander Schaufler. Und der Schaufler hat gesagt, okay, McIlroy hat so sensationell gespielt, da werde ich dann nochmal Zweiter und kann mich auch echt nicht beschweren. Der performt richtig gut, der hat beide seiner letzten zwei Turniere gewonnen, Zurich Classic of New Orleans hat McIlroy auch gewonnen, so ein Teamturnier mit Shane Lowry zusammen, dann gewinnt er diese Wells Fargo, das ist eins von den Signature-Turnieren, also auch schon fast ein Major-Feld.
Aber beim Major selber ist dann vielleicht, weil genau wie du gesagt hast, das ist über 10 Jahre her, dass er das letzte gewonnen hat, da ist dann irgendwie selbst für ihn vielleicht der Druck auch ein klein bisschen zu groß, um dann auf den Punkt 4 Runden lang gut zu performen. Er hat eben Paar 71 gespielt am Freitag, das war bei ihm wahrscheinlich so die ausschlaggebende Runde dafür, dass es nicht weiter nach oben ging. Aber wir müssen auch mal ganz ehrlich sein, der hat 272 Schläge gebraucht insgesamt über 4 Tage und der Schaufel ist 263. Das ist ja irgendwann in den Bereichen kannst du an jedem Tag mal sagen, okay, beim Schaufel sind 2 Parts mehr aus 5, 6, 7 Metern gefallen, der hat hier und da mal mehr Glück und dann bist du genau bei der Differenz. Da muss einfach mal wieder alles zusammenkommen und dann gewinnt McIlroy auch wieder Major, aber im Moment ist vielleicht auch um ihn rum einfach ein bisschen zu viel los, um wirklich auch bei einem Major mal wieder ganz oben zu stehen. Aber das wird sich alles wirklich sehr zuversichtlich wieder einrenken.
Okay, also diese privaten Troubles wusste ich nicht. Ich habe noch 2 für dich. Und zwar, du weißt ja, Tennis ist eigentlich meine gefühlte Hauptsportart. Und da gibt's ja den jungen Mann namens Sebastian Korda. Und dessen Schwester ist in einer Art und Weise dominant bei den Frauen, wie es ganz wenige vor ihr waren. Hattest du schon mal die Möglichkeit, Nelly Korda zu sehen? Hast du was über sie gelesen? Ganz sicher. Aber kannst du mir über Nelly Korda irgendetwas sagen, was mich weiterbringt in meinem peripheren Golfwissen?
Gar nicht. Also ich kenne ihren Schwung, ich kenne ihre Art und Weise, Golf zu spielen, über den Platz zu gehen, mit nicht so guten Schlägen umzugehen. Und dann nimmt sie, da bringt sie alles mit sich, was zum Beispiel so ein Scottie Scheffler auch an sich hat. Der Kopf sitzt einfach perfekt an der richtigen Stelle, kann alle Schläge, hat eine super Technik und ist so eine ganz entspannte einfach. Also eigentlich echt so ein bisschen das Pendant wie Scheffler. Die sind ja auch verglichen worden aufgrund ihrer Erfolge. Scottie Scheffler hatte vor der PGA Championship von seinen letzten 5 Turnieren, die er gespielt hat, 4 gewonnen. Und Nelly Korda hatte von ihren letzten 5 Turnieren, die sie gespielt hatte, bis zur vergangenen Woche, alle 5 gewonnen. Also 5 gespielte Turniere hintereinander zu gewinnen auf der LPGA Tour, die echt ein Riesenniveau hat. Das ist so fantastisch dazu zu gucken, wie auch Ladies European Tour. Die Mädels können einfach erste Sahne Golf spielen und dann 5-mal hintereinander zu gewinnen und diese super starke Konkurrenz hinter sich zu lassen. Da bist du dermaßen geboren für den Sport und bist einfach auch die Beste, wie Scottie Scheffler der Beste der Welt ist, weil nicht nur Technik und Fähigkeiten und Course Management zusammenpassen, sondern weil die das Ganze auch am Schluss, da trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn es drauf ankommt, gut zu performen auf den letzten Löchern und nicht irgendwelche Nervenschläge zu machen. Da hält die auch ihr Spiel zusammen, zieht das durch. Und das sind ganz wenig, das ist eine Handvoll bei den Frauen, die diese Möglichkeiten haben und eine Handvoll bei den Männern. Da hörst du beim Weltranglisten 15. hört's da schon auf. Er kann auch alles, aber deswegen gewinnt Scottie Scheffler 5 Turniere oder 4 in einer Saison in diesem Jahr werden. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder 5 werden. Und vielleicht der Weltranglisten 8. Kommt da schon auch dann gar nicht mehr ran.
Wahnsinn. Da frage ich mich natürlich, was der Einfluss vom Vater ist, der ja Grand Slam Champion ist, die Ruhe mitbringt. Ich glaube, die Mutter war auch Sportlerin. Aber okay, sehr, sehr spannend. Gregor, die Frage bleibt ja nach der stärksten zweiten Liga aller Zeiten, bleibt ja natürlich nicht erspart. Stefan Kunz ist plötzlich da. Ich habe von Stefan Kunz viele gute Sachen gehört und dann ein paar Leute, die ihn jetzt nicht so toll finden. Wie findest du das Engagement als Sportdirektor, ist er, glaube ich, oder Sportvorstand, wie auch immer das beim HSV heißt?
Ja, ich hab natürlich gestern auch gleich umgefragt, weil ich bin kein Fußballexperte, aber ich habe einige Experten, sagen wir mal, an der Hand, die ich immer gleich nach ihren Meinungen frage. Sehr, sehr gute, sehr fähige und sehr wissende Sport- und Fußballjournalisten. Und das war tatsächlich genauso, wie du auch gesagt hast, gemischt. Natürlich hat er irgendwie schon viel geleistet, hat aber, glaube ich, hier und da, wo er dann bei Vereinen entlassen wurde, beziehungsweise nicht mehr weitergearbeitet hatte, auch so Ticken verbrannte Erde hinterlassen, sagt man. Da sage ich einfach nur mal das, was mir zugetragen wurde. Ich bin da, weiß nicht, also meine ganz persönliche Meinung war, dass ich es auch schon irgendwie ganz gut fand, dass Herr Bolt nach so vielen Jahren, die es einfach nicht geklappt hat und du hast eine klare Mission, dann jetzt nicht weiter für den HSV arbeiten kann, weil das muss ja auch dann irgendwie schon ein bisschen mit der Kaderplanung und so mit ihm zusammenhängen, so hart ist nun mal das Fußballgeschäft. Aber im Nachhinein muss ich fast sagen, hätte ich eher ihn behalten, als Stefan Kunz zu nehmen. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte. Als HSVer bist du sowieso relativ desillusioniert, würde ich sagen, so in den letzten Jahren. Das ist die nächste Entscheidung. Bin gespannt, was ob sie jetzt mit Baumgart weitermachen und was die Spieler, die ja drauf und dran sind, so wie Glatzel und Dänisch und so, ob die sich da nochmal eine Saison geben, weil wenn die Leistungsträger gehen und du kriegst keine nach, dann wird das nächstes Jahr wieder Platz 5 oder 6. Also die nächsten Wochen werden echt ziemlich entscheidend sein. Und ganz ehrlich, sehe ich sportlich, geben wir Herrn Kunz einfach mal die Gelegenheit. Die hat er jetzt und kann sein, dass sich dann am Ende alle Kritiker getäuscht haben, aber ich bin völlig zwiegespalten. Also einfach mal machen lassen ist im Moment so meine Einstellung dazu.
Ich finde es da erstaunlich, dass jemand wie Kunz, den ich immer noch als Trainer sehe, jetzt halt dann doch auf die, ich würde nicht sagen passive Schiene geht, sondern aber halt auch ins Organisatorische geht. Aber okay, wird's Gründe geben. Gregor, ich wünsche dir noch einen fantastischen Schwung. Herrliches, ich hoffe, das Wetter ist herrlich. Also das müssen wir abschließend noch klären.
Absolut. Ich gucke hier gerade in fast blauen Himmel und habe die Klamotten schon an und wir werden jetzt im wunderbaren Golfclub von Wild spielen, mitten auf der Insel. Einen kleinen gemütlichen Scramble mit lieben Freunden zusammen und legen dann die Füße ein bisschen hoch hier.
Klingt fantastisch. Ladies and Gents, der große Gregor Biernat, danke dir herzlich. Bis bald, Gregor. Kurze Pause in der Big Show 662.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 622, nein 662 natürlich, geht weiter mit Los Angeles mit einem frisch gewaschenen und anders nehmen wir ihn gar nicht. Jürgen Schmieder, Servus Schmiedi.
Servus Jens, hallo.
Wir müssen ein paar Wochen zurückgehen und du weißt, mit niemandem ist besser über Tom Brady zu sprechen als mit dir. Und zwar gibt es bei Netflix, ich weiß nicht, wie lange das schon online ist, The Roast of Tom Brady. Es dauert, glaube ich, 3 Stunden. Ich habe die ersten 2,5 Stunden gesehen und ab Minute 1,5 habe ich mich gefragt, Jürgen, warum tut sich Tom Brady das an? Er hat mehr Geld als der liebe Gott. Selbst wenn er American Airlines kaufen würde, würde ihm immer noch Geld übrig bleiben. Warum setzt sich Tom Brady dorthin und lässt sich, man kann es nicht anders sagen, lässt sich von Gott und der Welt beschimpfen? Es war schon echt hart, fand ich. Warum tut er sich das an, Jürgen?
Ich glaube, weil du damit zum Größten in der amerikanischen Entertainment-Industrie wirst. Also es gibt ja so ein paar Dinge, wenn du bei den Simpsons mitspielst, also wenn du einmal Geld bist, dann hast du es geschafft. Und ich glaube, so ein Roast, du musst dir ja vorstellen, wer da alles kommt. Also es geht ja nicht nur um Tom Brady, sondern ich glaube, mehr Promis hast du nur bei Awardshows und Super Bowl, glaube ich. Also wenn man so zurückdenkt an die Geschichte der Roasts in Amerika, das war ja in den vor 50, 60 Jahren, da waren ja Frank Sinatra da war Dean Martin da. Ja, ich glaube 2011 hatte sogar Donald Trump einen Roast, also als er noch nicht Präsidentschaftskandidat oder Präsident war, Justin Bieber hat einen Roast. Also es ist so ein bisschen diese Tradition, die ganz, ganz Großen zu roasten. Sie werden dadurch, wie du eben gesagt hast, aber, also da kannst du sagen, keiner so viel Geld haben, wie er will, so viel Ruhm haben, wie er will. Durch diesen Roast wird er so ein bisschen auf die Erde zurückgeholt. In den Augen der Fans, ja, das stimmt natürlich nicht. Klar ist es dann heftig und ich fand es auch, wie du, sehr, sehr heftig, dadurch aber auch sehr, sehr witzig. Denn da kommt jetzt der zweite Teil dieses Roasts. Es geht ja nur zu 50% um die Hauptperson.
Ja.
Zu 50% roasten die sich ja gegenseitig. Also es macht ja dann irgendwie Gronkowski Witze über Belichick. Belichick macht Witze über Edelman. Alle machen Witze über Moderator Kevin Hart. Also es ist so ein dreistündiges, wir pissen uns gegenseitig an, zeigen dadurch, dass wir auch Humor haben, dass wir über uns selber lachen können. Also im Grunde es ist natürlich so ein bisschen eine verlogene eine verlogene Veranstaltung. Und das Witzige ist ja, dass die geroastete Person am Schluss quasi das Mic bekommt.
Ja.
Also der kann ja dann zurückschlagen oder und dann zeigt sich's, bist du witzig, kannst du über dich selber lachen. Und da fand ich Brady ein bisschen komisch.
Ja, und was ich dazu elaboriere bitte gleich, aber was ich auch komisch fand, gleich zu Beginn, als Kevin Hart diesen Witz über Robert Kraft gemacht hat, von wegen Massage, dass Brady sofort aufgesprungen ist und irgendwie, glaube ich, man hat es, glaube ich, sogar gehört, don't do that again, man. Irgendwie so gesagt hat. Ja, also das fand ich sehr unlustig.
Ja, also es zeigt dann schon, vor allem in Anbetracht dessen, worüber sonst gelacht wurde. Also es war ja wirklich nichts off limit. Und ich glaube, dadurch, dass Brady sich eingemischt hat, hat der Kraft den Bärendienst erwiesen. Denn danach sprach man eben nicht, wie heftig die Roasts gegen Brady waren, sondern jeder sprach darüber, oh, warum schritt Brady ein? Ja, und der Hintergrund ist, Robert Kraft hat einen Massagesalon aufgesucht und sich wohl dort ein Happy End gegönnt.
Bitte, bitte.
Machte sich so ein bisschen zum Gespött, weil die Leute sagten, der Mann ist Milliardär. Also der könnte sich auf seine Suite, was weiß ich, holen. Und ich glaube, der ging halt in so eine 30-Dollar-Strip-Mall. Irgendwie, wo du sagst, also warum? Und das war so lustig, aber er wurde nie angeklagt. Also wie viele Reiche und Mächtige einigt man sich in so einer Sache außergerichtlich und kehrt es dann unter den Teppich. Und ich glaube, das wollte Kraft. Und dadurch, dass Brady sich einmischt, wird der Teppich ja wieder hochgehoben. Mhm. Ja, weil so wäre es einer von 100 Witzen bei diesem Rose gewesen und man hätte gesagt, naja, okay, aha, haben sie hier über Kraft auch gelacht. So wurde es zum Thema. Also so wurde der Teppich gelüftet und ich glaube, das war so einer von zwei Fehlern, die Brady bei diesem Rose gemacht hat.
Ein Wort noch dazu, weil du sagst, es gibt eine große Tradition und der Roastmaster, den es früher gegeben hat, das war für mich Don Rickles. Also wer möchte, googelt den bitte auf YouTube. Das sind dann irgendwie Marty Scorsese für zwei Minuten. Das ist böse, aber es ist jetzt, es ist nicht so böse. Es hat dann immer noch, when we see all the films you've made, none of them is great. Ja, das reicht dann auch, damit der ganze Saal zu brüllen beginnt. Ja. Also ist das ein Zeichen der 2020er Jahre, dass es wirkt, dass alles off-limits ist? Also wie oft da gesagt wurde, dass Giselle Bündchen mit eben dem Shiatsu-Lehrer, was glaube ich, dann ein neues Ufer gefunden hat. Ich fand's, boah.
Erstens, ich bin ja ein ganz großer Vertreter der Regisseur von, wie hieß das, Meet the Parents.
Ja.
Also Focus mit Ben Stiller. Er sagte, wahre Komik entsteht nicht, wenn die Asche deiner Mutter vom Kamin fällt, sondern die Komik entsteht, wenn die Katze hingeht und auf die Asche pinkelt. Also wenn du diesen unerwarteten Schritt zu weit gehst, dann wird's wirklich lustig. Aber es gibt bei diesen Roasts eine ungeschriebene Regel und die lautet, verarscht werden nur Leute, die da sind.
Okay.
Du kannst einen kleinen Witz über Roger Goodell machen, dass der NFL-Chef nicht da ist, das ist schon okay, aber die werden eigentlich nicht geroastet in dem Sinn. Was sie gemacht haben, sie haben Giselle Bündchen und auch ihren Umgang mit der Scheidung, vielleicht auch ihre Affäre mit dem Jiu-Jitsu-Lehrer, so oft thematisiert, wo's hinterher auch hieß, she was not amused. Weil das ist so eine Regel, wer nicht im Saal sitzt, du musst nicht unbedingt auf der Bühne sitzen. Wenn du unten in der ersten, zweiten Reihe sitzt, bist du fair game. Also Dana White war unter den Gästen, der wurde verarscht, der UFC-Chef, Kim Kardashian wurde verkohlt, das ist so. Aber wenn du nicht da bist, zeigst du eigentlich, Jungs, ich will damit nichts zu tun haben. Und daran haben sie sich nicht gehalten und das fand ich, du kannst Tom Brady verarschen, aber nicht Bündchen, das fand ich dann zu weit. Und ich glaube, das haben sie auch eingesehen. Ob das ein Zeichen der Zeit ist, Mai, das weiß ich nicht zu beurteilen.
Ja, gut, also Dana White. Es war ja auch der Roastmaster, Jeffrey Ross war ja auch da. Und ich wusste nicht, wie klein Kevin Hart ist. Was, wie du ja sagtest, oft genug thematisiert wurde. Aber er ist wirklich sehr klein.
Der wirkt natürlich ist ein bisschen unfair, wenn der Titan Rob Gronkowski und irgendwie Tom Brady 1,94 oder was weiß ich neben dir steht. Aber uns ist auch aufgefallen, wie klein eigentlich Kevin Hart ist.
So, jetzt ist natürlich, sind wir in dieser Woche in der Position, dass Heiko verhindert ist, aber dennoch, Jürgen, du hast ja in der SZ ja auch drüber geschrieben, wir kommen nicht umhin, um zu sagen, Leon Dreiseitel ist noch zwei serious wins away from winning the Stanley Cup for the first time. Mhm. Allerdings, wenn ich es richtig verstanden habe, Edmonton ist Außenseiter gegen Dallas, isn't it?
Für mich nicht.
Okay.
Und für die New York Times auch nicht. Es ist ganz lustig, dass es gibt ja diese Modelle.
Ja.
Und es kam anscheinend heraus, dass 56% der Amerikaner in Vegas auf Dallas setzen.
Okay.
Und dann heißt es aber immer, oh, pass auf, wenn die Amerikaner auf den Verein setzen, musst du vorsichtig sein. Also trotz der Quoten, die es gab. Und die einhellige Meinung ist, im 5 gegen 5 sind die Stars das bessere Team. Auf langfristige, also wenn du jetzt schaust, wer ist das bessere Eishockey-Team, sagst du, ja, das sind die Dallas Stars, weil die haben drei Sturmreihen, die quasi gleich gut sind oder wo du sagst, die Qualität nimmt nur minimal ab. Die spielen ganz einfaches Eishockey, die spielen die wissen einfach, dass sie die besseren Spieler haben und dass sie nichts Verrücktes tun müssen. Also deshalb würde ich sagen, vor der Saison, wer holt mehr Punkte in der regulären Saison? Dallas. Wer ist das bessere Team? Dallas. Wer gewinnt eine 7-Spiele-Serie zwischen Dallas und Edmonton? Edmonton.
Hm. Okay.
Weil, und zwar genau deshalb, es wird halt nicht immer nur 5 gegen 5 gespielt, sondern es gibt beim Eishockey halt hin und wieder mal Strafzeiten. Und wenn die Oilers, die haben, glaube ich, jetzt in den Playoffs zwischen 35% und 40% Powerplay-Quote einerseits. Also du kannst davon ausgehen, wenn die 3-4 Strafzeiten, wenn der Gegner 3-4 Strafzeiten kriegen, dann klingelt's mindestens einmal. So ist es einfach. Dafür ist eben diese Wahnsinnsreihe, die sie beim Powerplay rausschicken, mit den wahrscheinlich zwei besten Angreifern der NHL, Connor McDavid und Leon Dreiseitel, einfach zu gut. Mhm. So, jetzt ist Dallas auch kein schlechtes Powerplay-Team, aber jetzt kommt in dieser Saison dazu, dass die Oilers plötzlich unfassbar gut gegens Powerplay verteidigen können. So, und jetzt stellst du dir die Frage, wie wird denn so eine Partie verlaufen? Und wenn du dann guckst, über 7 Spiele, also würde ich jetzt im Gegensatz zu 56% der Amerikaner oder der Eishockey-Experten sagen, ich glaube, dass Edmonton in dieser Serie über 7 Spiele nicht Außenseiter ist.
Leon Dreiseitel hat als drittschnellster, was die Spiele angeht, 100 Punkte erreicht in den Playoffs. Also erster ist natürlich Wayne Gretzky, zweiter, das freut mich als ehemaligen Sympathisanten der Pittsburgh Penguins natürlich, Mario Lemieux. 100 Punkte, schneller als Connor McDavid auch. Also Heiko hat mir ja letzte Woche nochmal gesagt, selbst jemand, der sich nicht bei Eishockey auskennt und der sieht das erste Mal Connor McDavid, erkennt er sofort, das ist der beste Spieler auf dem Eis. Hin oder her, aber Leon kann ja nicht ganz viel schlechter sein. How significant, Jürgen? If überhaupt?
Bitte?
Wie significant ist das, wenn überhaupt? Ich meine, jetzt hat er das erreicht, aber das ist ja, wird er alles, wenn er keinen Ring gewinnt, wird man sagen, naja, schade, aber er hat eben keinen Ring gewonnen.
Naja, aber gut, so ist es halt in Mannschaftssportarten. Also es gibt diese Leute, ja, es gibt die tollsten Spieler, Dan Marino, ja, der nie einen Super Bowl gewonnen hat, Charles Barkley, der nie NBA-Meister wurde, so ist es. Ja. Also dann wäre es kein Mannschaftssport. Ja, auf der anderen Seite musst du sagen, ich geb Heiko völlig recht, dass Connor McDavid einfach aufgrund seiner Dynamik, aufgrund wie der mit dem Puck umgeht, du erkennst ihn. Auf der anderen Seite sag ich bin so ein alt, weil ich selber so ein im Fußball ein Stürmer war, den man oft nicht sah, aber dann plötzlich auf der Anzeigetafel stand 3-1 für meinen Verein und ich wollte mit 2 Toren dabei, wo irgendwie auch keiner wusste, wie hat denn die denn jetzt geschossen. Und bei Dreiseitel ist es ganz einfach so, der hat in allen 12 Playoff-Spielen mindestens ein Tor oder eine Vorlage geschafft. Hm. Das heißt, der stand in jedem Playoff-Spiel, überleg dir das mal, in jedem Playoff-Spiel stand der bislang auf der Anzeigetafel mit entweder einem Tor oder einem Assist. Ich glaube, jetzt hat er 24 in diesen Playoffs in 12 Spielen. Das sind 2 Scorerpunkte pro Spiel. Ja, ja, also ja. Der ist an 2 Toren beteiligt. Dann brauche ich auch nicht mehr aufs Eis schauen und sagen, oh, da sehe ich aber, dass einer gut ist. Schau auf die Anzeigetafel. Da stehen 24 Scorerpunkte von Leon Dreiseitel. Der erste Nicht-Oilers-Spieler in diesen Playoffs, das sind 5, die teilen sich Platz 5, 15 Scorerpunkte.
Okay, 24.
9 weniger als Dreiseitel. Also wir reden da über einen Graben, wie du in der Bundesliga bei Stürmern Harry Kane und alle anderen.
Ja.
Und darüber reden wir bei Dreiseitel gerade, wie gut dieser Mann ist. Der trifft einfach. Und was ich so toll an dem finde, der findet einfach irgendwie die Mitspieler. Der ist dann irgendwie, bringt er den Ball zu jemandem, dass es gefährlich wird. Also du kannst irgendwie sagen, wenn Dreiseitel den Puck berührt, wird es gefährlich im gegnerischen Drittel. Und das Zweite, was oft so ein bisschen vernachlässigt wird, weil er so gut ist, der verteidigt gerade unfassbar gut. Also ich bin bei Dreiseitel, es ist immer schwer zwischen Sportarten zu vergleichen und so weiter, aber erinnerst du dich an Nowitzki, der immer heimfuhr im Sommer und dann gesagt hat...
The D is silent. Hieß es nicht bei Dirk Nowitzki, the D is silent?
An irgendeinem Ding feilt er über den Sommer.
Ja.
Das kann ein Wurf sein, das kann eine Beweglichkeit sein, das kann irgendwas sein. Und das fiel dir vielleicht gar nicht so auf. Und ich glaube, was ganz klar ist bei Dreiseitel, der hat richtig, richtig dran gearbeitet, dass er auch ein richtig, richtig guter Verteidiger ist. Und deswegen ist er auch oft beim Powerplay des Gegners jetzt auf dem Eis. Ja, wo du vorher immer so ein bisschen gedacht hast, verteidigen, Leon Dreiseitel, ja, der ist silent. Der verteidigt jetzt richtig gut. Also jetzt ist der nicht nur in der Offensive einfach der beste Tore-Lieferant, würde ich sagen. Also mit Toren und Assists. Er kann auch verteidigen und damit würde ich unterschreiben, was McDavid ist natürlich jetzt ein Mannschaftskollege, sind die Playoffs, da sagt man in den Playoffs nur Gutes. Der sagt, er ist der beste Eishockeyspieler der Welt zur Zeit. Punkt. An diesen Abend in diesen Playoffs und ich glaube, das ist er gerade. Ja, vielleicht sehe ich es jetzt so ein bisschen durch die nationale Brille, aber ich glaube, da sprechen auch Zahlen und so. Wer blockt den letzten Schuss in Spiel 7? Leon Dreiseitel. Also vielleicht kommt es in Deutschland jetzt nicht so an, aber die Amerikaner und die Kanadier überschlagen sich gerade mit Lobeshymnen auf diesen Deutschen, der angesichts dieses Erfolges, und das kommt ja noch so hinzu, so mit dieser kölschen Gelassenheit umgeht. Also, ja, haben wir schon gedacht, dass wir Spiel 7 gewinnen. Hätten wir am Ende ein bisschen besser verteidigen können. Jetzt machen wir weiter. Also das kommt natürlich im freundlichen und oft bescheidenen Kanada doppelt gut an. Ja, Eishockeyspieler sind sowieso nicht so die Brusttrommler und Selbstvermarkter, aber in dieser Gruppe ist Leon tatsächlich noch so ein ganz gelassener Typ.
Also ich kenne Jürgen jetzt ja wirklich schon ein Jahrzehnt, möchte ich sagen. Aber wenn jemand
15.
Ja, wenn jemand nicht in der jemand nicht verdächtig ist, etwas durch die nationale Brille zu sehen, sondern wirklich einen objektiven Blick drauf zu haben, dann bist du das, mein lieber Schmiedi. Und deshalb, nicht deshalb, wir schließen mit folgender Frage. Du hast ja, auch als du hier in München warst, haben wir darüber gesprochen, du möchtest ja nicht eine Wildcard geschenkt haben, um gegen Jack Sock im Pickleball auf dem Platz zu stehen. Du möchtest es dir erarbeiten oder gegen Sam Querrey. Wie weit sind wir in diesem Unterfangen? Und mit wir meine ich uns beide, denn ich halte dir die Daumen.
Ja, Mai, es gibt jetzt die nächsten 5 Wochen. Ich habe ja mit meiner Frau oder wahrscheinlich eher mit mir selber den Deal nicht aus Kalifornien wegzureisen, zu turnieren. Jetzt sind aber die nächsten 5-6 Wochen 3 Turniere in Kalifornien. Also das heißt, ich habe die nächsten 5 Wochen 3 Chancen, mich für ein Profi-Hauptfeld zu qualifizieren, und bin deshalb relativ heftig am Trainieren. Also bei mir, Gott sei Dank, treibt mein Bub jetzt gerade keinen Sport, weil es auf Schuljahresende zugeht, da ist alles vorbei. Deswegen, also mein Tag besteht tatsächlich aus Arbeit und Sport. Also ich habe gestern, glaube ich, 5 Stunden trainiert, heute 2,5. Also es ist wirklich, ich nutze jede freie Minute, um irgendwie zu trainieren. Aber jetzt kommt natürlich das Schlimme, ich merke jetzt doch, dass ich alt werde. Also irgendwie, also für jede Stunde Training bedeutet, dass ich danach abends jammernd auf der Couch liege und wirklich jedes, also wirklich jedes Gerät, das du auf Instagram oder irgendwo finden kannst, um deine Muskeln zu pflegen, liegt bei uns rum. Also so eine Massagegun, dann so ein aufblasbares Waden- und Fußmassagegerät, jede Arnika-Salbe, die du irgendwie finden kannst, Infrarot und was weiß ich. Also ich wanke zwischen Trainingsplatz und Lazarett.
Großartig. The Great Jürgen Schmieder. Wir schauen, ich folge mir auf Insta, ich werde es euch wissen lassen, wie es läuft in den nächsten Wochen. Schmiede, danke dir. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 662.
Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
Big Show 662, Sportradio 360. Wir bleiben beim Eishockey und wir gehen aber ein Häusel weiter zu Franz Büchner, nämlich ProSieben Max Sky, der Sohn. Überall ist er am Start. Servus, Franz.
Hallo, grüß dich.
Jetzt sagt Schmieder gerade, dass er heute in der Früh in seinen Teeblättern gelesen hat und auch in der New York Times, dass die Edmonton Oilers gegen die Dallas Stars gewinnen werden, obwohl sie nicht Favorit sind von der Papierform her. Franz, ich weiß, du kommentierst auch bei Sky die National Hockey League. Wie ist da dein Bauchgefühl?
Mein Bauchgefühl ist tatsächlich genau andersrum. Aber das hat vielleicht jetzt weniger mit Edmonton zu tun, sondern eher damit, dass ich auch vor den Playoffs für mich Dallas als großen Favoriten, oder was heißt großen Favoriten, als Favoriten, als Titelfavoriten auserkoren habe und da jetzt nicht abrücken kann.
Nee, das geht einfach. Nicht. Das ist unmöglich, nee. Hast du recht, ja.
Man muss da schon dranbleiben, wenn's so läuft, ne, wenn's in diese Richtung läuft. Hey, ich glaube einfach, Dallas ist ein unfassbar unbequemer Gegner. Super tief besetzt mit 4 Reihen, die man immer spielen lassen kann. Die haben jetzt auch Colorado in den Stecker gezogen und diese hochpotente Offensive extrem gut dann rausgenommen ab Spiel 2. Da bin ich wirklich sehr gespannt, ob den Oilers da ein Mittel einfällt, wie sie dann ihre ja durchaus auch sehr starke Offensive in Schwung bringen soll gegen Dallas.
Die zweite Serie, und da gibt's ja schon ein Spiel, mir sind die Rangers herzlich wurscht, aber ich mag halt die Sportstadt New York. Und ich hätte es jetzt schon lässig gefunden, wenn die Knicks zumindest in die Eastern Conference Finals eingezogen sind. Darüber spreche ich dann gleich. Die Rangers haben es geschafft, haben aber das erste Spiel gegen die Panthers mit 0-3 verloren. Franz, gibt's in dieser Serie für dich einen Favoriten, einen klaren Favoriten vielleicht sogar?
Nee, gibt's tatsächlich nicht. Ich habe das am letzten Montag interessanterweise bei unserer Übertragung bei Sky bei Spiel 7 Edmonton gegen Vancouver, haben wir auch mal kurz gesprochen über diese Serie. Und da, glaube ich, habe ich gesagt, ich sehe Florida mit 0,5% im Vorteil. Ja. Was aber nur damit zu tun hat, dass Florida die Erfahrung hat aus der letzten Saison und dass sie in dieser Saison nochmal ein Stück seriöser wirken. Aber ob das dann am Ende auch wirklich so kommt, weiß ich nicht. Jetzt haben sie das erste Spiel gewonnen. Muss nicht so viel bedeuten, weil die Rangers haben bislang in den ersten 2 Serien ja durchaus Wege gefunden, dann auch diese Spiele zu gewinnen, die sie brauchen. Und ich glaube, wenn die noch ein bisschen mehr das abrufen, was sie auch abrufen könnten, weil ich glaube, die Rangers sind noch nicht bei 100% Leistung angekommen, dann können sie auch diese Serie natürlich noch zu ihren Gunsten entscheiden.
Es ist erst ein Spiel rum und die Oilers und die Stars beginnen erst jetzt. Wo schon bald alles rum sein wird, ist in der Tschechischen Republik. Und zwar geht es da natürlich um die Eishockey-Weltmeisterschaft. Und Franz, bevor wir zu den Viertelfinali kommen, wie ich früher mal gelernt habe, müssen wir wirklich ein Wort über eine Mannschaft verlieren, die positiv überrascht hat, die aber dann zu dämlich war, Großbritannien zu schlagen, um ins Viertelfinale zu kommen. Es ist ja schön, dass Österreich einmal nicht bis zum letzten Spiel zittern muss, um die A-Gruppe zu halten. Aber ich weiß, nein, bei dir weiß ich es gar nicht. Ich weiß von allen anderen, dass sie gerne in Österreich Urlaub machen und Österreich lieben. Bei dir weiß ich das nicht, Franz. Aber ist das nicht jetzt am Ende des Tages doch enttäuschend, dass Österreich nicht das Viertelfinale erreicht hat?
Das ist auf jeden Fall enttäuschend und selbstverständlich bin ich gerne in Österreich, weil so weit ist der Weg ja von München auch nicht. Und zumindest für so auch so Wandertouren ist das immer ein gutes Ziel und für längere Urlaube sicherlich auch. Habe ich auch schon gemacht. Von daher wollen wir das schon mal vorne wegschieben. Nee, also es ist tatsächlich schade. Also ich habe jetzt das letzte Spiel nicht gesehen gegen Großbritannien, aber habe natürlich so insgeheim auch tatsächlich so ein bisschen mitgefiebert, weil du einfach so ein Team, das wirklich so erfrischend, ja, wie soll man es nennen, so erfrischend einfach gespielt hat, so überraschend gut gespielt hat, so als wirklich krasser Außenseiter diese Gruppe aufgemischt hat, der hätte man es schon gegönnt. Also ich hätte es dem natürlich gegönnt, dass sie mal den großen Schritt schaffen ins Viertelfinale. Aber so ist es halt manchmal. Das ist halt echt komisch im Sport. Ich habe die Österreicher zweimal über längere Zeit gesehen in diesem Turnier, weil ich die Spiele zusammengefasst habe. Das war zum Auftakt gegen Dänemark, ja, wo sie 1-5 verloren haben, wo es aussah, als würde es doch so laufen, wie man das erwarten musste. Da sah es zumindest in diesem ersten Spiel sah es nicht so aus, als wäre das ein Viertelfinalkandidat. Und dann noch im Spiel gegen Finnland, ein bisschen später, wo wir wissen, wie das ausgegangen ist, mit welcher Dramatik in der Schlusssekunde. Also dazwischen lagen ja dann doch auch irgendwie in so ein paar Welten, aber das ist es halt, ne? Du gewinnst gegen Finnland, du machst dieses Monster-Comeback gegen Kanada, du holst fast noch einen Sieg oder zumindest einen Punkt gegen die Schweiz und verlierst am Ende gegen Großbritannien und holst dir damit das Viertelfinale nicht. Schade, aber mei, war trotzdem ein fantastisches Turnier von Österreich.
Ja, und wie gesagt, ohne Abstiegssorgen diesmal, weil die Schweiz netterweise auch noch geholfen hätte mit dem Sieg gegen Finnland. Aber so ist es halt, gell? Und jetzt ist natürlich diese spannende Situation. Die Finnen kommen mit Ach und Krach ins Viertelfinale, spielen heute Abend gegen Schweden und das ist ein skandinavisches Duell, wo man dann am Ende des Tages nie weiß, ob nicht dieses Bruderduell dann doch zugunsten möglicherweise von Finnland ausgehen könnte. Oder, Franz, sind die Finnen bei diesem Turnier wirklich so schwach, dass sie auf die Hilfe der Briten angewiesen waren, dass sie wirklich ins Viertelfinale überhaupt kommen?
Also wirklich überzeugen konnten sie nicht natürlich in der Vorrunde, das ist ganz klar. Muss jetzt nicht so viel bedeuten für dieses Viertelfinale tatsächlich. Nur ist der Gegner Schweden, nach allem, was man bisher gesehen hat, diese 7 Spiele, die sie gespielt haben, ist der haushohe Favorit tatsächlich, weil die so unfassbar souverän durch diese Gruppenphase durchgegangen sind, was ihnen nichts helfen würde, wenn sie heute verlieren, keine Frage. Aber so wie die Schweden bislang aufgetreten sind, ist das für mich der Top-Favorit auf den Titel. Und ich glaube nicht, dass sie sich von Finnland aufhalten werden, auch wenn es schon ein unangenehmes Spiel ist tatsächlich, weil die Finnen ja sehr defensiv agieren, heute vielleicht noch einen Tick defensiver agieren werden gegen eine hochpotente Schweden-Offensive. Ich sehe es nicht, dass Finnland dieses Spiel gewinnt.
So, die Deutschen sind gegen die Slowakei mit einem Sieg reingestartet, haben dann sowohl gegen die USA als auch gegen Schweden sehr deutliche Niederlagen ausgefasst. Danach aber, Franz, ist irgendwie ein Knoten geplatzt. Danach schießen sie so viele Tore in der Vorrunde wie bis dato noch nie. Du hast mir ja vor 2 Wochen gesagt, auf Nico Sturm, wir dürfen Nico Sturm nicht vergessen. Du hast natürlich Deutsch richtig formuliert. Irgendwelche Gründe, dass da plötzlich so, ich meine, Tore kommen wirklich, also buchstäblich, wie am Laufband. Was ist da genau passiert?
Also es gibt vor allen Dingen das Team, ne? Alle haben sich so ein bisschen reingesteigert, nachdem es in den ersten 3 Spielen war es eigentlich nur eine Offensivreihe, die wirklich performt hat, mit Leo Pföderl unter anderem. Das hat sich dann ab Spiel 4 irgendwie geändert und dann haben auch alle anderen mitgemacht. Ja? Und wenn du natürlich das gesamte Team hast, das dann immer wieder für Offensivgefahren, für Tore sorgt, dann machst du auch eine Menge Tore, weil du hast dann einfach einen Vorteil, dass der Gegner dann vielleicht diese Qualität dann nicht transportiert. Du hast natürlich dann auch gegen Teams gespielt, die man nicht ganz so stark einschätzen darf, wie die Gegner in den ersten drei Spielen. Das kommt natürlich auch mit dazu. Und das ist ja so ein bisschen der Verlauf des letzten Jahres. Du kriegst die drei schweren Kracher zum Auftakt, tust dich ein bisschen schwer, da reinzufinden, weil die natürlich auch immense Qualität einfach haben. Das hat man ja in Spielen gegen die USA und Schweden vor allen Dingen gesehen. Hast dann aber irgendwie trotzdem ja die mentale Stärke, dich davon nicht irgendwie unterkriegen zu lassen. Und kommst dann eben richtig gut rein in das Turnier. Und das ist halt so ein Verlauf, der hat letztes Jahr schon ganz gut funktioniert. Ja. Und das muss ja nichts Schlechtes bedeuten jetzt für diese Saison. Also ja, mit viel Offensive. Ja, genau. Also das ist vielleicht tatsächlich das Mittel. Gibt uns oder der deutschen Mannschaft diesen Spielplan und dann ist eine Menge drin.
Jetzt ist es also wieder die Schweiz, die gegen Österreich mit Ach und Krach gewonnen hat, um nochmal auf die Österreicher zurückzukommen. Johannes Schnitzler hat in der Süddeutschen Zeitung die Offensive gelobt der Deutschen und hat aber ein Fragezeichen oder hat nach der defensiven Stärke gefragt. Wie würde da deine Antwort ausfallen?
Ja, das ist tatsächlich das Fragezeichen, wie gut diese Defensive dann wirklich ist. Bislang in dem Turnier Licht und Schatten, sagen wir es mal so. Auch jetzt im letzten Spiel gegen Frankreich, was so ein bisschen wild war von beiden Seiten, aber auch da hat man zumindest mal in den ersten beiden Dritteln oder bis zur Hälfte des Spiels defensiv auch ziemlich Larifari agiert. Und das muss man natürlich dann heute abstellen, weil da kannst du noch so einen guten Goalie hinten drin haben, wenn es da vorne nicht so richtig rund läuft, dann kann dir auch der beste Goalie meistens die Spiele dann nicht retten. Also das ist wahrscheinlich wirklich der Knackpunkt. Ja, Offensive, hui, aber du musst natürlich schauen, dass du den Laden hinten zusammenhältst. Das war ja zumindest in den letzten Aufeinandertreffen gegen die Schweiz in solchen Situationen immer das große Faustpfand, dass man es geschafft hat, dann den Schweizern so ein bisschen die Lust zu nehmen am Spiel, dass man ihre Offensivpower eindämmen konnte durch starke Defensive. Das ist tatsächlich der Knackpunkt, ob das wieder gelingt.
Jetzt sind die Deutschen ich weiß gar nicht, ob sie mit den Flügeln des Weltmeistertitels vom vergangenen Jahr angereist sind oder mit dem schweren Rucksack, aber aus deiner Sicht jetzt, als jemand, der natürlich auch die DEL Woche für Woche verfolgt und jetzt auch das große Ganze mit dem Nationalteam, ist die Leistung vom letzten Jahr mit diesem absolut souveränen Einzug ins Viertelfinale damit schon bestätigt? Wenn es denn ein Rucksack gewesen wäre, ist dieser Rucksack jetzt weg?
Also ich glaube, das ist nach wie vor, muss man das ja immer das als Ziel nehmen, das Viertelfinale zu erreichen und alles, was dann kommt, ist quasi in gewisser Weise Bonus, auch wenn es natürlich absolut realistisch und möglich ist, dass es weitergeht. Von daher, ja, das kann ich dir gar nicht so richtig genau beantworten, ob das jetzt eine Bürde ist, diese Vize-Weltmeistertitel aus dem letzten Jahr für das Spiel heute oder ob das vielleicht sogar beflügelt, dass man jetzt, sagen wir mal, sich nicht blamiert hat, in Anführungsstrichen, dass man also das Minimalziel Viertelfinale erreicht hat. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich hoffe mal, es ist tatsächlich etwas, das das Team beflügelt, dass man das jetzt erstmal geschafft hat, dass man da keine großen Probleme hatte über diese Gruppenphase und dass man jetzt wieder diesen psychologischen Vorteil, der es vielleicht ist, ausspielen kann gegen die Schweiz, dass man eben da in den letzten Jahren vor allen Dingen immer ziemlich gut aussah in vergleichbaren Situationen und dass das vielleicht so ein kleines Schweizer Trauma ist. Das kann natürlich dann auch ein bisschen was ausmachen, weil die Erinnerungen sind noch sehr frisch, natürlich. Letzte Saison oder letztes Jahr war es ja ähnlich.
Franz, sehe ich das richtig? Der Sieger von Deutschland gegen die Schweiz trifft dann auf Kanada oder die Slowakei, oder?
So habe ich es auch verstanden, ja.
Ja, so. Genau. Und die Kanadier sind der Titelverteidiger. Welchen Eindruck, das ist ja immer mein, damals als, ich weiß noch, mein erstes Weltmeisterschaftsspiel 1989 muss es gewesen sein, in Wien, da sind wir nach Wien gefahren mit einer ganzen Gruppe aus dem traurigen Dorf, wo ich her bin, aus Volzberg, und mit meinem Vater und die ganze Gruppe war großartig, Kanada gegen die Sowjetunion. Damals noch. Und es waren von den 9.500 Zuschauern, waren 9.450 für die Kanadier und 50 Mitglieder der kommunistischen Jugend Wien haben den Russen die Daumen gehalten. Seitdem bin ich ein kleines bisschen geprägt in Richtung der Kanadier. Wie haben dir die Kanadier bis jetzt gefallen?
Ja, gar nicht so schlecht. Also, die haben ja alles gewonnen bis hierhin. Ich sage aber, sie haben bislang immer genau quasi das abgerufen, was sie abrufen mussten, okay, um am Ende die Spiele auch zu gewinnen. Was natürlich auch eine Qualität ist, aber ich fand sie nicht so überzeugend, gerade zu Beginn des Turniers. Aber das ist ja jetzt nichts Untypisches, gerade so für nordamerikanische Teams und auch für Kanada, dass man sich so ein bisschen reinmüht in solche Turniere, man dann zum Auftakt gegen Großbritannien spielt zum Beispiel. Also hat das schon gemerkt. Das ist so 0815 Tagesgeschäft, da jubelt keiner so wirklich über Tore, man nimmt das halt so mit, weil man weiß, das sind die Pflichtaufgaben. Sie haben das alles ganz gut bewältigt und dann ist das ein Spielplan, der dann in dem Fall auch den Kanadiern entgegenkommt, wenn die dann hinten raus in der Gruppenphase gegen die großen Gegner spielen, also vom Namen her gegen Finnland, jetzt zuletzt dann nochmal gegen Tschechien, gegen den Gastgeber auch nochmal gewonnen nach Verlängerung. Ich glaube, das gibt denen dann schon einen Push. Dann ist das Team auch zusammengewachsen ein bisschen mehr. Die haben jetzt festgestellt, hey, wir können die alle schlagen, die großen Gegner. Also ich sehe die Kanadier jetzt natürlich auch in diesem Viertelfinale sowieso gegen die Slowakei als großen Favoriten und bin dann mal sehr gespannt, wenn es dann tatsächlich zu einem Duell mit Deutschland oder vielleicht der Schweiz kommt, ob man dann aus Schweizer oder deutscher Sicht da noch dagegen halten kann, weil das ist halt die berühmte Turniermannschaft und das trifft halt schon auf Kanada zu, dass die immer stärker werden von Spiel zu Spiel gefühlt. Und ja, von daher sind sie eigentlich in einer ziemlich guten Position, wenn das mit der Leistung, die sie bisher gebracht haben, bis hierhin gereicht hat, alles zu gewinnen.
Ich schließe mit einem Zitat von Loriot, ein kleines bisschen abgewandelt. Ein Leben ohne die dritte Liga ist vorstellbar, aber sinnlos. Franz, du wirst dich hauptsächlich in den kommenden Tagen, glaube ich, um Eishockey kümmern auf mehreren Kontinenten. Weißt du schon ganz genau und sag es uns bitte, wenn du es weißt, wann und wo?
Ja, tatsächlich. Also ich werde heute nochmal mich um zwei Viertelfinals der Eishockey-WM kümmern in der Zusammenfassung, die man dann vermutlich in irgendeiner Form im Laufe der Übertragungen auf ProSieben, ProSieben Max hören kann, sehen kann. Und am Samstag bzw. Samstagnacht geht's dann weiter mit NHL Playoffs. Das dann bei Sky, ich meine um 2 Uhr geht's da los mit Spiel 2 Dallas gegen Edmonton. Und am Sonntagabend, etwas angenehmere Zeit, 21 Uhr, gibt es dann Spiel Nummer 3, müsste das dann sein, der Eastern Conference Finals, Rangers Panthers bei ProSieben Max.
Großartig. The great Franz Büchner. Danke dir, Franz. Kurze Pause in der Big Show 662.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 662. Weiter geht es mit den NBA Playoffs und dazu wieder mal am Start ist der NBA-Chefkoch, ist Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hi Jens.
Ich möchte mit den Knicks beginnen. Müssen sich die Knicks, oder welchen Vorwurf müssen sich die Knicks, wenn es überhaupt einen gibt, gefallen lassen? Stephen A. Smith leidet wieder, er leidet natürlich zu Recht, auch als Fan der Dallas Cowboys, aber er leidet noch mehr als Fan der New York Knickerbockers. Gibt es irgendwas, was sich die Knicks vorwerfen lassen müssen?
Nicht aus meiner Sicht. So viel Verletzungspech kannst du eigentlich gar nicht akkumulieren im Laufe einer halben Saison. Und wenn dir die Spiele ausgehen auf diesem Niveau, Jens, wir wissen alle, wie das ist, ne? Auf diesem höchsten aller Niveaus. Da entscheiden oft in Partien 2-3 Szenen. Wenn du die Szenen dann mit, deinem 6. oder 7. besten Spieler dann spielen musst, statt mit deinem besten oder zweitbesten, dann wird einfach der Raum für Fehler, dann wird einfach der Raum für mangelnde Perfektion immer kleiner. Und den Knicks sind einfach am Ende die Spiele ausgegangen. Also wenn jetzt Jalen Brunson zum Schluss auch noch, das ist natürlich dann ganz, ganz mieses Ende einer absolut bitteren Saison aus Verletzungssicht, aber wenn dann zum Schluss, sage ich mal, von deinen 7 besten Spielern 5 komplett raus sind oder lediert, dann, also wie willst du da gegen so ein Pacers-Team die explosivste Offense aller Zeiten, statistisch, also das war jetzt nicht nur in Game 7, sondern wenn wir nach Offensivrating gehen, dann sind die Indiana Pacers und die Boston Celtics in dieser Saison die zwei effizientesten Offensiven, die es jemals gab in mehr als 75 Jahren NBA-Geschichte. Das sagt uns eigentlich schon alles über die Explosivität dieser Offensiven. Und wenn du dann einfach nicht genügend Waffen hast, um da mitzuhalten, wenn du nicht genügend Bodies hast in der Defense, um das einzudämmen oder zumindest zu erschweren, dann passieren solche Sachen. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, hätte man OG Anunoby jetzt da reinstellen müssen, der konnte sich nicht mal von A nach B bewegen, geschweige denn sprinten, verteidigen etc., die Indiana Pacers gnadenlos das attackiert und ausgenutzt. Sein alter Teamkollege in Toronto, Pascal Siakam, dem tat's leid, Rick Highlight, den Pacers-Coach, dem tat's leid, aber das musste natürlich nutzen auf diesem Niveau und die Pacers sind so absolut in den Groove gekommen, haben unfassbar getroffen, auch das ein neuer Rekord, ja, die Trefferquote in Game 7, unerhört, fast 70%, also das ist einfach, das schaffst du nicht mal bei NBA 2K im Videospiel. Und den Knicks sind dann irgendwann halt einfach so die Optionen ausgegangen. Also da kannst du jetzt dir Vorwürfe machen, noch und nöcher hätte man die Aktion etc. Aber ich glaube, da ist wirklich alles rausgepresst worden aus diesem Schwamm von Tom Thibodeau und den Knicks. Und am Ende können sie, glaube ich, stolz sein auf das, was sie erreicht haben. Und mit Blick auf die Zukunft können sie sich jetzt natürlich sagen, hey, was ist, wenn wir alle Jungs zusammenhalten? Was ist, wenn wir jetzt da punktuell noch verstärken im Sommer? Vielleicht sogar irgendwas Großes machen mit Julius Randle traden und jemand anderen dazu holen. Manche träumen schon von Kevin Durant. Ja, ich will jetzt da nicht spekulieren. Das ist dann für die Offseason für uns. Aber dass man mir nichts da irgendwas vorwerfen kann. Also da haben wirklich, die haben wirklich alles rausgepresst und wie gesagt, auf diesem Niveau reicht es dann irgendwann eben nicht mehr, wenn deine besten Jungs alle raus sind.
Ja, lass uns dann gerne in der Offseason spekulieren, was da in New York vonstatten gehen wird. Jetzt haben die Pacers das erste Spiel in Boston verloren. Habe ich das richtig mitbekommen? Ich wollte dich A, ohnehin nach der Legacy von Rick Carlisle fragen als Coach und B, habe ich es richtig mitbekommen, dass es nach diesem Spiel 1 sowas wie ein Mea Culpa von Rick Carlisle gegeben hat?
Ja, er hat sich selbst Vorwürfe da gemacht bei dieser Aktion, wo die Pacers den Inbound, den Einwurf da kurz vor Schluss verhunzen und die Celtics dadurch den Ball bekommen. Jaylen Brown trifft den Dreier Overtime und dann verlierst du den Overtime. Das ist ein Spiel, das die Pacers hätten gewinnen können. Ich weiß jetzt nicht, ob man müssen sagen darf, aber sie waren natürlich sehr nah dran, da jetzt sofort ein Spiel zu stibitzen. Und es könnte auch ihre beste Chance gewesen sein in dieser Serie, denn nicht nur ich, sondern ich glaube, so ziemlich alle spekulieren hier auf einen ziemlich klaren, deutlichen Celtics-Sieg in dieser Serie, vielleicht sogar ein Blowout. Und wenn das Spiel natürlich stippt, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Die Pacers sind ein absolut formidabler Gegner, aber ich glaube, insgesamt haben sie einfach nicht genügend Defense, um mit Boston da mitzuhalten. Die Celtics gewohnt lethargisch manchmal, gerade in solchen Serien, wo sie dann hochfavorisiert sind, haben meistens mindestens einen Stinker drin. Vielleicht war es der schon. Carlisle macht sich da Vorwürfe. Ja. Vielleicht hätte er da lieber gerne einen Timeout genommen, den Ball dann nach vorne bringen und die Freiwürfe verwandeln und da den Sieg über die Zeit bringen. Aber das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe bei den Knicks-Sachen. Ne? Also die Momente, in denen dann solche Partien entschieden werden oder gedreht werden. Die Pacers hatten sie eigentlich schon. Ein kleiner Fehler, Boston bekommt das Ding, Brown trifft einen unglaublichen Dreier aus der Ecke, dann Overtime und dann gibst du das Ding noch aus der Hand. Da wird Rick Carlisle sicherlich mindestens eine schlaflose Nacht drüber verbracht haben. Und was seine Coaching-Legacy anbelangt, ich meine, ist ein Championship-Coach, einer der am längsten in der NBA Coachenden, einer mit den meisten Siegen in der All-Time-Rangliste und jemand, der aus diesem Pacers-Team, glaube ich, Unfassbares rausgesaugt hat. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemand auf dem Schirm hatte, dass die Pacers hier in die Conference Finals gehen, nach 10 Jahren wieder so weit es überhaupt geschafft. Und wenn man sich den Kader anschaut, dann sticht da nicht irgendwas ins Auge, dass das ist jetzt ein absolutes Superspitzenteam. Viele sagen, dass es vielleicht sogar so eine Eintagsfliege war, aber ich glaube, solange Carlisle da ist und sie solche Spieler finden und vor allem so eine Bank aufgebaut haben. Das ist so ein bisschen anders als andere Teams das machen in der NBA. Alles natürlich auf Offense und unfassbares Tempo und so weiter. Aber man sieht, dass man mit einem guten Coach und mit einem guten Gameplan und Glück auf der eigenen Seite, das gehört natürlich dazu. Also die Pacers, die hatten Verletzungsglück, während die Gegner eben keinen hatten. Milwaukee, Janis raus, Lillard raus, jetzt New York, alle dezimiert oder der halbe Kader raus. Das gehört dazu. Glück ist immer mindestens genauso ein großer Teil einer Championship-Saison wie Können. Und das fällt mir so ein bisschen auch im Diskurs, dass die Leute da niemals, also man schiebt es immer gerne auf Spieler X, Situation Y, Trainer Z, aber Glück ist einfach ein ganz großer Teil im Sport. Das muss ich hier niemandem erklären. Und die Pacers hatten das, aber ich glaube, hier trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Die Celtics sind einfach das mit Abstand bessere Team. Und wie gesagt, ich befürchte fast, dass das eine der besten Chancen gewesen sein könnte für Indiana, hier eine spannende Serie zu kreieren.
Okay, soweit zum Osten. Im Westen haben jetzt die Minnesota Timberwolves dankenswerterweise die Defending Champions rausgenommen, nämlich die Denver Nuggets. Gleichzeitig haben die Dallas Mavericks, naja, gegen die Thunder gewonnen und haben jetzt dieses erste Spiel, wie der Amerikaner schon so schön sagt, sie haben es gestohlen, Sepp, mit 3 Punkten in der Nacht von gestern auf heute. 63 Punkte von Luca und von Kyrie Irving. Insgesamt war das jetzt die Müdigkeit, die die Wolves noch hatten von dieser Serie gegen die Nuggets? Du sagst ja immer, eine Serie beginnt erst dann, wenn ein Auswärtsteam gewonnen hat. Das war jetzt soweit. Darf ich hoffen?
Ja, wenn du, ich wollte gerade fragen, Jens, wenn du sagst, dankenswerterweise haben die Wolves die Nuggets rausgeboxt, dann kann ich schon ein bisschen antizipieren, wo die Sympathien hier liegen.
Ja.
Ich nehme an, du hättest Denver als schweren Gegner für Dallas angesehen. Kann man sicherlich unterschreiben, aber die Minnesota Timberwolves, das ist auch ein legitimer Championship-Favorit. Warum haben sie jetzt verloren? So ein bisschen emotionaler Hangover vielleicht, also wenn du den Champ rausgeboxt hat und vor allem auf die Art und Weise, ne, 20 Punkte Comeback historisch, auch das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der NBA, in einem Game 7 auswärts, obwohl die zwei besten Spieler des Gegners performt hatten bei den Nuggets, Jokic und Murray, und trotzdem schaffst du es, während dein bester Spieler einen absoluten offensiven Stinker ablässt. Anthony Edwards hatte nur, ich glaube, 6 von 24 oder so aus dem Feld getroffen, und die Defense hat es mal wieder gerichtet. Und die Defense ist es auch, die Minnesota diese realistischen Titelchancen einräumt. Der Unterschied hier in dieser Serie ist, dass Dallas nicht nur zwei absolute Superstars hat, das hat man gestern gesehen, Kyrie Irving in Halbzeit 1, Luka Doncic in Halbzeit 2, perfekt in, ja, so Co-Regie das Ganze für Dallas über die Zeit gebracht, und eben ein sehr tiefes Team, Rollenspieler. Die Neuzugänge, DJ Washington, der sticht unfassbar gut, Derek Lively, unfassbares Plus-Minus-Monster, also ich glaube, der ist bei plus, ich glaube, über 90. Ich habe jetzt nicht meine Notizen hier vor mir, aber mit ihm auf dem Parkett in diesen Playoffs sind die Dallas Mavericks unfassbar gut. Und die Defense der Mavericks seit der Trading Deadline unglaublich verbessert. Und das hat man auch gestern gesehen. Also immer wieder die Stops, immer wieder auch die richtigen Plays dann gefunden gegen den Anthony Edwards, der nicht wirklich frei aufspielen konnte. Da war immer dann Druck dabei. Luka verteidigt exzellent. Spielen können sie, wenn sie. Sie haben es gezeigt jetzt über zwei Serien komplett und jetzt sogar in der dritten. Also auch da wird Dallas, glaube ich, unfassbar dagegen halten. Und das ist eine Serie, die nicht ganz klar ist, auch auf dem Papier. Also Münzwurf 50-50 zwischen diesen beiden. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand Minnesota oder Dallas klar favorisieren könnte oder kann mit ruhigem Gewissen. Da muss man dann richtig, richtig tief in die Matchups, in die Details, in die Statistiken, in die Matchups. Und das mit dem Auswärtsspiel, das haben wir in den anderen Serien auch gesehen. Also Minnesota hat 3 in Denver geklaut. Denver in den letzten beiden Jahren in den Playoffs fast nie verloren, während der Regular Season das mit Abstand beste Heimteam. Und dreimal sind sie da in die Mile High und haben Spiele geklaut. Also das sind zwei Teams, sowohl die Wolves als auch die Mavs, die exzellent auswärts performen, die sich da nicht von den gegnerischen Fans irgendwie eindämmen lassen. Und ich erwarte eine Reaktion von Minnesota, 1-1 vielleicht dann nach Dallas. Und wenn die Wolves dann dort 1 stibitzen, dann sind wir wieder bei 0. Also das wird eine super Serie. Dafür. Das war richtig, richtig starker Basketball.
Also es geht gerade erst so richtig los im Osten und im Westen, um zu bestimmen, wer dann in den NBA Finals spielt. Was schon feststeht, Sepp, das ist vielleicht noch als abschließende Frage, ist das NBA, das All-NBA First Team. Also Giannis ist drinnen, Luca, Shai Gilgeous-Alexander, dann Jokic natürlich, Jason Tatum. Bist du damit einverstanden oder hätte man jemand anderen berücksichtigen sollen und müssen in diesem All-NBA First Team?
Nee, das wären auch meine 5 Picks gewesen. Also Joel Embiid nach seiner Verletzung, der war ja dann eh raus, darf nicht berücksichtigt werden. Die einzige andere Personalie, die vielleicht da in Frage gekommen wäre, Jalen Brunson, aber den kannst du da nicht ruhigen Gewissens über einen Luca oder einen Shea stellen. Deswegen auch meine Top 5 und für mich auch die richtige Wahl. Also auch da, ich glaube, in dieser Saison, eben wegen dieser neuen Regelung und da Spieler komplett raus sind, weil sie die 65 Partien nicht mehr knacken können, war es ziemlich eindeutig, wer diese 5 sein werden. Das sind statistisch gesehen und auch so im MVP-Ranking, das sind die 5 Namen, die am meisten überragt haben. Deswegen alles in Ordnung mit dem First Team. Im Defensive Team gab es ein paar Fragezeichen von Leuten, warum hat Wembanyama so viel kassiert. Hey, wir haben hier an dieser Stelle, Jens, du und ich, schon ein paar Mal über Wemby gesprochen und die Tatsache, dass er als Rookie es ins All-First Team geschafft hat, als erster Rookie überhaupt in der Geschichte der NBA, zeigt vielleicht zum Schluss einer historischen Rookie-Saison, wie gut er tatsächlich war.
Sepp Dumitru, Ladies and Gents, mit dem NBA-Update. Sepp, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause und bringen uns dann nach Hause mit dem Tennis-Teil.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 662, Sportradio 360. Wir bringen uns nach Hause mit dem Tennisteil und ich freue mich, dass in dieser Woche Paul Häuser dabei ist, der Alexander Zverev zu seinem 6. Masters-Titel kommentiert hat. Servus, Paul.
Ja, servus. Grüß euch.
Und Uwe Semrau, der die deutsche Davis-Cup-Mannschaft, wie er uns vor ein paar Wochen mal verraten hat, zum ersten Davis-Cup-Titel kommentiert hat, im Radio damals. Servus, Uwe.
Servus.
Wir kommen gleich natürlich, wir kommen nach Rom, wir kommen auch nach Paris, aber wenn ich darf, es ist ja nicht so, dass man den Labour Cup, Uwe, zwingend ernst nehmen muss, aber ich denke, man muss ernst nehmen Andrew Agassi, der ab kommenden Jahr der Kapitän von Team Welt sein wird. Der Paul ist viel zu jung. Aber ich habe mal für Tennisnet eine Umfrage in Auftrag gegeben und habe selbst auch teilgenommen. Da war die Frage, Uwe, wer sind die größten Legenden im Tennissport seit die Open Era begonnen hat, circa 1971 bis 73? Und ich habe auf Platz 1 Andrew Agassi gesetzt vor Björn Borg und Roger Federer. Bin ich verrückt, Uwe?
Also ich würde es mir genau umgekehrt wünschen, also Agassi auf 3, Roger 1 und Björn 2, aber so weit weg ist das nicht, denn es zählt ja das Gesamtpaket und darauf zielt ja deine Auswahl ab und von daher, ja klar, ich glaube, man muss einige Funktionen des Lever Cup, muss man schon ernst nehmen.
Ja.
Und könnte sie vielleicht sogar adaptieren für den Davis Cup. Denn was da an Spaß, an Gemeinschaft, an übergreifender Kollegialität zu sehen ist, das gibt's eigentlich in keinem anderen Wettbewerb. Und deswegen finde ich schon, dass er auch seine Berechtigung hat.
Paul, ich weiß, du hast den, ich weiß gar nicht, überträgt Sky in diesem Jahr den Lever Cup, aber ich weiß, ihr habt den schon mal übertragen.
Wir haben ihn schon mal übertragen. Jetzt ist es, glaube ich, erstmal lange Jahre bei Discovery, also bei den Kollegen von Eurosport. Ja, ich finde, der Labour Cup hat seine Berechtigung. Jetzt müssen sie sich echt was überlegen für diese Zeit, wenn Nadal jetzt aufhört, Djokovic dann womöglich auch, aber gerade diese Legenden einzubinden und da, glaube ich, wird was passieren. Jetzt war es beim letzten Mal doch auch überhaupt nicht spannend, da hat Team World ganz deutlich gewonnen. Das erwarte ich jetzt in diesem Jahr nicht, so wie die Europäer aufgestellt sind, dann auch mit Zverev. Nadal will ja dann in Berlin auch nochmal mitspielen. Aber ja, Agassi als Riesenlegende gehe ich auch mit. Für mich ist er jetzt nicht über Roger und auch nicht über Rafa, aber er hat nach wie vor, glaube ich, die beste Sportbiografie, die es gibt. Und das trägt ja auch zum Legendenstatus entscheidend bei. Open kann ich jedem nur empfehlen. Also nach wie vor finde ich da unangefochten weit oben. Und ja, jetzt soll in den nächsten Tagen soll dann auch der neue europäische Team-Captain ernannt werden, der Nachfolger von Björn Borg. Da können wir jetzt natürlich herrlich spekulieren. Ich erwarte schon Roger, muss ich sagen, dass er da jetzt diese Funktion übernimmt. Könnte natürlich aber auch, man könnte jetzt auch überlegen, wer passt vielleicht sogar noch besser zu Agassi. Ich meine, Federer und Agassi hatten ja dann auch ein paar Überschneidungen, hatten auch ein paar tolle Duelle. Ich erinnere mich an US Open Finals und ich glaube, die haben auch Indian Wells gegeneinander gespielt. Auch mal im Endspiel oder Miami war es. Aber Edberg würde irgendwie auch noch gut passen, habe ich mir gedacht. Oder Boris.
Ja, aber also da.
Das sind jetzt so die Kandidaten bei Team Europe.
Ja, ja, aber da, ich hätte auch auf Becker spekuliert oder über Becker spekuliert, Paul, aber da haben wir dann nächstes Jahr in San Francisco das Problem mit der Einreise. Dass das ja nach wie vor da ist. Ja, also es lässt sich.
Das kann ich verjähren.
Ja. Das kann sich, ja, vielleicht, da bin ich juristisch nicht gut genug aufgestellt. So, jetzt gab's Jahre, wo der Romsieger Uwe dann auch in Roland Garros deutlich gewonnen hat. Allerdings hat dieser Romsieger damals Rafael Nadal geheißen, der halt alles auf Sand gewonnen hat in seinen allerbesten Jahren, die gar nicht so lang zurück sind. Wie viel Gewicht, Uwe, misst du dem Titel von Zverev in Rom bei?
Also, dass er auf den Favoritenschild gehoben wird, das ist mir ein bisschen zu viel, aber ich finde, er ist in der Liste der Anwärter, hat eine ganz starke Karte abgegeben. Und wenn ich mir das Machtvakuum da auf Sand gerade anschaue, sei es jetzt Verletzungen oder Probleme mit der Form von den Arrivierten, muss ich schon sagen, jeden anderen, den du neben ihn stellst, der erhebt sich nicht oder der ist nicht ein paar Prozentpunkte vorn. Und ich finde, dass sich in diesem Frühjahr auch schon das Spiel von Zverev weiterentwickelt hat. Ne? Ohne jetzt dem Paul da vorzugreifen, finde ich, dass er derzeit die beste Rückhand spielt. Gar keine Frage. Unglaublich gut, wie er sich da bewegt und was er mit dem Schlag alles machen kann, sei es am Return, aber auch für die Spieleröffnung. Das ist grandios. Ich finde, dass er, genau wie Michael Stich in seinen besten Zeiten, die Vorhandschwäche gut kaschiert im Moment, indem er die Bälle näher an die Linienrand spielt als je zuvor. Das ist zwar nicht der ultimative Druck, das ist aber teilweise sehr genau, kurz, cross, kommen super Bälle. Dann hat er überraschend ab und zu eine Vorhand die Linie entlang, mit der keiner rechnet. Und er fängt sogar noch an, Stops zu spielen. Das ist unglaublich, ja. Also selbst dieses Element kommt jetzt vor bei Zverev. Das hätte ich nie gedacht, dass er das nochmal hinkriegt. Aber er macht das in Situationen, wo es richtig ist. Und was noch dazu kommt, er hat sich in kritischen Situationen immer mit einem guten ersten Aufschlag befreit. Also wenn das kein Portfolio ist, um bei den French Open gut zu bestehen und vielleicht auch diese Fünf-Satz-Matches zu vermeiden, wo er ja in den Grand Slams oft gescheitert ist, dass er so ein Leck mitgeschleppt hat aus der dritten Runde, wo er 4,5 Stunden gespielt hat und dann eben 2 Runden später ausgeschieden ist, weil er sich da in diesem Spiel irgendwas geholt hat, leichte Zerrung oder was weiß ich. Also von daher sind es eine Fülle von guten Voraussetzungen, wie ich finde, die ihn, sagen wir mal, wenn er durch die erste Woche kommt, dann ist er in der ersten Liga auf den Sieg bei den French Open ganz vorne dabei.
Paul, ergänze bitte und ergänze auch vielleicht mit dem, ich fand Andrea Petkovic als Experte wieder fantastisch am Wochenende.
Oh ja, ja, ja. Also das war ein Träumchen. Ich bin auch jetzt ziemlich angetan von der Analyse von Uwe. Also das ist schon ziemlich on point. Uwe sagt, er würde ihn jetzt nicht auf so ein Schild nach ganz oben setzen. Gleichzeitig kommt aber raus, dass das wirklich, also wer ist jetzt groß über Zverev? Und das, da können wir jetzt natürlich auch spekulieren. Ja, was ist denn mit den Top 3, die sich so als die Top 3 jetzt eigentlich herauskristallisiert haben? Ich rede von Sinner, Alcaraz und Djokovic. Jeder hat da seine Themen. Wenn wir wissen, Djokovic ist im Draw, dann gibt es natürlich viele, viele Argumente, um zu sagen, okay, erstmal ist Djokovic der Top-Favorit. Alcaraz, wenn er fit ist, bei den French Open, ich habe da schon das Gefühl, da muss man ihn auch zu den Top-Favoriten einfach zählen. So, aber es gibt einfach große körperliche Fragezeichen. Der hat einfach zu wenig gespielt, jetzt auch in dieser Sandplatz-Saison. War Monte Carlo nicht dabei, konnte Barcelona nicht spielen. Madrid hat er gespielt, danach direkt wieder die Reaktion am Ellbogen. Moment, geht nicht. Und dann Rom ausgesetzt. Also
da spricht schon auch dann viel für Zverev, auch im Best-of-Five-Format hat er gezeigt, wenn es auch mal gegen einen schwierigen Gegner geht, er findet Wege, dann diese Probleme zu lösen. Jetzt in Rom gab es ein Spiel, das er vielleicht sogar verlieren kann gegen Tabilo, der ihn wirklich gut bearbeitet hat. Und im ersten Satz hat er die Sterne vom Himmel gespielt. Und dann mit dieser Lefty-Vorhand ist er immer Longline gegangen in die Vorhand von Zverev rein. Wenn man Zverev schnell in die Vorhand spielt, dann gibt's schon immer wieder ein paar Dellen, immer wieder ein paar Timing-Probleme bei Zverev. Aber wie er es dann gemacht hat, über sein enormes Service. Und das ist halt dann, also wenn er so serviert, das ist halt auch die Frage, das ist immer auch diese Geschichte bei Zverev. So wie er jetzt serviert hat, das kannst du eigentlich nicht Woche für Woche durchhalten. Aber wenn du so piekst und die Fitness so da ist, dann musst du den erstmal schlagen können. Der hatte Aufschläge im Schnitt 210, 215 km/h beim ersten, aber dann eine 80% Quote. Ja, da ist das Break eigentlich, das ist nicht möglich. So, also selbst für einen Djokovic wird es fast unmöglich, ja. Und deshalb würde ich schon sagen, er ist in einem Kreis. Er zählt für mich zu den Top 5 jetzt bei dem Turnier. Und von der Form, wenn wir jetzt sagen, einfach nur die Form, Power Ranking, schöner Modebegriff, Power Ranking, da würde ich ihn sogar auf die 1 setzen. Und dann vielleicht ein Tsitsipas dahinter, ja. Das wären jetzt meine Kandidaten, weil Kaspar Rüth hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Der war zwar schon zweimal im French Open Finale, aber der liebt Paris, aber da sehe ich Tsitsipas und Zverev stärker. Und Djokovic Best of Five habe ich einfach so ein paar Bedenken und bin gespannt. Also es ist einfach vor dem Draw ganz, ganz schwierig zu sagen, aber in der Auslosung, es sind so viele Kandidaten, die dann auch mal jetzt in diesem Jahr richtig marschieren könnten. Die beiden Chilenen, Alejandro Tabilo und Jarry kommen mit breiter Brust rein. Und ja, wo landet Rafa Nadal? Was ist eigentlich mit Rafa Nadal? Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, Trainingssatz gegen Korda hat er wieder gewonnen. Was bedeutet das? Wie viel kann man da rauslesen? So wie er in Rom gespielt hat, war er nicht wirklich, ja, nicht wettbewerbsfähig für das ganz große Konzert gegen Hubert Hurkacz. Das war eher schade, ja.
Tja, da muss ich aber sagen, da muss ich für Hubi eine kleine Lanze brechen, weil wenn jemand wirklich, wo man sieht, Jahr für Jahr besser wird, dann ist es der Hubi. Also trotzdem, ja, ich gebe dir natürlich recht. Ja, Uwe, die Gemengelage ist extrem schwierig. Djokovic spielt in dieser Woche in Genf und er sitzt in seiner Box. Seit ein paar Wochen ist es wieder amtlich Gebhard Gritsch, der ihn ja dorthin gebracht hat, auch körperlich, wo er in seiner besten Zeit war. Jetzt ist Djokovic gestern 37 Jahre alt geworden. Ich never count him out, er ist der Titelverteidiger in Paris. Aber ich habe in diesem Jahr ausnahmsweise auch mal meine Zweifel. Uwe, wie geht's dir mit Djokovic?
Also ich habe mir gerade eine Zusammenfassung von seinem Match gestern angeschaut. Ja. Also das war nicht prickelnd, muss ich wirklich sagen, bis zu diesem Regen, der dann da kam und das abgebrochen wurde erstmal. Also ist schwierig zu sagen. Also da ist sehr viel Luft nach oben. Und ich wollte noch eins zu Rafael Nadal sagen. Ich habe das Gefühl, die Spieler haben vor seinem Topspin keine Angst mehr. Das ist das große Problem, das er hat. Also die Bälle kommen mit der gleichen Geschwindigkeit, aber die Spieler haben alle ein Konzept dagegen und nehmen den Ball früh auf Schulterhöhe, gehen dagegen. Das heißt, die werden gar nicht mehr nach hinten gedrängt. Und Rafa hat nicht mehr diese Optionen, dem Gegner das Spiel aufzuzwingen. Ich glaube, dass da auch die Garde der Jüngeren einfach einen Schritt weitergegangen ist. Ja. Und bei Joker ist es genauso. Also ich finde, ich vermisse so seine überraschenden Elemente, ne, was er letztes Jahr auch eingezogen hat. Bei 30-15 oder 40-30 ist er sehr oft mal auf den ersten Aufschlag mit einem Kick auch nach vorne gegangen, hat Serve und Volley gespielt und so weiter. Also diese ganzen Überraschungsmomente, die fehlen mir auch derzeit so in seinem Spiel. Ne? Und ich vermisse auch die Längenkontrolle, die er sonst immer hatte, ne? Aus jeder Position wirklich immer einen guten Ball zurückgespielt hat und auf einen kürzeren des Gegners gewartet hat, um dann drauf zu gehen. Also das ist alles nicht in der Reihe. Ne? Und ich wollte noch zu den Favoriten bei den French Open was sagen. Die treffen ja aufgrund der Setzliste alle erst später in der zweiten Woche aufeinander. Aber wir können es ja mal umdrehen. Was passiert denn, wenn ein Tabilo in der dritten Runde gegen Alcaraz spielt? Was passiert, wenn Dimitrov gegen einen Nadal in der ersten Woche spielt und so weiter? Ne? Also die sind ja erstmal jetzt im Zugzwang. Ja? Die haben keine ultimative Wettkampfhärte jetzt vor den French Open. Also die müssen erstmal ziehen und Zverev mit diesem Sieg im Rücken kann sich erstmal sicher sein seiner Qualitäten, die er dort gezeigt hat. Ne? Und von daher muss ich mich dem Paul ein bisschen annähern, was die Favoritenstellung da angeht. Aber ob Djokovic da selbst in den Top 5 im Moment dabei ist, wage ich fast zu bezweifeln, muss ich sagen. Und bei den anderen kenne ich einfach den aktuellen Sachstand bei Sinner und bei Alcaraz nicht, was die Fitness angeht. Aber das ist ein großes Fragezeichen, ja.
Ich gebe euch einen Spieler noch als Rausschmeißer, gegen den früh keiner spielen möchte, und das ist Jan-Lennard Struff. Ich glaube, wenn du Struff als Gesetzter in der zweiten Runde hast, oder um Gottes Willen in der ersten Runde, niemand möchte Struff sehen. Struff hat gegen Tsitsipas sehr gut gespielt, fand ich in Rom. Er hat gegen Alcaraz in Madrid sehr gut gespielt. Er hat in München das Turnier souverän gewonnen am Ende des Tages dann, auch wenn Holger Rune im Halbfinale irgendwann nicht mehr wollte. Aber ich glaube, Paul, dass Struff, natürlich erste Runde Djokovic, wird er wahrscheinlich verlieren, erste Runde Zverev auch, aber ich glaube, dass Struff einer von denen sein kann, die wirklich extrem lästig sind.
100%. Und auch da, der hat sich auch nochmal gesteigert, einfach konsequent weiterentwickelt, was so, der hat immer Probleme auch mit dieser Quote Erste. Und das ist für Struff, für sein Spiel natürlich auch total entscheidend. Aber Struff ist als Gegner so fies, so schwer zu greifen, weil er dann auch mal konsequent surfen, Volley einstreuen kann, weil er das Spiel diktieren kann. Du hast nie das Gefühl, oh, jetzt kann ich hier selber über die Punkte bestimmen, sondern das Spiel liegt dann ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, auch nur auf dem Schläger von Struffi. Und ja, Fitness scheint auch bei ihm bombastisch zu sein. Der ist in einer tollen Verfassung und jetzt hat er diesen ersten Titel da. München hat in Madrid gut gespielt, hat in Rom gut gespielt, hatte da eigentlich, finde ich, eher, ja, ist nur so viel raus aufgrund von Auslosungspech, aber war nah dran gegen Tsitsipas in Rom, nah dran, ganz nah dran gewesen gegen Alcaraz, war ja Tiebreak dritter Satz. Also Struffi wirklich eine heiße Aktie, wie mein Kollege Stefan Hempel so gerne sagt. Und zu Nadal wollte ich noch ergänzen bei Uwe. Ich sehe das genauso. Da ist irgendwas natürlich, die haben Nadal über die Jahre besser dekodiert, genau angeschaut. Was muss ich machen mit diesem Steigen? Das ist nach wie vor auf Sand ganz schwierig. Wenn Nadal das Spiel vor sich hat, dann kommst du aus dieser Mühle trotzdem nicht mehr raus, auch heute noch. Aber er ist natürlich einige Prozentpunkte schwächer geworden, was die Defensive auch angeht. Nadal schafft es nicht mehr so leicht, aus so einer defensiven Position in die neutrale Position zurückzukommen. Wenn einfach dann ein bisschen Prozent an der Beinarbeit, an der Explosivität fehlt, ja, dann ist es einfach der Lauf der Dinge. Und das war bei Nadal schon zu beobachten. Ja, und mit Philipp Kohlschreiber hatte ich einen Nadal-Mensch, da hat Kohli gesagt, ja, achte mal nur auf die Beine, der springt auch nicht mehr so rein. Also so dieses ganz krass Explosive, dass er dann so in der Luft steht, auch bei manchen Schlägen, das ist auch nicht mehr da. Was ganz normal ist nach so einer Verletzungspause und nach diesen körperlichen Problemen. Aber das hat dann zur Folge, dass du natürlich dann auch nicht mehr diese Dominanz ausüben kannst. Ja.
So ist es.
Du musst dir dieser Dinge sicher sein. Ne, wenn du reinspringst in den Ball, Paul, dann musst du dir sicher sein, dass das Timing stimmt, ne? Weil du ihn einfach früher nimmst, ne? Und den Gegner dann ein bisschen in Zeitnot bringst. Aber das, ja, so ist es. Das kriegt er nicht mehr so hin.
Das kriegt er nicht mehr so hin. Das kann natürlich. Also wenn es mal klickt bei Nadal, dann ist es halt immer noch Roland Garros. Ja, und dann ist er natürlich, also das macht's ja jetzt so spannend im Draw, aber mir fehlt die Fantasie, dass er jetzt dann auch, weil so viele körperliche Fragezeichen da waren, dass er jetzt Best of Five wirklich tief gehen kann, einen tiefen Run ansetzen. Man würde es ihm wünschen, das wäre natürlich dann auch ein toller Abschluss, großer Court, großer Gegner, und so geht es dann bei dem French Open für ihn zu Ende. Das Schöne ist, er hat in diesem Jahr dann nochmal eine Chance in Paris, nochmal Roland Garros bei Olympia. Insofern finde ich, kann das eigentlich entspannt angehen. Und vielleicht noch abschließend einen Satz zu Dominic Thiem. Das waren tolle Bilder, aber es war halt eben die Quali. Zweite Runde Quali und einfach auch im Nachtrag zur Sendung letzte Woche, da habe ich es leider nicht geschafft, das habe ich verbaselt. Aber da muss ich schon sagen, das ist ein Fauxpas der Veranstalter, das ist auch ein Fehler im System, dass solche verdienten Spieler die Wildcard bei den Grand Slams im Moment nicht bekommen. Und da muss man, finde ich, einfach mal ran. Da tun sich auch die Grand Slams keinen Gefallen. Das ist an den Zuschauern vorbei. Auch wenn Dominic Thiem das Thema eigentlich selber kassiert hat und gesagt, nee, für mich gar kein Stress. Ich hatte viele Chancen, mich hier im Ranking nach oben zu arbeiten und dann wäre ich im Hauptfeld gewesen. Das habe ich verpasst. Insofern schon okay. Der ist halt so bescheiden. Der will dann gar nicht diese Extrawurst, ja. Trotzdem hätte er sie aus meiner Sicht absolut verdient gehabt. Der war zweimal im Finale. Der hat in den letzten Jahren mit die größten Matches bei diesem Turnier geliefert. War der Prince of Clay und der kriegt keine Wildcard. Also da stimmt was nicht. Und ja, trotzdem haben sie es jetzt auf Social Media schön gemacht und der hat seinen Applaus bekommen. Aber eben der Quali ist trotzdem aus meiner Sicht komplett falsch.
Großes Thema, Paul.
Ist vielleicht auch ein Spannungsbogen, den man an anderer Stelle mal diskutieren muss, wie das Verhältnis der Grand Slam Veranstalter zur ATP und der WTA da im Moment läuft. Also da,
ja.
Ne,
ja.
Das ist in dem Gesamtkontext vielleicht zu sehen.
Ja, also auch wenn man sieht, es hat, naja, okay, das Wildcard-Thema ist viel zu groß. Danke Uwe, danke Paul, danke an alle anderen, die dabei waren in der Big Show 662. Wir hören uns kommende Woche wieder. Wie und warum, das werden wir dann sehen. Ich bin in Paris. Ich freue mich drauf.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!